Split energy, split work, split IQ in the company really cost our end customer real innovation in our product line. Whenever I hear these criticisms, I gotta say, sting, sometimes, I say to myself, not anymore, baby! I am OTC!
Is they just have no taste.
No taste.
They have absolutely no taste. And I don't mean that in a small way, I mean that in a big way. In the sense that they don't think of original ideas.
No taste.
And they don't bring much culture into their product.
No taste.
I have a problem with the fact that they just make really third-rate products.
Sting.
Really third-rate products.
Sting. Sting.
They have absolutely no taste.
Whenever I hear these criticisms, I gotta say, sting. Sometimes. I say to myself, not anymore, baby! I am OTC, and I love this company! I love this company, yes! I will admit, I am OTC, and I love this company!
No taste.
I love this
Super, oder? Super. Also bevor du anfängst, Christian, super Kompliment für diesen Einstieg. Sensationell, klasse.
Ja, danke schön. Ja.
Also, super ausgewählt, prima. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Song gibt. Das ist ja, den brauche ich. Das ist ja total emotional irgendwie.
Ja, absolut. Ich habe mir gedacht, jetzt wo Steve bekannt gegeben hat, dass er seinen Hut nimmt, müssen wir ihn auch nochmal ein bisschen würdigen. Nein, das habe ich auf YouTube gefunden. Da gibt es jede Menge solche Remixes.
Aha.
Und ja, da habe ich das eben mal schnell runtergezogen.
Klasse. Ja. Super.
Ja, weg ist er. Weg ist er noch nicht. Aber er hat gesagt, er wird gehen.
Ja.
Steve
sobald
Ballmer,
er einen Nachfolger hat.
Sobald er einen Nachfolger hat, ja. Und was man da so hört, ist man ja da schon längere Zeit auf der Suche. Und ja, erstmal herzlich willkommen zu Channelcast, Ausgabe Nummer 31, die September-Ausgabe. Wir halten es durch, unseren Rhythmus. Und ich begrüße wie immer den Andreas.
Grüß dich, Christian.
Und den Damian.
Hallo.
Servus zusammen.
Und grüßt euch, ihr Hörer da draußen.
Genau, und gegrüßt
an den Hörgeräten.
An den Hörgeräten.
Das ist jetzt
nicht. Das ist schrecklich, oder? Wenn man sowas mal drin
hat.
Das hat sich eingebrannt.
Ja,
irgendwie schon.
Ich höre mich irgendwie fast gar nicht. Mich mal selber. Ja, jetzt höre ich mich auch. Steve Ballmer, ja, wie habt ihr die Botschaft aufgenommen? War es überraschend für euch? Oder weniger überraschend?
Nein, eigentlich war es ja nicht überraschend. Wobei, wenn es dann passiert, ist es ja doch dann immer wieder überraschend. Naja, also, aber sachlich gesehen war es nicht überraschend. Und was ich halt eben nur überraschend fand dann doch, ist, dass er halt dann sozusagen noch als lahme Ente durch die Firma wackelt oder watschelt. Man sagt das ja, lahme Ente, wenn er nicht sofort zurücktritt. René Obermann war auch so ein Fall oder ist ja auch so ein Fall. Ja. Und das ist ein bisschen, und das ist ja auch sofort ein wesentlicher Kritikpunkt, den man an Ballmer geübt hat, völlig zu Recht, wie ich finde. Es gibt keinen, wie ich das mal so genannt habe, Ballmer hinter Ballmer. Früher wusste man immer, der Mann hinter Steve Jobs ist Ballmer. Mhm. Wer ist aber der Mann hinter Ballmer? Mhm. Da weiß man nichts. Das heißt, er hat keinen Nachfolger aufgebaut. Und das ist halt der wesentliche, ein wesentlicher Kritikpunkt, den man ihm nach meiner Meinung völlig zu Recht macht.
Ja, ich glaube, dem war bis eben gar nicht klar, dass er überhaupt da raus ist in Kürze.
Mag sein.
Also ich glaube, das ist das.
Ja, aber trotzdem, aber als
er hat, er hat gedacht, er ist noch bis zur Rente da, der ist jetzt, wie alt ist er jetzt? Ende 50, wäre noch ein paar Jahre. Und da hätte er schon noch einen aufbauen können. Gerade hat er angefangen gehabt.
Ja?
Hat seinen Nachfolger
also Beimer, glaube ich,
und
gekauft,
hat gesagt, du? Den Steve Elop, den baut er jetzt ein bisschen auf, ja, in den nächsten 10 Jahre. Und dann kann der irgendwann meinen Bruder die Firma übernehmen.
Aber dass der keinen Nachfolger aufgebaut hat, wundert mich nicht, weil der hat niemand geduldet, dem sich Beimer. Ich meine, so wie
der
mit.
Du meinst, der liebe Gott hat auch keinen Nachfolger.
So, genau. Der hat niemand geduldet neben sich. Also ja, jeder, der groß Gott geworden ist, der ist dann raus, wie Sinowski etc. pp. Also
der liebe Gott wird auch nicht von den Aktionären rausgeworfen.
Nee, also
das wäre komisch.
Aber das, wie seht ihr es? War der Rücktritt jetzt sozusagen freiwilliger Natur oder ist der schon auch ein Stück weit geschoben worden?
Ja, natürlich ist er geschoben worden.
Schon, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nach wie vor, dass Steve Ballmer ja das Peter-Prinzip bestätigt. Mhm. Also Peter-Prinzip kennt ihr ja. Jeder wird so oft befördert, bis er den höchsten Grad seiner persönlichen Unfähigkeit erreicht hat. Mhm. Und der Ballmer, in meinen Augen, war denn ein super COO, ja, also so ein Chief Operating Officer, der für das operative Tagesgeschäft zuständig ist, die Leute einpeitschen, treiben und so weiter und so fort. Aber er braucht über sich irgendwie so diesen CEO, den Visionär, der halt weit nach vorne denkt und sagt, lass uns dahin gehen. Also Steve Jobs war so einer, aber natürlich auch Bill Gates. Und mit der CEO-Rolle war dann einfach der Ballmer ja überfordert. Völlig Opfer des Peter-Prinzips, wobei man natürlich sagen muss, wenn du erst auf der Hierarchieebene als Chef von dem Weltkonzern Microsoft die höchste Stufe deiner Unfähigkeit erreichst, dann bist du schon ein sehr, sehr fähiger Manager, muss man sagen. Ne? Aber trotzdem, es bleibt dabei, für Ballmer war es echt jetzt Zeit, den Platz, oder ist es Zeit, den Platz zu räumen.
Allerdings. Und,
ich meine, was man ihm zugute halten kann, ist, er hat das Unternehmen ja nicht runtergewirtschaftet oder so. Es ist zwar deutlich weniger wert an der Börse als, ich glaube, nur noch die Hälfte oder so, als es schon mal war. Und er hat ja auch Dinge angeschoben und vorangetrieben oder unter ihm ist das passiert. Trotzdem hat ja Microsoft einfach an Marktbedeutung verloren. Das muss man halt sehen. Unternehmen sind rechts und links vorbeigezogen. Alles unter der Ägide von Ballmer. Ah, also insofern ist er natürlich als oberster Repräsentant des Unternehmens auch schon ein ganzes Stück verantwortlich dafür.
Und es ist so, ohne dass man es gemerkt hätte. Also irgendwann, man hat die Unternehmen, die rechts und links vorbeigezogen sind, ja überhaupt erst wahrgenommen, als es zu spät war, da waren die ja schon vorbei.
Ja.
Eine Google war vorbei, eine Apple
das
war
ist,
vorbei.
Das ist genau das Problem.
Eine Facebook war vorbei.
Mit Beimer habe ich weiß nicht wie lange Jahre auf der Forbes-Liste der Manager, die als am ehesten gefeuert gehören, auf die Spitzenposition belegt hat.
Ja.
Und du hast es, finde ich, noch sehr positiv ausgedrückt, Damian.
Das ist so meine Art.
dass er das Unternehmen nicht runtergewirtschaftet hat. Es hat zwar ein bisschen an Wert verloren. Ich sage dir, gut, dass die jetzt da mal die Bremse gezogen haben, die Notbremse gezogen haben, weil der hätte dieses Unternehmen noch in eine Situation gebracht, wo es echt bedrohlich gewesen wäre.
Ja,
Ballmer hat überhaupt keinen Weitblick. Ballmer hat alles verpennt in welche Richtung auch immer es geht, Ballmer hat es nicht gesehen und wollte es auch nicht wahrhaben. Ich erinnere nur an das glorreiche Interview, ich kann es gerne nochmal einspielen, zur Vorstellung des iPhones, wo er einen Lachanfall bekommt und sagt, was, ein iPhone für $500, niemals, hat überhaupt kein Keyboard, werden die Businesskunden nie akzeptieren, sich total lustig macht und man merkt, der nimmt es nicht ernst. Und es war beim iPad dann auch so, ja. Und ich meine, das Unternehmen Microsoft hat seit 5 Jahren keine Antwort auf dieses Thema. Seit 5 Jahren keine Antwort auf dieses Thema. Und das finde ich ehrlich gesagt ein Armutszeugnis. Ich finde es wirklich ein Armutszeugnis. Und Ballmer, und deswegen war es für mich, finde ich, ist es eine super positive Nachricht von an Microsoft oder für Microsoft, dass Ballmer da jetzt rausgeht, dass da jetzt bald mal ein Wechsel herkommt. Und ich glaube, dass Gates da auch nach wie vor, es ist immer noch ein Stück weit sein Unternehmen, sehr dahinter ist, jemanden zu finden, der eben wieder diese visionäre Vorstellungskraft hat. Ja. Und da glaube ich im Übrigen auch nicht, dass das ein Elop, der da jetzt beispielsweise gehandelt wird, weil diese Microsoft-Nokia-Deal da anschließend noch kam, der ist genau so eine, der hat es auch nicht drauf, ehrlich gesagt.
Also eins muss man doch mal sehen, die guten Leute, die bei Microsoft gewesen sind, die in der Vergangenheit reingeholt worden sind, sind in der Zwischenzeit auch alle wieder weg.
Ja.
Ich möchte nur mal nennen, Technologe mit enormem Weitblick, der richtig was bewegt, Ray Ossie.
Ja.
War Software-Chef-Architekt bei Microsoft, hat sich dann überworfen, ich glaube mit Steven Sinofsky, mit dem sich ja mehrere von den Top-Leuten überworfen haben, die dann alle der Reihe nach gegangen sind, bis man die Notbremse gezogen hat und letztes Jahr dann den Sinofsky vor die Tür gesetzt hat.
Ja.
Also, ja. Und ich sehe da schon so, Damian, wie du, der Ballmer hat das Unternehmen halt auf Gewinn getrimmt.
Ja.
Der hat das dahin getrimmt, dass man aus den Dingen, die man hat, das Optimum rausholt, dass da sehr viel Gewinn und sehr viel Ergebnis kommt und hat darüber die Zukunft komplett falsch eingeschätzt. Und was mich schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass Ballmer gehen musste. Und da hat es im Hintergrund ja wohl eine Differenz mit einer Aktionärsgruppe gegeben. Ich habe das eben nochmal nachgeschaut. Die heißen Value Act Group, die einen nicht unerheblichen Aktienanteil haben, die inzwischen auch im Aufsichtsrat sitzen und die anscheinend darauf gedrungen haben, dass das Ballmer rausgeschmissen wird. Was mich überrascht hat, ist, dass Ballmer rausgeworfen wurde und dass man nicht den
CEO. Sonst?
Ich hätte den CEO der Company auf dem Radar gehabt, den.
Aha. Kennt man schon nicht.
Doch, kennt man, wurde in einem ganz großen Akt von Walmart abgeworben, der bei Walmart die Business Intelligence eingeführt hat.
Hätte doch Microsoft auch nichts genutzt.
Und der hat die Microsoft-Kultur meines Erachtens bis ganz unten durch mit Balanced Scorecard Ratings und.
Kevin Turner meinst du?
Kevin Turner, ganz genau. Der hat in die Microsoft-Kultur einen derartigen Druck reingebracht, dass da eine freie Entfaltung von wie auch immer gearteter Kreativität meines Erachtens nur unter ganz, ganz erschwerten Bedingungen möglich ist.
Ja gut, das mag, ja, vielleicht ist ja der Nächste, der gehen muss, aber trotzdem. Ja,
ich bin sehr gespannt, ja.
Ja, trotzdem fehlt es ja dem Unternehmen sozusagen in vielen Bereichen einfach, wie du auch gesagt hast, Christian, an so einer, wie soll ich sagen, ich will nicht das Wort Vision strapazieren, ne, sondern es ist viel mehr so down to earth. Nein, es ist viel mehr down to earth, wettbewerbsfähige Produkte. Ja, in vielen Bereichen, weil sie da einfach das ignoriert haben, wie wir es jetzt am Beispiel iPhone, das ist sicherlich das plakativste Beispiel so, aber auch in anderen Bereichen, die ganze Google-Geschichte ist alles an denen vorbeigegangen. Bing ist ja, da haben sie ja versucht, dagegen zu steuern, das ist ja gar nichts geworden.
Und soziale Netzwerke etc.
Spielen sie keine Rolle. Und das ist Sache des CEOs. Und das ist nicht die Sache der Firmenkultur.
Nein, das ist, ne? Na gut, die Sache des CEOs ist da schon, einen Weitblick zu haben und auch dann zu sagen, okay, welche sind denn die relevanten Marktsegmente, in denen wir unterwegs sein müssen. Es ist doch bei Microsoft so gewesen, eine Zeit lang hat man sich um diese ganze Geschichte Desktop, Consumer, Endgeräte überhaupt nicht wirklich gekümmert. Man hat gesagt, wir gehen Richtung Business, wir gehen Richtung Business-Anwendung,
genau.
Hier Navision, Kauf, diese ganzen Geschichten, was ja doch relativ erfolgreich betrieben worden ist. Dann hat man gesagt, okay, wir gehen Richtung Rechenzentrum und Server, da war man sehr erfolgreich. Und plötzlich hat man gesehen, ups, wir spielen ja im Betriebssystemmarkt gar keine Rolle mehr, wie kommt das denn? Da war Apple plötzlich da, dann von Google gibt's das ganze Zeug umsonst, dann gibt's ein Linux, was man völlig unterschätzt hat. Und das ist so, da fehlt natürlich der Weite. Das ist eine CEO-Geschichte.
Diese völlige Hilflosigkeit.
Unterschreibe ich.
Ja, das ist nicht nur CEO, sondern es fehlt ja auch offensichtlich ein Stamm an guten Leuten drunter, die das auch umsetzen und Ideen auch entwickeln. Ja. Ja? Also du brauchst solche Leute auch um dich herum. Du brauchst ja auch ein Klima, wo sowas stattfindet. Richtig. Und was man hört,
das ist wieder,
dieses
das
Klima ist da überhaupt nicht mehr gegeben. Es ist nur ein reines Politikum. Es ist nur noch Ränkespiel dort. Ja? Das sind einzelne Gruppen, die sich gegenseitig ständig anstinken. Ja? Also die Office-Leute wollen die Office-Leute sein und die finden Office ganz wichtig und Office muss überall sein und nichts geht ohne Office. Ja, ich meine, so kommt man irgendwo auch nicht weiter. Ich meine, diese Hilflosigkeit und diese Verpeiltheit, die siehst du doch beim Surface beispielsweise. Ja? Ich meine, die hatten doch jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre Zeit, mal vernünftig was zu machen. Und Ballmer stellt sich vorne hin und sagt, und jetzt kommt Surface und jetzt wird alles anderes und bla bla bla. Ein Mega-Flop, dieses Ding. Ein Mega-Flop. Keiner will es haben.
Es gab ja.
Sie finden nicht die richtige Antwort drauf. Sie verprellen die Partner, mit ihren OEM-Partnern verscherzen sie sich. Die Acer-Leute sind stinksauer drauf und sagen, wir sehen da, dass das alles zerbricht. Microsoft und Intel, diese alte Allianz, da ist, schau dir mal diese Charts an. Also man kann es nachlesen, ich habe es auf channelcast.de mal reingepackt, diese zwei Charts. Wie dramatisch das ist.
Das ist kein Mensch im Microsoft-Umfeld hätte gedacht, dass so eine Geschichten möglich sind. Kein Mensch hätte
es gedacht. Ja, die sind immer auf ihrem hohen Ross gesessen und glauben, das geht ewig so weiter.
Das ist absolut richtig.
In dem Zusammenhang würde ich gerne euch mal fragen, wo ihr gerade, du hattest es angesprochen, Andreas, auf der einen Seite im Business-Bereich haben sie wettbewerbsfähige Produkte, zum Teil immer noch marktführende Produkte. Im Konsumerbereich ist das nicht überall der Fall, wobei es da natürlich auch wettbewerbsfähige Produkte, die Spielekonsole.
Soon zum Beispiel. Ne?
Soon, und, die Spielekonsole,
nein, die Xbox Spielekonsole, das
zum Beispiel.
Gut gemacht.
Deshalb gab es ja auch Stimmen schon zu hören, die gesagt haben, vielleicht ist es eine gute Idee, Microsoft aufzuteilen, zu spalten in einem Microsoft Business
und einem Microsoft Consumer.
Was meint ihr, wäre das eine überlegenswerte?
Nein, ich glaube, das funktioniert
nicht. Weiß ich nicht. Schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu sagen. Es gibt Beispiele aus der Geschichte, wo sowas gut funktioniert hat. Es gibt auch Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Ich meine, Microsoft ist mittlerweile Mischkonzern, wenn du das sozusagen willst. Ja. Die machen Software, die machen Office-Software, sie machen Business-Software, sie versuchen sich in Hardware, sie versuchen sich im Entertainment-Bereich, sie versuchen sich im Content-Bereich, sie versuchen sich im Internet-Bereich.
Ja, dann wäre es doch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie, sagen wir mal, die Radikalkur à la IBM in den 90er Jahren fahren würden und sagen, kommt diesen ganzen consumer-orientierten Bereich, das ist jetzt nicht so unsere Stärke, den geben wir ab, verkaufen wir, ist ja einiges wert, verkaufen wir, wer es haben will, ja, soll ein Gebot machen und wir orientieren uns rein auf diese Business-Geschichten. Also vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, wenn sie die Kraft dazu finden, auch mal loszulassen. Und sie hängen halt auch wahnsinnig an ihren Sachen dran. Mhm. Ich meine, wenn du dir überlegst, was da immer noch bei Bing zum Beispiel versucht wird, als Suchmaschine sich irgendwie zu etablieren, aber die hat halt einen Marktanteil, ich glaube, der ist unter 2%.
Ja, das kann man einfach nur dicht machen.
Das kannst du einfach nur noch zumachen, das lohnt sich einfach nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, aber sitzen da irgendwie Leute drauf oder so, die bezahlt werden müssen?
Ich habe neulich jemanden kennengelernt, der zuständig ist für die für das Motto, was da immer läuft. Aha. Auf der Startseite vielleicht ohne Scheiß, Ja, die nehmen das schon sehr ernst. Und ich denke, das wird auch nicht unbedingt ein Verlustbringer sein. Und wenn es kein Verlustbringer ist, warum soll
man... Das wäre immer interessant.
Warum soll man es denn dann ein?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Und hier habe ich schon das Dokument. Ich schaue das jetzt gerade mal nach.
Faktencheck.
Ob die das ausweisen separat. Ich bin mir nicht sicher.
Oder das Suchmaschinengeschäft.
Wegen Suchmaschinengeschäft. Das Online-Geschäft bei Ihnen war nicht profitabel und so überhaupt nicht. Mhm. Und das MSNBC wurde doch irgendwann verkauft. Wann sind die da ausgestiegen? Wisst ihr das noch?
Das war vor 2 Jahren, hätte ich jetzt so gesagt. So um den Dreh rum müsste gewesen sein. Ja, also ich bin...
Was auch so erschütternd ist, es stimmen ja die Basics auch gar nicht. Jetzt ist es doch so, wenn man Tablets und sowas auf den Markt bringt, dann sollte man ja auch so ein bisschen Kampagne dazu machen und ein bisschen was dafür tun, dass das geht. Microsoft ist tatsächlich neulich gestartet, das ist jetzt vielleicht 3 Wochen her oder 4. Mhm. Es gibt jetzt ein Incentive für Partner, also für Microsoft-Partner, wenn sie Tablets verkaufen, Windows-Tablets. Mhm. Das ist wie so ein Spiff organisiert, pro Gerät kriegst du $3 oder $7 oder was, keine Ahnung. Ist aber eine ganz sinnige und sehr erprobtes Mittel, im Channel was zu bewegen. Das gibt's seit 3 Wochen. Die Tablets gibt's seit wie viel Wochen? Seit ewigen Wochen. Was in der Zwischenzeit passiert, außer nichts. Und es geht, was ich sehr schön finde, ist, die Aktion ist nicht nur für Microsoft-Hardware, sondern für alle Hardware. Das heißt, auch für ein Lenovo-Tablet oder für ein Acer-Tablet oder für ein HP-Tablet gibt es tatsächlich ein Spiff von Microsoft. Finde ich ein sehr schönes Signal an die Partner und geht in die richtige Richtung, mal die Basics zu richten.
Ja, das mag sein.
Aber warum,
warum denn jetzt erst?
Ja,
warum jetzt erst? A, jetzt erst und B, halte ich die Produkte, die sie im Moment alle noch haben, im Prinzip für unverkäuflich. Also die Absatzzahlen sind erschreckend niedrig, ja, wenn du das im Vergleich siehst. Die will einfach niemand. Sie sind nicht sexy, sie sind nicht attraktiv. Und ich wage auch zu behaupten, dass sie dort Nokia nicht retten wird in diesem Bereich. Auch Nokia wird nicht dafür Sorge tragen oder wird nicht der Garant dafür sein, dass sie jetzt den Durchbruch haben im Mobile-Bereich. Glaube ich nicht.
Nein.
Nokia ist zunächst mal eine Belastung.
Nokia ist zunächst mal eine Belastung. Nenn mir doch mal einen Smartphone-Hersteller, der sagt, wir freuen uns, hier ein Windows-Betriebssystem drauf machen zu können. Gibt's doch keinen. Außer Nokia, die es müssen. Ja, zwangsweise.
Jetzt
mal. Ansonsten macht's HTC noch ein bisschen. Aber alle anderen, Samsung etc., die großen Player, die haben sich alle abgewendet und haben gesagt, nee, danke, haben wir keine Lust drauf. Weil unverkäuflich. So, und das ist ein Riesenproblem, was sie da haben.
Es ist doch erstaunlich, wenn man sich das mal überlegt, wie schnell das Monopol gefallen ist und wie vor aller Augen, ohne dass es jemand lange Zeit mitbekommen hat. Plötzlich, zack, war die Situation verfahren.
Von welchem Monopol sprichst du jetzt?
Vom Betriebssystemmonopol.
Ah, ja, okay.
Mhm. Vom Betriebssystemmonopol.
Ja. Betriebssystemmonopol bei PCs, da hatten sie ein Monopol.
Sonst hatten sie kein Monopol. Ja, aber früher gab es ja nur PCs. Also ja.
Mittlerweile sollte man das overall sehen. Also Computing.
Mittlerweile sollte man Computing sehen und lange Zeit war Computing halt ist gleich PC, ist gleich Windows, ist gleich dominant, ist gleich 90% Microsoft gewesen.
Ja, damit man das den Hörern vielleicht auch mal klar sagt, über was wir hier sprechen. Ich habe gerade das Chart da nochmal aufgerufen in dem Blog-Eintrag. Es ist im Übrigen nicht und vor allen Dingen gar nicht schon alleine Apple, die den dazu zugesetzt haben bei den Betriebssystemen.
Nein, das Android.
Das ist Android. Und zwar massiv, wenn man sich dieses Chart mal anschaut, sieht man, wie Windows da dazwischen mittlerweile zerquetscht wird. Wir reden von einem Marktanteil von 90% im Jahr 2009.
Ja.
Der ist runter auf 24%. Mhm. Auf 24%. Und zwar binnen 5 Jahren.
Und einer der Riesenfehler war, halt immer nur PC getrennt zu betrachten und Smartphone und Tablet getrennt zu betrachten. Mhm. Erst in der Zusammenschau wird das Ganze überhaupt ein stimmiges Bild und erst in der Zusammenschau merkt man, was tatsächlich passiert.
Ja.
Warum wurde das so lange getrennt ausgewiesen, weiß ich jetzt auch nicht genau.
Ja, ja. Ich sehe da ganz schwierige Zeiten auf Microsoft zu kommen.
Und jetzt zeige ich euch mal eins, das hat mir nämlich jemand die Tage erzählt. Ein Systemhaus hat mir erzählt, gerade gibt's eine große Telefonaktion von Intel bei Partnern, die unterschiedlichste Systemhäuser interviewen und zwar sehr ausführlich in die Tiefe, warum diese ganzen Devices, die es da gibt von Intel, die neuen, die sich drehen und die Hybriden und warum das alles nicht läuft und sie nicht verkauft. Mhm. So, und jetzt frage ich euch mal, wie groß muss denn die Hilflosigkeit sein bei Microsoft wie bei Intel, dass man sich auf solche Aktionen kapriziert. Ja, ja. Ich meine, hallo?
Ja, hast du vollkommen recht.
Das ist doch komplett erschütternd.
Ja, das ist auch. Hier, ich habe da noch einen Link rausgesucht, der steht ein bisschen weiter unten. Da hat ja der Acer-Gründer mal wieder, der ist ja eh dafür bekannt, dass er da eine relativ spitze Zunge hat. Und der hat ja auch schon damals gegen Windows 7 oder Vista und so weiter.
Nee, gegen Vista.
Gegen Vista. Oh, jetzt ist die Seite weg. Kommt man nicht mehr rein.
Stan Schirr, ich habe es neulich auch mal verlinkt. Ah, Stan Schirr hat sich geäußert.
DigiTimes nimmt die Nachrichten immer so schnell wieder raus hier.
Der war auf DigiTimes verlinkt.
Naja, da war jedenfalls verlinkt, haben dann auch etliche andere aufgenommen und der hat halt gesagt, also er sieht diese Intel-Fraktion zusammenbrechen.
Ja,
und es gibt mittlerweile ja neben Acer schon einige andere Hersteller, die jetzt sagen, sie werden auch verstärkt jetzt auf Android und Chrome OS und ähnliche Betriebssysteme.
Von HP gibt es das erste Chromebook. Ich meine von HP,
ja.
Dem Vorzeigepartner par excellence von Microsoft. die sogar ihr schönes WebOS verkauft haben.
Ja, die müssen halt sagen, ich muss mir selber helfen. Ne? Also ich kann mich nicht mehr auf Microsoft verlassen. Früher war das einfach verlässlich. Ja, also und du konntest im Prinzip nichts falsch machen. Microsoft hat ein Betriebssystem nach dem anderen auf den Markt gebracht. Intel hat für neue Prozessoren gesorgt. Da wusstest du, du hast einen steten Zyklus. Ne? Aber ja, der wurde jetzt durchbrochen.
Und Stan Schirr hat ja gesagt, das Argument war ja, oder ein Teil des Arguments war ja, man kann nichts mehr verdienen. Microsoft lässt uns nichts mehr verdienen. Was sollen wir denn da tun?
Ja.
Und das ist ein sehr valider Punkt.
Sicher.
Das war halt ein Söldnernetzwerk, würde ich mal sagen.
Ja.
Das klingt pathetisch. Aber so ähnlich ist das ja.
Ich musste gestern auch wirklich staunen, als ich gelesen habe, jetzt aus einer anderen Ecke, aber betrifft auch Microsoft. Die haben jetzt ein Aktienrückkaufprogramm gestartet.
Microsoft.
40 Milliarden Dollar. Ist das schwer? Für 40 Milliarden Dollar wollen die Aktien zurückkaufen. Ja, und dann erhöhen sie auch noch die Quartalsdividende um 22%. Das heißt, irgendjemand muss da tierisch die Düse gehen, dass die Aktionäre denen in Scharen davonlaufen aufgrund ungewisser Zukunftsperspektiven. Mhm. Und ich meine, mit so einem Programm, ich meine, wenn der Hersteller für 40 Milliarden Aktien zurückkauft, bedeutet das natürlich, dass der Wert, ist das ein Stabilisierungsprogramm für die Aktie.
Ja.
Ja, und ja. Das noch in Verbindung mit der Erhöhung der Quartalsdividende um 22%. Das sind natürlich Versuche, den Aktienkurs hochzuhalten und die Aktie für Anleger attraktiv zu halten. Ne? Und zeigt auf der anderen Seite eben die Größe der Furcht oder der Angst, dass der Aktienkurs nach unten bricht.
Und du siehst daran, und da kommen wir wieder auf die erste These zurück, nämlich die These vom guten COO Ballmer, du siehst daran, dass Kohle bei Microsoft gar nicht das Problem ist. Geld ist ganz schön reichlich.
Geld ist da.
Das ist überhaupt kein Problem. Aber das Geld reicht nicht, die Zukunft zu sichern.
So ist es.
Das Geld allein reicht nicht, die Zukunft zu sichern.
Ja, das ist klar.
Also ich bin da sehr gespannt, wenn sie da an Bord holen. Ich denke nicht, dass es irgendwie die interne Besetzung wird, sonst könnte man das ja jetzt schon längst machen.
Sondern Überraschungskandidat jetzt sein aus einer anderen Branche.
Ich denke auch, es wird mal jemand aus einer anderen Branche sein.
Wieso Coca-Cola? Bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil du vorhin von deinen Aktien noch, von deinen Coca-Cola-Aktien so geschwärmt
also
hast.
Also das geschwärmt. Oh Gott. Nee. Also das Sinnvollste.
Nein, ich meine nur Beispiel hier, McWhitman, die zu HP gegangen ist und von eBay kam. War ja auch nicht unbedingt eine Besetzung, die sich aufdrängte.
Und ja, aber ich denke, so jemand aus der Internetszene sozusagen oder aus diesem Ökosystem da irgendwo heraus, könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja, so ein
Spinner halt. Ne?
Ja, so einer vom Start-up. Also von Instagram oder sowas.
Ne? Der versteht den Unternehmenswert oder
von
mir. Und
von Twitter irgendeiner, keine Ahnung. Ja. Wo sich da irgendjemand...
Also ich würde
der dann nach einem halben Jahr wieder den Löffel, sondern das Handtuch wieder wirft und sagt mit der Firma, das funktioniert nicht.
Ich würde Microsoft empfehlen,
das Gates ist einfach viel zu langsam.
Ich würde Gates ins Tagesgeschäft zurück.
Das wird er nicht tun.
Das macht er nie im Leben. Jetzt muss ich euch noch eine Schote erzählen aus dem Microsoft-Umfeld. Hat mir auch ein Systemhaus erzählt. Microsoft hat eine Telefonaktion gemacht und hat sämtliche Ansprechpartner ihrer Partner, also sämtliche Ansprechpartner, die sie bei den Partnern ihrer Datenbank hinterlegt haben, anrufen lassen über so ein Callcenter aus England, um die zu fragen, warum ihr Unternehmen denn nicht Office 365 verkauft und ob die das nicht machen wollten und ob sie denen nicht mal eine Broschüre schicken könnten, wie toll Office 365 ist.
Ja, ist doch gut.
Das ist doch wirklich gut, die Broschüre ist für Endkunden und nicht für Systemhäuser. Und die Ansprache war auch nicht sonderlich systemhausgerecht. Da wusste offensichtlich einer, der die Aktion aufgesetzt hat, nicht die Zielgruppen zu unterscheiden. Aber das ist ja auch schwierig.
Ja, das ist sehr schwierig.
Also warum kaufen Sie denn kein Office 365? Ist so eine tolle Software, können Sie doch einsetzen.
Ach so. So war es. Ich hatte verstanden, warum verkaufen Sie nicht Office 365?
Also es sind sehr schräge Zeiten.
Da wird ja Geld aus dem Fenster geworfen. Das ist ja bitter.
Hier im Chat wird gerade nachgefragt, ob wir etwas davon wüssten, von dem Gerücht, dass Acer von Google gekauft werden soll. Ist mir völlig neu. Habe ich noch nie gehört davon. Kann ich mir ehrlich gesagt auch
schwerlich vorstellen.
Das ist ja interessant.
Ich meine, Google hat schon mal Hardware zugekauft.
Ja, so absurd ist das nicht. Findest du nicht?
Na, so absurd finde ich das. So absurd, also so völlig absurd finde ich das nicht.
Ja, absurd.
Und ich glaube nicht, dass Acer teuer ist.
Na gut, nee. Was hat Motorola damals gekostet?
Motorola war 13 Milliarden oder sowas. Motorola war schon teuer. Auch
ganz schön. Ja, aber Motorola hing am Fliegenfänger.
Ich glaube nicht, dass Acer so teuer ist.
Aber Acer hängt doch nicht am Fliegenfänger.
Acer, wenn man sich die Geschäftszahlen von Acer anschaut,
ja, die sind
ist
nicht,
das alles andere als, gut. Als lustig.
Naja, wahrscheinlich wird sich da gerade ein bisschen was zusammengereimt, nachdem es diese Aussagen eben gab von Acer.
Aber ich habe das noch nicht gehört, das Gerücht, und ich weiß auch nicht, ob ich das glaube.
Ich hab's auch nicht gehört, ne.
Ich find's jetzt nicht komplett absurd.
Nee, in der Branche, komplett absurd ist ja in unserer Branche gar nichts. Es ist immer nur relativ absurd. Ja.
Ja, aber wenn man es mal sieht, ich meine,
es ist relativ wenig absurd.
Ich meine, wenn man es mal so betrachtet, Google macht es ja typischerweise so, dass sie ihre Geräte dann von einem Hersteller einfach bauen lassen, wie jetzt ihre Nexus-Reihe. Die baut einmal LG, dann baut sie mal HTC, dann gehen sie wieder zum Samsung, je nachdem, wer gerade das beste Preis-Leistungs-Verhältnis
bei
sozusagen
Google. Bei Google. Ja, wobei das Moto X, das Moto X bauen sie selber.
Moto X bauen sie jetzt selber,
weil in der Motorola-Fabrik, die schon längst klar. Nicht ausgelastet ist.
Aber übrigens. Die ganze Nexus-Reihe, die da jetzt im Moment ja auf dem Markt ist, ist ja auch, glaube ich, zum Großteil, das letzte war, glaube ich, jetzt von Asus. Also von daher weiß ich gar nicht, ob man sich das unbedingt antun muss, sowas zu machen.
Und ja, das ist ja dieses alte klassische Bild, wenn ich einen Liter Milch will, muss ich dann sofort eine Kuh kaufen, ja. Oder
ja.
Nicht. Ne?
Ja. Ja, sicher, wie macht ihr das?
Ja, sicher.
Ich kaufe mehrfach die Woche eine, das wird immer so schnell sauer.
Ich dachte, du musst mal dein Mikro da ein bisschen.
Ich sehe das nicht.
Du hast das immer so
schief. Ich sehe das von hier aus nicht.
Du musst da reinsprechen.
Da?
Ja, genau. Da müsstest du am besten reinsprechen.
So, nee, so.
Ja?
Ja,
ja. Ah.
Aha. Okay.
Kann man dich jetzt hier nämlich auch mal ein bisschen runterdrehen, ja, auf bitte. Normales Maß?
Bitte.
So, jetzt passt es. Ja, so ist es. Ja. Wollen wir einen Posteingang machen?
Wir haben uns völlig verplappert.
Nee, der Einstieg
den Posteingang war völlig vergessen. Der Einstieg war gut.
Reingestolpert.
Ich habe mir gedacht, wir können auch mal anders einsteigen.
Ja, das war.
Wir packten was aus. Sind drei Dinge.
Ja, liegt alles vor dir.
Du packst aus.
Ich pack alles aus.
Ja, du hast doch die Schere in der Hand.
Das ist ja was Schönes, was Spannendes und was zum Essen.
Ein Ü-Ei.
Das sind drei Überraschungseier.
Ja. Also drei Einsendungen sind kommen. Der Andreas packt es gerade aus. Das erste, eingewickelt in Plastikfolie.
In blau glänzender.
Kommt, glaube ich, auch irgendwie aus dem Ausland oder so, oder? Kann das sein? Also so kommt doch immer zu
einem Ivory Egg.
Aus dem Ausland. Was steht da drauf?
Ivory Egg. Elfenbein.
Ivory Egg.
Was?
Und was ist das?
Ich habe original keine Ahnung.
Das weiß ich. Was das
Polyfile.
Ja.
Das sind
Plastiktüten. Amazon-Wunschliste. Ja.
Das sind Plastiktüten. Hier.
Christian. Ja, das sind keine Plastiktüten. Ich hatte vor vielen Sendungen mal darüber berichtet, dass ich ein totaler Fan bin von Ordnungssystemen. Und das gehört hier mit dazu. Das sind im Prinzip so Plastik, etwas stärkere Plastiktischchen mit so einem Druckknopf, und die kann man dann so schön zumachen. Und da fliegt einem das Zeug nicht immer so in der Schublade rum. Da kann man ja so kleinere Dokumente.
Ach, hier noch welche.
Hat.
Ja. Mehr Plastiktaschen.
Ja, super.
Und sehr schön.
So eine Art Gefrierbeutel.
So eine Art Gefrierbeutel fürs Büro. Und die finde ich total klasse. Ach. Und da bedanke ich mich auch ganz
herzlich. Ja, das kommt
vielleicht
von,
steht auch irgendwo dabei.
Ja, das kommt von Ebsworth GmbH J. Salmann.
Ach,
Jörg Salmann.
Vom Jörg Schaan. Der hat ja
von Jörg wieder eine große. Ich glaube, das hier ist so eine Tasche für Kleingeld. Und für Geld so zum in die Bank bringen.
Ja, zum Beispiel.
Oder für Flughafen?
Was ich da zum Beispiel auch
drin habe. Nee, das glaube ich nicht. Nee, ist ja nicht richtig transparent.
Was ich da zum Beispiel drin habe, ich habe schon eine in der Größe sind Schlüssel. Also man hat ja im Haushalt immer irgendwie noch, ich weiß nicht, so einen guten Sack voll Schlüssel irgendwie rumliegen, die irgendwo hingehören.
Mhm. Stimmt.
Doppelte Schlüssel, dreifache Schlüssel, die man irgendwie hat, die habe ich hier zum Beispiel in solchen Dingern dann drin. Oder andere Kleinteile, und dann hat man das alles sauber beieinander. Vielen Dank, Jörg. Hast du mir mal wieder eine Freude gemacht.
So, das hier sind lauter
jetzt
Bücher.
Jetzt machen wir den Karton noch.
Bücher.
Nein, das sind Prospekte.
Apropos Bücher, solange der Andreas auspackt, mir ist Folgendes passiert. Vorgestern habe ich ein Formular ausgefüllt bei einer Registrierung. Und da war die letzte Frage danach, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Aha.
Und dann habe ich mal das Nachdenken angefangen und festgestellt, dass ich seit 5 Jahren etwa kein Buch mehr gelesen habe.
Wie bitte?
Bitte?
Ja. Gibt's nicht.
Ungefähr 5 Jahre kein Buch mehr gelesen.
Tatsächlich? Nein.
Kein Buch mehr gelesen.
Also kein also Papierbuch oder auch kein
Papierbuch E-Book oder E-Book oder was? Oder alles? Nee,
gar nichts. Kein Buch.
Tatsächlich?
Nein.
Ja, wie?
Das könnt ihr nicht.
Wieso das denn?
Ja, weil mein Medienkonsum ein völlig anderer ist.
Also ich lese.
Ich höre jeden Abend Podcasts. Ich habe 15, viel. 16 Podcasts abonniert, die ständig auch neue Folgen rauswerfen und ich höre abends Podcasts.
Tatsächlich.
Also ich habe die Stöpsel drin im Bett, schlafe manchmal drüber ein oder auch nicht.
Ich lese jeden Abend
im Bett. Und lass mich da berieseln, das finde ich viel interessanter. So, was haben wir jetzt hier noch bekommen? Die kleine Bierauswahl. Aha.
Birra Moretti.
Oh, das ist sehr lecker, das Birra Moretti. Das trinke ich in Italien immer.
Ja? Hier, du, Unhertel Weißbier. Damian, das ordne ich dir zu.
Nee, das lass mal sein.
Ja.
Das also ist doch
total isotonisch, oder nicht?
Wir haben bekommen ein Sortiment.
Hier ist ein Heineken, ein Guinness, ein Estrell, ja.
Estrell,
ein Grolsch.
Also Biere Grolsch dieser ist Welt.
Ein Klassiker. Das sind
Grolsch ist doch holländisch, ne? Grolsch ist doch nicht was
Grolsch, holländisch. Holländisch oder belgisch?
Ja, muss man gucken.
Ein Carlsberg. Carlsberg mache ich ganz gern.
Carlsberg, ja. Und?
San Miguel,
ja. Spanische. Also Biere dieser Welt.
Enschede, Holland. Oder Enschede.
Oder Biere Europas, oder?
Murphys.
Ach, das Irish ist ja was für
ein Hund. Das ist für ein Hund, genau.
Budweiser. Budweiser,
Tschechisch.
Budweiser, das Original.
Auch sehr gutes Bier.
Czech Imported Lager. Oh, das ist eine kleine Flasche hier. Ah, ein Astra.
Irish.
Astra ist toll.
Astra? Astra? Nämlich,
weiß
ist
ich
das von Opel?
Hier. Ja. Und ein Tyski.
Das klingt nach irgendwie Skandinavien, oder? Tyski? Oder wo kommt das her?
Tyski braucht.
Guck mal her.
Scheiße.
Jetzt nimmt er seine Brille ab.
Made in Poland. Achso, jetzt habe ich neulich getrunken. Ich war neulich auf dem Sommerfest, da gab es polnisches Bier.
Siehst du?
Ist auch nicht schlecht.
Und ist noch voll?
Ja. aber es fehlt der Kronkorken.
Unglaublich hier. Schlimm.
Ja, also Biere Europas, würde ich mal sagen. Ne?
Aha.
Wie viele Flaschen haben wir da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Flaschen. Wow. Für jeden 3. Nee, 4. Super. Nee, ja, ganz vielen 6, Dank.
Für jeden 6, Christian.
Für jeden 6?
Für jeden
Sex.
Ich trinke kein Bier.
Wieso nicht?
Nee, ich trinke gar keinen Alkohol.
Wieso das denn nicht?
Also ganz, ganz selten mal.
Ja, wird zwar Zeit, dass du mal anfängst.
Nö. Genau. Guck mal, hier, ich bin jetzt 34.
Hier, guck mal, das Astra ist ganz klein.
Ja. Kann man gut nehmen. Ja, also ich werde mir da nachher schon mal eins gönnen.
Ja,
ich bin absolut. Noch am Überlegen, ob ich das Moretti trinke oder das Budweiser. Wie war denn das Polnische? Hat dir das geschmeckt?
Also mir hat das ganz gut geschmeckt, ja.
Ich glaube auch nicht, dass das nicht schlecht ist. Mal was Ausgefalleneres. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja auf Amazon eine Wunschliste. Der Link ist auf channelcast.de zu finden. Und für diejenigen, die sagen, wir hören euch gerne zu und wir wollen euch mal ein bisschen was zukommen lassen, da gibt es Kleinigkeiten drauf, mit denen man uns eine Freude machen kann. So, ja, dann machen wir weiter im Programm, würde ich sagen. Wir rufen mal unseren Themenplan auf und.
Ja, lass mich eins nochmal nachschieben, bitte.
Ja.
Zu unserer Diskussion von Microsoft von eben.
Ja.
Was nämlich an dieser Stelle ganz gut dazu passt und was ich irgendwo in die Mitte vom Themenplan eingetragen habe, dann können wir es nämlich gleich abhaken.
Ja, ja.
Meine These ist, mit der schwindenden Bedeutung des PCs und mit dem Verfall des Microsoft, Intel-Monopols oder Quasi-Monopols, was es da gegeben hat, ist auch die Bedeutung von IT, wie wir das kennen, insgesamt rückläufig. Und ich habe ein Anzeichen dafür gefunden.
Ist auch so.
Und zwar bei einem relativ großen koreanischen Hersteller, der sehr erfolgreich mit Smartphones S? Mit S anfängt. Samsung. Genau. Weil bei Samsung nämlich anscheinend im Zuge einer kleineren Restrukturierung aus dem Bereich IT-Cluster der Bereich Notebook herausgelöst wurde und im Bereich Mobility, der besteht aus Smartphones und Tablets, zugeschlagen wurde. Und die Anführer des Notebook-Bereichs sind nicht mehr die Anführer des gesamten Bereichs. Das heißt, bei einem doch relativ großen Hersteller ist plötzlich ein wichtiger IT-Bereich in ein untergeordneter Bereich geworden eines Mobiltelefonbereichs.
Ja.
Während der große Softwareanbieter den Mobiltelefonhersteller auf der anderen Seite kauft.
Mhm.
Was eine absurde Entwicklung und was merkwürdig, wie die Gewichte sich verschieben.
Mhm. Was im Übrigen auch dazu geführt hat, dass die Samsung Business Unit bei TechData zugemacht wurde.
Genau.
Und Markus Hamann ja auch TechData verlassen hat. Ne?
Genau, der Leiter Software, der Leiter Samsung,
ja.
Samsung BU jetzt nicht mehr bei TechData ist.
Weil, ich meine, Samsung gibt es zwar nach wie vor, aber Samsung Mobile, da ist halt die TechData nicht drin. Es macht Also, das ist ein Geschäft von Also.
Ja.
Und der Rest läuft über das Retail-Geschäft, auch Also. Ja, und da hat TechData relativ wenig Aktien jetzt mehr.
Und drin, das wurde dann zum zu kleinen Bereich.
Mhm. Aber wo wir gerade schon bei Samsung sind, finde ich es ein hochinteressantes Thema und ich sehe das auch als ganz klares Zeichen. Und Samsung ist wirklich ein Riesenkonzern. Wenn man schon sagt, man ordnet Notebooks dem Mobilbereich jetzt zu.
Ja.
Samsung ist ja, was Android-Telefone anbelangt, ganz, ganz weit vorne. Also sind ja Marktführer, verkaufen ja die meisten Smartphones. Und da wird dann schon längere Zeit auch im Markt gemunkelt, dass sie jetzt mal das Android forken, das heißt eine Version nehmen und diese selber weiterentwickeln werden. Es ist ja die Sprache davon, dass sie an T-Zen noch immer weiterarbeiten. Das soll ein Betriebssystem werden auf Android-Basis, mit der es möglich ist, andere Geräte miteinander zu vernetzen.
Mhm.
Sie wollen dort also ein Gegengewicht zu Windows selber herausbringen, das mit ihren ganzen Geräten spricht. Also ein bisschen, wenn du willst, auch die Apple-Philosophie, ein Ökosystem zu schaffen, indem du dich dann sozusagen auch bewegst, eigenes Betriebssystem, brauchst du dann natürlich auch eigene Apps etc. pp. Da deutet alles darauf hin, dass es demnächst auch wirklich konkret wird.
Mhm.
Und das finde ich schon, ist auch noch so ein weiterer Schritt, der nochmal zeigt, dass es eng wird für Microsoft. Also das, denke ich, ist auch immer erst der Anfang, da werden andere auch noch nachziehen. Und Samsung ist in dem Bereich ja nicht ganz klein, also kann man ja nicht sagen. Ne?
Ja, ja, ja. Ja. Was genau in die Richtung geht, ich meine, das haben wir jetzt auch noch auf dem Plan stehen, aber man kann das ja ruhig mal zusammenziehen zu einem großen Thema, weil das passt ja alles ganz hervorragend zusammen. Was man auch sieht, und wir haben schon tausendmal drüber berichtet, und ich habe es aber auch mit Spannung die Berichte immer gelesen, ist Dell.
Ja.
Mike, und jetzt von Microsoft-Perspektive gesehen, Dell wird reprivatisiert, Microsoft beteiligt sich an der Finanzierung von Dell. Das Ganze, ich glaube, mit 2 oder 3 Milliarden Dollar, dass das, und man sieht, Geld spielt hier überhaupt keine Rolle. Geld ist da. Und versucht, Dell abzusichern.
Ja, man versucht, die Geschäfte im Laufen zu halten.
Ne? Und genau, man versucht auf der einen Seite die Partner zu halten und abzusichern und im Zweifelsfall sogar zu übernehmen. Was ja sehr interessant war, Randnotiz zu dem Nokia-Deal. Und Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen springe, Randnotiz beim Nokia-Deal. Microsoft hat durch einen sehr, sehr kurzfristigen Überbrückungskredit in Höhe von, habt ihr es noch auf 1,5 Milliarden, der war ein sehr hoher kurzfristiger Kredit an Nokia, haben die den Deal möglich gemacht und haben dem Rest von Nokia überhaupt geholfen, über die Runden zu kommen. Mhm. Und bei Dell ist das ja genauso. Man sichert da einen Teil seines Ökosystems ab, hilft denen, sich neu zu strukturieren. Und jetzt überlegen wir uns doch mal, Dell war über die letzten Jahre wie oft auf der Fortune Top-Liste der reichsten Leute unter 40, glaube ich, war er damals noch. Und die wertvollste Firma. Dell war das große Vorbild für eine HP, als die Aktionäre gesagt haben, HP muss unbedingt direkt gehen. Und Dell heute, Restrukturierungsfall, so dass man es von der Börse nimmt. Und um die Dell-Geschichte kurz zum Abschluss zu bringen, bei Dell gab es ja eine Übernahmeschlacht durch den Karl Icahn, dieser Super Investor und Interessenvertreter aller Aktionäre da gefochten hat, die gescheitert ist.
Yeah.
Und die gescheitert ist in letzter Instanz an dem Votum der Dell-Aktionäre, die beschlossen haben, man lässt Dell die ganze Firma reprivatisieren und nimmt die
Hat er ja dann mit einem Telefonat beendet, ne? Karl Eigen. Das war ja auch schon ein bisschen eigenartig, wie
I wish you good luck.
Genau.
Er hat einen Anruf.
Genau.
Alles Gute.
Er hat geschrieben an die Aktionäre.
Kurs so hochgetrieben. Und hat er gesagt, er ruft jetzt Michael Dell nochmal an und wünscht ihm viel Glück, denn das könnte der brauchen.
Ja.
Und ich glaube, das braucht er auch.
Ja.
Und jetzt, was recht interessant ist, wenn man sich mal anschaut, wie hat sich die ganze Geschichte auf den Markt ausgewirkt? Und da sind wir dann wieder bei einer Diskussion, die wir letztes Mal schon angerissen hatten. Was passiert in den USA und wie wirkt sich das auf Deutschland aus?
Mhm.
Hat mir neulich ein Systemhaus erzählt. Dell ist sehr aggressiv am Markt unterwegs. Das sieht man in den Zahlen. Dell hat relativ die Umsätze halten können. Also Umsatzrückgang nicht dramatisch. Gewinneinbruch allerdings dramatisch. Das heißt, sie haben Markt gekauft.
Ja.
Ich glaube, es war angetrieben durch Dell, der gesagt hat, pass mal auf, wenn wir zu gut abschneiden, dann wird die Übernahme wahnsinnig teuer. Aber wir müssen auf jeden Fall, dürfen wir nicht Marktanteil verlieren. Das heißt, Marktanteil halten auf jeden Preis und Ergebnis ist nebenrangig oder eher wirklich deutlich untergeordnet.
Mhm.
Und da erzählte mir jemand folgendes interessantes Beispiel. Ausstattung einer Schule in einer Kleinstadt am Land. Die PCs, die angefragt worden sind, hätten gekostet, so einen Listenpreis um die 600 Euro. Und der ist dann mit seinem Hersteller reingegangen, hatte wirklich hart verhandelt und hat dann geboten um 450 Euro. Den Zuschlag hat Dell bekommen, die das Ding direkt gemacht haben. Und das war eine nicht große Schule, eine relativ kleine Stückzahl. Dell hat den Zuschlag bekommen bei 250 Euro die Maschine.
Mhm.
Und dann könnt ihr euch mal vorstellen, was da draußen im Markt los ist.
Mhm.
Und meine These wäre jetzt, wenn Dell von der Börse weg ist und das Ding ist durch, wird das deutlich ruhiger, weil mit solchen Maßnahmen musste ich an eine große Umstrukturierung überhaupt nicht ransetzen. Da kannst du es gleich vergessen. Da ist Marktkaufen eher kontraproduktiv.
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, wir hoffen schon, dass jetzt da auch die Zeit finden, die ganzen Unternehmen, die sie ja da eingekauft haben, auch mal vernünftig zu integrieren.
Ja.
Dell macht große Anstrengungen, ja, um sein indirektes Geschäft weiter massiv auszubauen.
Ja.
Die neuesten Zahlen sprechen davon, dass sie in Europa einen Anteil von 32% haben. Und das soll natürlich auch noch ganz deutlich nach oben. Und das funktioniert tatsächlich nach meinem Dafürhalten. Mit der Produktpalette, die Dell mittlerweile hat, wird es auch nur über den Channel funktionieren, ja, weil da brauchen sie Partner, die das integrieren können. Das sind hochkomplexe Produkte zum Teil. Das ist nichts mehr, was man so einfach direkt über die Homepage verkaufen kann, sondern da brauchst du wirklich Partner. Das sind Produkte für den Mittelstand. Auch da brauchst du einfach die Partner. Und insofern bin ich da, glaube ich, dass Dell, wenn sie die Kraft haben und die Anstrengung wirklich haben und vernünftig arbeiten, werden wir noch einiges hören. Und da wird es sicherlich noch gute Schlachten geben zwischen Dell, HP etc.
Ich glaube, die ganz große Herausforderung ist, wirklich zu versuchen, dass das Endgerätegeschäft, was man hat, vernünftig aufzustellen und zu positionieren gegen das Infrastrukturgeschäft.
Mhm.
Das Infrastrukturgeschäft ist ja gar nicht in Diskussion. Das geht ja ganz gut. Das Geschäft mit Rechenzentren und Rechenzentrenunternehmen ist ja überhaupt nicht das Problem. Das Endgerätegeschäft ist ja das Problem. Und da eine vernünftige Linie zu finden, auf der einen Seite Unternehmen auszustatten mit den Brot- und Buttermaschinen, die brauchen, und auf der anderen Seite was sexy Geräte zu produzieren, die dann die Leute auch ansprechen, nicht trivial.
Nee, ist auch nicht trivial. Ich meine, aus dem Smartphone-Bereich steigen sie im Moment wieder aus, haben sie auch alles auf Eis gelegt.
Ja.
Auf Eis gelegt, und da, man hat es vor der Sendung schon gesagt, haben sie ihr großes Projekt Rechenzentrum im Osten Deutschlands, ist auch auf Eis gelegt worden. Also ich glaube, sie legen im Moment relativ viel jetzt erstmal auf Eis und glauben, dass sie jetzt erstmal so ein bisschen Zeit für sich brauchen und Michael Dell vielleicht schon so die ersten Weichen stellt. Ich gehe mal davon aus, und man hat ja auch ein bisschen was drüber gelesen, der hat natürlich schon ganz konkrete Vorstellungen davon, was er jetzt machen will.
Das hoffe ich.
Die Rede davon ist ja viel von Emerging Markets, wo er rein möchte. Also die im Moment halt noch nicht im vollen Umfang bedient. Das dient sicherlich zur Stabilisierung der Umsätze.
Emerging Market meinst du Regional
Schwellenländer.
Okay.
Mhm. Schwellenländer, die im Kommen sind. Gibt es ja noch jede Menge Märkte, wo man da reingehen kann. Ausbau des Servicegeschäftes hat er sich ja auf die Fahne geschrieben. Ne?
Und, also ich sehe da schon in einer schwierigen Position, muss ich wirklich sagen.
Sind sie, ja.
Gerade wenn man das jetzt mal auch vergleicht auf der einen Seite mit reinen Hardware-Anbietern oder Geräteanbietern wie Lenovo, die ja sagen, wir bauen die Geräte, darauf fokussieren wir uns, das können wir am besten, alle Kräfte darauf. Mhm. Das ist der eine Gegner auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir eine HP, haben wir auch eine IBM, zum Teil auch eine Oracle und andere, EMC vielleicht sogar auch noch, die viele Dinge einfach besser können als Dell oder die einfach dann vom Angebot her besser aufgestellt sind als Dell. Und Dell sehe ich da so schon ein bisschen in so einer Zwickmühle.
Ist nicht Fisch und nicht Fleisch.
Ja, so, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Ne? Da sind also auf beiden Seiten des Lineals sozusagen sind Wettbewerber, die besser positioniert sind und aufgestellt sind als Dell. Und Dell sitzt da in der Mitte und ja, wo gehen wir jetzt hin?
Wo gehen wir hin?
Finde ich eine schwache Position.
Ist es.
Ja.
Wobei Dell sich doch durch die Softwarezukäufe eigentlich sehr, sehr, sehr schön technologisch verstärkt
hat. Ja,
also die haben da inzwischen tolles Portfolio aufgebaut und das auch in Breite. Bloß das natürlich vernünftig an den Markt zu tragen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Also das wird noch spannend werden. Ja.
Sollen wir an der Stelle gleich den nächsten Hersteller durchnudeln, der auch in Umbruch ist?
Wir nudeln hier doch keine Hersteller durch.
Also nein, wir nudeln Themen durch, ist ja auch okay. Dann sollen wir den besprechen.
BlackBerry oder HP?
Nein, Fujitsu.
Oh je.
Fujitsu?
Fujitsu.
Schon lange nichts mehr
von.
Da haben wir echt schon lange nicht mehr darüber gesprochen.
Fujitsu.
Sind die mal fertig mit ihren ganzen Umstrukturierungen?
Nein, Fujitsu strukturiert um.
Ah.
Projekt Jupiter.
Das ist ja schon ziemlich
jetzt
weit
im Ernst, oder was?
Jupiter ist schon ziemlich weit weg, würde ich mal sagen. Ne?
Ja.
Musste ich auch lachen. Ich glaube, die denken nicht an den Stern, sondern an den römischen Göttervater.
An den römischen Göttervater, ja.
Also könnte ich mir vorstellen.
Okay.
Hat vielleicht mit der Persönlichkeitsstruktur... okay.
Das führt zu weit.
Das führt hier... Das
ja, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Was willst du uns sagen?
Man strukturiert um Projekt Jupiter, was mit massiven Entlassungen auf jeglicher Ebene
auf mehr jeglicher als Ebene die einhergeht. Damals angekündigten von 7.000 oder 8.000 oder so war das?
Ach, in die Zahlen bin ich da nicht reingegangen.
Also richtig viel.
In die Zahlen bin ich nicht reingegangen, richtig viel. Man agiert auch nicht sonderlich sensibel oder geschickt. Das heißt, es gehen viele Leute freiwillig, die einfach keine Lust mehr haben, die man gar nicht unbedingt loswerden möchte. Das ist so die eine Geschichte. Auf der anderen Seite habe ich gehört, man möchte die Channel-Betreuung ausbauen, was auch immer das heißt. Da weiß ich keine Details drüber, das habe ich nur gehört, genau so. Und dritte Nachricht, die die Runde gemacht hat, anscheinend möchte man das Cloud-Portal einstellen oder wird das Cloud-Portal einstellen.
Ach, das ist ja interessant.
Und das finde ich schon interessant. Weil das ist doch mit sehr viel Herzblut und sehr viel
großen Erwartungen.
Cloud-Portal, um das nochmal klarzustellen, meinst du Business-Apps, die man hätte dort
genau das Portal, wo
in
die
der Cloud
Partner,
hätte laufen lassen
genau, wo
können,
die Partner ne? auch die Apps einstellen und.
Ja.
Das ist ja nie, das hat er nie abgehoben, das Ding, ne?
Nein,
da haben sie viel drauf genau. gesetzt, ne?
Das ist allerdings richtig.
Sollte ja quasi der iTunes Store für Business Apps werden.
Stellen Sie Ihre Anwendung bei uns online, wir tragen sie zu den Kunden in aller Welt.
Ja.
Wie die Vesuva vor 2,5 Jahren, vor 3 Jahren knapp.
Ja. Soll eingestellt werden.
Soll eingestellt werden.
Potsdam.
Soll eingestellt werden und POTS 1000, was ist das für ein Signal?
Mhm. Was ist das denn für ein Signal?
Das Cloud-Geschäft nicht funktioniert.
Das ist ein interessantes Signal, weil der Fujitsu-Chef auf derselben Veranstaltung in München noch gesagt hat, man möchte bis dieses Jahr, ich glaube, 30% des gesamten Geschäfts über Cloud machen.
Ja, gut, ich glaube, da von solchen Prognosen haben sich dann mittlerweile alle verabschiedet, oder?
Ja, sagen wir mal so, die Amazon machen ihr gesamtes nicht Einzelhandelsgeschäft in der Cloud. Und die Google macht da auch einen Großteil des Umsatzes mit. Okay, jetzt das ist ein bisschen polemisch, aber natürlich hat das nicht so abgehoben, wie jeder erwartet und erhofft hat. Es muss aber so sein, dass bei Fujitsu auch erheblich viele hausgemachte Probleme eine Rolle gespielt haben. Es hat ein Softwarehaus, der bei dem Portal mitspielen wollte, gesagt, mein Gott, wenn ich bei Fujitsu 5 Wochen lang keinen erreiche, der mir weiterhelfen kann, wie ich meine Anwendung da einstelle, dann kann ich es auch irgendwann lassen.
Ja, klar.
Aber dann finde ich auch vermutlich nicht unbedingt immer einen, der das verkauft, was ich da einstelle.
Ja.
Also das ist, es muss in dem Laden auch ein merkwürdiges organisatorisches Problem geben, was noch aus Siemens-Zeiten stammt. Da hat mir dann jemand gesagt, jede Top-Management-Entscheidung ist eine Diskussionsgrundlage.
Ach so.
Das ist eben auch mein Eindruck.
Was ich sehr interessant finde. Und jetzt durchbrich mal so eine Kultur. Ich meine, wie willst du das machen? Uli Kemp hat schon versucht, das zu durchbrechen und hat das mit sehr unkonventionellen Methoden vorangetrieben. Und trotzdem ist es noch da. Wie lange ist das jetzt her? Viele Jahre.
Ja. Ja. Ja, interessante Information.
Also Fujitsu muss man sich wirklich genauer anschauen. Da tut sich eine Menge und ich weiß nicht, ob das alles zielführend ist. Und da siehst du wieder, Technologiekonzern im PC oder im klassischen IT-Umfeld, der massiv restrukturierungsbedürftig ist. Und jetzt sage ich euch mal meine unterliegende These, die ist jetzt nicht sonderlich innovativ, aber ich sag dir einfach jetzt trotzdem mal.
Nö.
Na, dann lass es.
Nee,
dann,
komm,
ah, nee, dann
sag,
nee.
Sag,
nee,
wie lautet deine These?
Zu platt. Meine These ist, der ganze Industrie ist einfach die ganzen Jahre viel zu gut gegangen.
So ist es.
Viel zu gut gegangen, man musste gar nicht viel tun. Man konnte Organisation aufbauen und hat an der Preisschraube gedreht und die Volumen nach oben geschraubt und jetzt plötzlich tut sich mal was.
Ja, man hat
und
halt
jetzt steht
immer auf
jeder
Umsatz
nackig geschaut. Da und sagt, hey, scheiße, warum geht denn das nicht? Und ich mach doch, was ich kann. Habe ich die ganzen Jahre auch gemacht. Mal noch ein bisschen mehr. Geht trotzdem
Erinnert
nicht.
Ihr euch an meine Reden vor 2 Jahren, als wir hier zusammensaßen, wo ich darüber geschimpft habe, gesagt habe, ich kann es nicht verstehen, warum die Hersteller nicht selber mal vernünftig Geld in die Hand nehmen und eigene selber Produkte entwickeln und tun, sondern immer nur darüber schielen, was von den Fließbändern fällt und da irgendwas drauf pappen und glauben, es lässt sich verkaufen. Das ist vorbei. Sie haben es einfach versäumt, in der Zeit mal nebenher über Dinge nachzudenken, die als nächstes kommen. Natürlich kann man ins Cloud-Geschäft einsteigen, aber wenn man es so halbherzig macht und nicht auf seine Kunden hört, was die eigentlich wollen und nicht vorher mal antestet, ob die Kunden das akzeptieren und haben wollen, dann hast du es einfach schwer. Und das wurde so halbherzig nebenher gemacht, sage ich, weil ich sehe das ganz genauso. Man hat immer nur auf den Umsatz geschielt und zwar auf den Umsatz, den man
den
relativ sicher
Umsatz
sozusagen reinholen konnte. Ne? Hardware rausschieben in irgendeiner Form. Das war's. Und ich glaube, das ist halt nicht zielführend. Und da fand ich im Übrigen deine Anmerkung vorhin mit Amazon gar nicht, fand ich gar nicht so polemisch. Ich meine, wenn du Jeff Bezos anschaust, er hat's halt verstanden, einen Kindle für, ich weiß nicht, zwischen 79 und 119 Euro auf den Markt zu werfen, weil er sagt, das Geschäft mache ich mit den Büchern.
Ja.
Ja, also der ist so extrem Kunden und kundenfokussiert. Da kann man sich was abschauen.
Und er macht ja auch Geschäft in der Cloud mit seinen Amazon.
Natürlich.
Wie heißt denn dieser Rechenzentrum-Service nochmal?
S3.
Also, was ja sensationell ist und wo man sagen muss, dank dieser Amazon Cloud kann ich als Programmierer Volldödel Heinz nebenan mit einer guten Idee sofort auf den Großrechner loslegen und das aller Welt über die Rübe ziehen. Ich meine, wie sensationell ist das denn?
Wir wissen ja von dem großen Projekt, was IBM verloren hat. Da war ja die große Ausschreibung von der CEA, wer den Auftrag bekommt, ob IBM oder Amazon, bekommen hat in Amazon, nicht die IBM.
Mhm.
Großauftrag.
Da tun sich absolut spannende Geschichten.
So Anzeichen.
Und Amazon ist halt mehr als nur ein Buchhändler, auch wenn man das nicht unbedingt schon, immer so sehen will.
Klar. Zeitungsverlagbesitzer. Na gut, das ist nicht Amazon, das ist er.
Hm.
Aber finde ich interessant.
Ja.
Und weil du sagst Zeitungsverlagsbesitzer, ich sehe immer erschreckende Parallelen zwischen der IT-Branche und der Verlagsbranche.
Ja, ja.
Muss ich an der Stelle auch mal sagen.
Ja, alle Branchen sind im Moment betroffen.
Also meine
Disruption, diese Disruption, von der ich immer so gerne spreche, die gibt es in vielen, vielen Branchen. Ja. Ich meine, schau dir die Automobilbranche an. Hattest du das nicht letztens erzählt, Damian, mit BMW, dass die drüber nachdenken, auch mehr Internetverkauf, Verkauf an der Haustür etc. pp. Da ist vieles einfach im Umbruch im Moment. Ja, sollen wir mal ein paar Personalien noch einstreuen, vielleicht mal so zur Abwechslung?
Haben wir was Interessantes?
Ja.
Hat wer gewechselt?
Zum Beispiel der Herr Fischer.
Ja, Marc Fischer ist nach Hause zurückgekommen.
Ist von nach Hause zurückgekommen und wechselt von IBM zurück zu HP. Und wird dort das Enterprise
Servergeschäft
machen, richtig. Und berichtet da an den Heiko Meier.
Also das finde ich eine sensationelle Personalie. Das fand ich eine tolle Personalie und ich finde Marc Fischer auch einen guten Manager.
Ja, der war ja also längere Zeit quasi abgetaucht.
Ich schätze ihn wirklich sehr.
Auf Europaebene bei der IBM dann, ne?
Ja.
Und da hatte man dann auch relativ wenig von ihm gehört und man weiß ja bei der IBM, wenn jemand so auf die europäische Ebene befördert wird, dann macht er dort entweder richtig Karriere oder er landet irgendwo anders in relativ kurzer Zeit. Ne?
Oft ist das so.
Mhm. Dann haben wir noch aufgeschrieben, Microsoft hat einen neuen Channel-Chef. Phil Sorgen heißt der, kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Kann ich auch wenig dazu sagen. Kennt den von euch irgendjemanden?
Nee. Mir hat allerdings jemand vom ehemaligen Microsoft-Channel-Chef berichtet, der bei der deutschen Partnerkonferenz dabei gewesen sei. Mhm. Und man hätte irgend so ein Händlerbeiratsmeeting oder was gehabt. Und der Mann hätte die Zahlen halt vorgelesen, aber es sei an Input, an Dialog, an Gespräch, an überhaupt nichts interessiert gewesen.
Mhm. Und warum auch, ne?
Warum auch? Und
läuft doch.
So sensationell. Die sollen einfach machen, was man ihnen sagt. So einen Umsatz machen,
genau.
Und die Produkte verkaufen, dann läuft das auch.
Ja.
Und ich fand, er hat auf der Partnerkonferenz, da hat er die Sessions moderiert, nicht wirklich eine tolle Figur, also der ehemalige, nicht wirklich eine tolle Figur abgegeben. Okay. Meine Herren, fand ich ja total Sackfahrt, muss ich echt mal sagen.
Ja.
Kannst du nur besser werden.
Ich glaube, das kann echt nur besser werden.
Ich glaube, der hatte einen schlechten Tag.
Der Damian sieht heute überall was Gutes.
Ja, ne? Ich glaube,
immer positiv drauf.
Ich glaube, bei Partnerkonferenzen war der generell nie so richtig gut drauf.
Zeitverschiebung.
Ja.
Ungewohntes Frühstück.
Ja.
Kein Stuhlgang gehabt.
Ja.
Und schon.
Ja.
Ne? Kann mal passieren.
Ja.
Gut. Viel Sorgen. Jetzt wird alles gut.
Genau. Gabriele Sobota-Fischer. Hat Microsoft verlassen oder verlässt
Nein,
Microsoft?
Ingram Micro.
Ach, was habe ich jetzt gesagt?
Microsoft.
Ach, ich bin schon total Nein. irgendwie. Verlässt Ingram Micro. Ich glaube, die war auch relativ lange dabei.
War sehr lange dabei, war da Vertriebsleiterin Key Accounts.
Genau.
Also große Systemhäuser.
Richtig, ja.
Ja gut, die strukturieren ja eh um wie wild die Ingrams. Und ich würde mal sagen, das wird nicht die letzte Personalie gewesen sein. Hatten wir auch schon berichtet, hatten wir letztes Mal drüber gesprochen.
Der ist jetzt richtig aktiv, also plötzlich hat er sich jetzt auch in Xing angemeldet.
Ja, ist auch eine typische Karriere.
Hat mich auch angerufen.
Ah, ja.
Und,
der Christoph, ja.
Ja, ja. Also der steht noch auf der Payroll. Eine Weile, ich denke, der ist relativ weich gefallen auch und sucht halt jetzt einen neuen Job und kann sich durchaus auch vorstellen, mal in eine ganz andere Branche zu gehen. Und mir hat er gesagt, Hauptsache Großhandel.
Ja.
Produkt ist egal.
Hauptsache Großhandel.
Hauptsache Großhandel.
Tatsächlich.
Ja, ja.
Oh. Ja, der Christoph ist schon so ein Distributionsmensch.
Ja, dem wusste ich auch nicht. Auch der Historie, der Vater wohl auch.
Ach so.
Und es ist ein Hamburger.
Ja, die haben ein Unternehmen in Hamburg.
Und so, ne? Ich wusste gar nicht, dass der
Hamburger ist. Nee, das wusste
der Christoph, doch, das hört man ein bisschen.
Ja?
Ja, ja.
Ja, der kann schon so richtig.
Wobei das sich in München sehr gut akklimatisiert hat.
Ja. Er kommt auch mal gerne vorbei, hat er gemeint. Und ist hier mal zu Gast.
Aber ja, das wäre doch vielleicht mal gar nicht so.
Erst dann, wenn er natürlich keine Verpflichtungen sozusagen mehr, wenn es keine Verpflichtung mehr zu Ingram Micro gibt, ist klar.
Ja.
Ach, das können wir mal vormerken.
Ja. Ja. So, was haben wir da noch aufgeschrieben? Der Herr Hartke wird Country Manager bei AOC und MMD, quasi der Nachfolger von
Stefan Tiefenthal. Der war aber dann nicht lang bei Sharp.
Nein, nicht. Der war doch bei NEC dazwischen noch.
Nein, der war erst bei NEC, dann bei Sharp. Der war lang bei NEC.
Ach so, ja, so rum, richtig.
Richtig, der war lang Vertriebsleiter bei NEC.
2-3 Monate?
Nein, bei Sharp, zwei, drei Monate? Halbes länger, Jahr maximal. Ja,
länger war das. Also, kommt das jetzt direkt von Sharp.
Wir haben das gemeldet gehabt. Ausgabe weiß ich nicht mehr.
Also höchstens 3 Folgen vorher oder 4 Folgen vorher, meine ich.
Das ist noch nicht recht lang her, das ist absolut richtig.
Dann der Adrian Hanslik wird jetzt Direktor Marketing und Sales bei DDC. Da musst du was dazu sagen, Andreas.
Zu Adrian Hanslik oder zu DDC oder zu beiden?
Zu beiden.
Ja, wir kennen ja weder den noch Kollegen noch die Firma.
Mensch, wie seid ihr denn drauf? Das ist ja ein Ding.
Ja.
Okay. Ja.
ganz
Ich werde das jetzt mal aufklären. Dann werden sich die Dinge auch gleich lichten. Der Adrian Hanslik, den kenne ich relativ lang, der ist schon sehr lang in der USV-Branche unterwegs. Also deswegen unterbrechungsfreie Stromversorgung oder wie manche Leute bösartig sagen, Batterien verkaufen. der ist gewesen bei Eaton. Da habe ich den kennengelernt vor etlichen Jahren.
Ah, ja.
Und dann war er zuletzt in der USV-Branche bei AEG für Vertrieb und Marketing zuständig und ist jetzt bei...
Richtig, daher kenne ich den, ja.
Bei DDC. Okay. Christian.
Ja, doch, ich habe den auf der CeBIT gemacht.
Schon, oder?
Ja.
Und bei DDC, also Digital Data Communications, die man unter dem Namen aber gar nicht so genau kennt, die bekannteste Marke von denen ist Level One.
Mhm.
Also es ist ein Hersteller von Netzwerkprodukten in Dortmund.
Mhm.
Die machen Level One, das sind so Switches und Router und so Zeug. Die machen aber auch zum Beispiel Digital Signage-Lösungen.
Ah ja.
Und das ist bei Fachhändlern eine recht bekannte und akzeptierte Marke. Das ist halt so ein B-Brand unterhalb der Großen.
Mhm.
Sind unter anderem bei der Ingram in der Distribution, ich glaube bei der Also.
Mhm.
Okay.
Ich glaube, jetzt müssen wir ihn aber unterbrechen, Christian, sonst spricht er da noch, ne? Gründungsjahr.
Das Gründungsjahr weiß ich nicht. aber wenn ihr so fragt, kann ich es auch schnell mal nach.
Das glaube ich dir sofort.
Du hast aber nicht irgendwie einen Auftrag von denen oder so?
Einen Auftrag von denen? Nein. Nein, von DDC habe ich keinen Auftrag.
Gut.
Ich habe seinen Vorgänger mal interviewt letztes Jahr auf der Ingram Hausmesse.
Ja, okay. Hätte ich nicht gedacht.
Das siehst du? So sieht das nämlich aus.
Wir haben noch 2 aktuelle Geschichten, auch Personalien, naja, aktuelles aus dem Systemhausbereich. Und zwar einmal zum Klaus Weinmann hattest du noch aufgeschrieben, Andreas.
Vielleicht sollten wir generell dann über die CANCOM sprechen.
Klaus Weinmann und CANCOM?
Und das alles in einem Aufwasch machen. Was ich bei der CANCOM recht interessant fand.
Der ist viel in den USA.
Sind 2 Sachen. Erstens, Klaus Weinmann ist viel in den USA. Das fand ich interessant. Und ich fand interessant den sehr spektakulären, schnellen Einstieg von Gerhard Schick als Aktionär bei der CANCOM oder der Firma von Gerhard Schick. Über seine Tochter.
Muss man genau sagen. Ne?
Wir haben da ja vorletztes Mal drüber gesprochen.
Ja.
Relativ ausführlich und hatten noch gesagt, also der Schick hatte ja auch gesagt, er wollte es langfristig anlegen, das Invest. Und sehr interessant fand ich, dass er sehr kurzfristig wieder raus ist, nämlich jetzt kürzlich erst. Und im Zuge dieser Transaktionen doch einen erheblichen Millionenbetrag, einen nicht Profit. Unerheblichen Millionenbetrag Profit gemacht hat.
Mhm.
Wobei ich mich nicht dazu hinreißen lassen würde zu sagen, der Schick wollte nur zocken. Damian.
Ja.
Deutet ja darauf hin.
Zocken klingt ja auch so negativ. Aber
spekuliert.
Ja.
Spekulieren klingt viel besser.
Ich weiß es auch nicht.
Absagen.
Also warum er
schnelles
da so,
Geld machen.
Warum er da so kurzfristig zocken, wieder rausgestiegen ist, das weiß ich nicht. Wir hatten ja in der letzten Sendung auch schon über den anderen Großaktionär gesprochen, ja. Der auch vorher gesagt hatte.
Der Regensburger
da. Wie heißt er?
Filbert.
Langfristig Engagement. Und dann ist er wieder raus. Und da hatte ich ja gesagt, solche Aktionäre, die braucht eigentlich kein Mensch. Also
Nein.
keine Firma. Mhm. Und ich glaube, am selben Abend oder so wurde dann bekannt, dass Schick ist auch wieder Schick raus auch ist. Raus,
genau.
Und da habe ich gedacht, ach scheiße, nee, jetzt geht der auch wieder raus. Ich habe mich auch darüber gewundert, muss ich ganz offen gestehen. Ich kenne den Gerhard Schick ja ein bisschen besser, auch nicht richtig gut. Ich glaube, es gibt keinen, der ihn richtig gut kennt, außer seiner Familie und vielleicht Ralf Klenk.
Also ich würde vielleicht sagen, außer Ralf Klenk und vielleicht seiner Familie.
Oder so. Und ich habe ihn auch, würde ihn auch nicht so einschätzen als jemand, der eben so schnell mal alles auf Rot setzt und dann guckt, ne, was draus wird. Deshalb habe ich mich auch darüber gewundert. Klar, auch Gerhard Schick interessiert sich für Geld und Geldvermehrung. Logisch, ist ja auch nichts Schlimmes daran. In diesem Fall hat es mich aber echt gewundert, warum er jetzt tatsächlich dann so schnell wieder, oder die Familie Schick so schnell wieder ausgestiegen ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch anfänglich nicht damit gerechnet, dass sie so solche Reaktionen auf den Einstieg bekommen und dass sie dann gesagt haben, komm, so, wenn es irgendwie, sagen wir mal, vernünftig ist, dann gehen wir da wieder raus, dann haben wir wieder Ruhe. Und der Kurs von Cancom hat sich ja super entwickelt. Ja. Dann sind sie wieder raus, haben, ich weiß nicht, 8 Millionen mitgenommen oder so. Kann man auch nicht von essen gehen. Na, und vor allen Dingen da in Schwaben haben sie wohnen. Ne?
Geildorf oder wo ist
Geildorf das? Geildorf da bei Wüstenrot. Oder?
Kann man zum Unterwirt gehen,
mal
ordentlich Brotzeit machen.
Aber interessant fand ich auch, es war ja auch interessant, dass obwohl da beide Großaktionäre ausgestiegen sind, immerhin, ich glaube, so mit 20% des Aktienkapitals.
Das war massiv.
Ist es der Kurs massiv. Ja nicht eingebrochen. Nee. Der Kurs ist ja überhaupt gar nicht, der ist ein bisschen runtergegangen, der hat sich aber wieder erholt, liegt jetzt, glaube ich, irgendwie bei 21, 22 Euro oder so. Also immer noch wirklich ganz, ganz, ganz gut. Ich weiß gar nicht, wer dann das, die Aktien da übernommen hat.
Also ein Teil der Aktien hat Allianz. Die Allianz übernommen, die sind ja relativ groß bei Cancom drin.
Ah ja.
Die hatten eine Mitteilung, dass sie wieder, ich glaube, über die 5%-Schwelle gerutscht sind.
Ach so,
was ich auffällig fand, diese Verkäufe waren ja direkt nach der Hauptversammlung.
Aha.
Also das fand ich schon ganz interessant. Und eine Hauptversammlung, wo eigentlich gute Ergebnisse bekannt gegeben wurden. Ich war leider nicht, war einer von euch da?
Nein.
Ich habe auch keine Cancom-Aktien.
Nee,
also das fand ich ganz interessant. Und jetzt von hier aus vielleicht eine Brücke zu schlagen auf die USA-Trips von oder auf den USA-Trip von Klaus Weimann, der ist ja wirklich oft in den USA.
Ja, zum Teil aber auch aus privaten Gründen.
Ne? Zum Teil aus privaten Gründen, nicht jedoch in Kalifornien. Da war er geschäftlich unterwegs.
Ja, das stimmt.
Da war er geschäftlich unterwegs.
Ja, der hat ja dort ein Büro im Silicon Valley.
Genau, die haben eine Firma im Silicon Valley aufgemacht. Sag mal, könnte das sein, dass was mir durch den Kopf gegangen ist, könnte das sein, dass der Schick, nachdem er mehr Einblick bei der Cancom bekommen hatte, nicht mit Weinmanns Linie übereinstimmt und sagt, das funktioniert so nicht.
Kann sein. Welchen Einblick soll er da bekommen haben?
Ich weiß es doch nicht, wer da mit wem über was spricht. Und ich finde, der Ausstieg der beiden Großaktionäre wirkt nicht so, als hätte jeder für sich in der Kammer überlegt, ich gehe da jetzt raus. Weiß ich nicht, ich habe mit denen.
Oh, das ist schon sehr spekulativ.
Das ist spekulativ.
Ich meine, du musst mal sehen, zu welchen.
Ich finde es merkwürdig.
Zu welchen Preisen, Aktienkursen, die eingestiegen sind damals. Und ich meine, Cancom hat sich einfach wirklich gut entwickelt.
Ja, Christian,
und da sagst du irgendwann, okay, jetzt gehe ich raus.
Das sagst du irgendwann, aber das sagst du doch nicht, wenn ich vorher gesagt habe, eine Woche vorher, ich bin jetzt hier langfristiger Ankeraktionär.
Das haben die doch beide gesagt. Auf sowas gebe ich doch gar nichts. Langfristig. Nee, ehrlich, also ich glaube, in dem Bereich, da, also das halte ich für eine Plattitüde.
Sag's ruhig.
Eine Welt voller Zocker.
Das ist eine Plattitüde.
Das ist eine Welt voller Zocker.
Um die Presse ruhig zu stellen, um da keine komischen Nachfragen haben zu müssen. Also
Christian, ich bin Idealist. Ich glaube das schon. Wenn einer das sagt und dann noch jemand,
also gut, gegenüber einer, der nur positiv redet,
kenne ich nicht.
Rechts von mir nur einer, der nur Idealismus kennt. Und ich sitze hier gut, als Einziger, der realistisch mal einen Blick auf diese Branche wirft.
Und vollständig mit Apple-Geräten ausgerüstet.
Was hat das damit zu tun?
Was hat das damit zu tun?
Ja, ach, herrlich. Ach,
komm. Gut, komm, Christian, erklär uns die Welt.
Peil's doch.
Ja. Wie sieht's denn aus? Was ist mit Chick und Fiebert? Die sind raus, einfach nur aus Geldgeilheit.
Wegen der Kohle.
Ja,
der Fiebert wollte
ein neues, Schnitt gemacht.
Der wollte ein neues Shopping-Mall aufstellen irgendwo.
Keine Ahnung. Ich meine.
Und der Chick?
Ich meine, warum kommt ein Immobilien-Heinz aus Regensburg und sagt, ich investiere jetzt in eine Cancom, weil ihm wahrscheinlich irgendeiner gesagt hat, du pass auf, die Aktien gehen im Moment relativ günstig her, das Unternehmen hat eine hervorragende Perspektive, wir vermuten mal, dass die...
Fiebert ist auch völlig uninteressant, Gerhard Schick ist ja interessant.
Schick ist interessanter.
Auch Schick kennt sich im Systemhausbereich nun mal aus, also das ist, glaube ich...
Sind wir uns einig?
So, ja, absolut.
Einig.
Das macht es ja noch interessanter. Der
wird sich das auch angeschaut haben und gesagt haben, die Cancom ist eigentlich unterbewertet. Mhm. Die wird noch hochgehen. Da schiebe ich mal mein Geld rein.
Genau, dann sind sie hochgegangen.
So, und dann sind sie hochgegangen und dann sind sie wieder rausgegangen.
Punkt. Das heißt, die Cancom-Bewertung ist an einem Punkt, wo man sagt, okay, das war's jetzt mit der Cancom-Bewertung.
Höher geht's nicht.
Also viel mehr wird es jetzt in nächster Zeit nicht.
Ja, ich gehe schon mal davon aus, dass die Cancom jetzt im Moment auf einem Niveau ist, wo es jetzt erstmal wieder relativ normal weitergehen wird und dann kommt die nächste Evolutionsstufe. Ich meine, Weinmann ist da schon relativ aktiv.
Weinmann ist sehr aktiv und ich...
Und es waren keine Übernahmen in letzter Zeit durch die Cancom etc. pp.
Ist ja die letzte war die Glanzkinder-Beteiligung, stimmt
Glanzkinder? Das? Ja. Ich glaube, dass die im Moment einfach, ich will jetzt nicht sagen Konsolidierungsphase, ist immer falsch, aber im Moment eine Phase haben, wo sie sich einfach so ein bisschen wieder sammeln. Sie haben viel neue Dinge angepackt, sie haben viel von ihren Geschäften umgestellt, sie haben ganz extrem in das Thema Cloud rein investiert, sie haben viele sehr hochrangige Zertifikate geholt, Premium-Partner geworden bei vielen Herstellern. So, und jetzt machen die erstmal hier ihr ordentliches Business. Und Weinmann, den ich für einen sehr visionären Menschen wiederum halte.
Ja, absolut.
Der einen extremen Weitblick
unterstreiche hat.
Unterstreiche ich. Auch hervorragend andere Branchen abscannt.
Also ja.
Mich beeindruckt Klaus Weinmann da immer wieder. Und ich kann mir vorstellen, der bereitet da jetzt so die nächsten Sachen einfach vor.
Ja, das glaube ich auch.
Also,
ja, das glaub
der
ich
bleibt
auch.
Nicht
glaub auf... Ich. Nein, die bleiben nicht stehen.
Die glaub bleiben ich nicht
absolut
stehen.
Auch. Das
glaube ich auch nicht.
Ja. Ja, und was macht er denn jetzt in den USA?
Er war auf einer Roadshow.
Er hat ja erklärt, er will gucken, ich meine, viele Deutsche gehen ja jetzt in die USA oder in Silicon Valley, um zu gucken,
was da läuft.
Was passiert da?
Ja, und hast du die Parallele zur Verlagsbranche?
Hier ja, der Kai Diekmann.
Kai Diekmann.
Und ja. Waren da auch alle? Und,
ja, sensationell.
Ja, und jetzt gehen sie alle rüber, um sich inspirieren zu lassen.
Vielleicht sollten wir da auch mal rüber gehen.
Ja, unbedingt.
Vielleicht können wir uns da auch mal ein bisschen inspirieren.
Absolut.
Ja.
Ich finde es schön im Silicon Valley. Ich war da schon.
Ja.
Toll.
Ja.
Ja.
Gut.
Kann man auch gut chinesisch essen gehen.
Ja das ist ein Grund.
Wirklich.
Das
schönes Wetter.
Doch. Das ist echt der Hit.
Gut.
Also ich denke, das ist schon, um am Puls der Zeit zu sein.
Ja.
Und um mitzureden und um zu hören, was die Leute da drüben denken. Ich glaube nicht, dass das Ziel von Cancom ist, ein USA-Geschäft aufzubauen.
Nein, das glaube ich
nicht. Also das würde ich mal
Wobei er das ja nicht ausgeschlossen hat.
Oder
ne?
Kurz, das würde ich mal kurzfristig ausschließen.
Wobei Herr Weinmann das nicht ausgeschlossen hat.
Ja, langfristig ausschließen würde ich das auch
da
nicht.
Ihre Cloud-Lösung, von der Sie sich auch vorstellen können, dass Sie die in den USA vermarkten. Das hat er dezidiert gesagt.
Ja.
Nicht heute, vielleicht auch nicht morgen.
Also langfristig kann ich mir das schon vorstellen.
Cloud made in Germany.
So ist es. Total populärer.
Da stehen die Amerikaner drauf auf sowas.
Ja.
Ne? Die haben ja jetzt auch zum neuen Apple iPhone 5S haben ja die Amerikaner gesagt, das S steht für Sonderklasse. Diesen deutschen Begriff Sonderklasse.
Tatsächlich?
Sonderklasse. Also das finden die schon toll. Und vielleicht verkauft den Klaus Weinmann irgendwas schönes Schwäbisches oder so. So. Ja, dann haben wir noch eine Personalie, da werden wir dir jetzt nicht per E-Mail antworten, lieber Jochen Zipp, sondern erwähnen dich doch direkt im Podcast, weil wir wissen, dass du ein sehr treuer Hörer von uns bist seit der ersten Folge. So hast du uns geschrieben, hörst du schon immer den Channelcast? Wir bist auch öfter im Chat auch dann zu finden, wenn wir live senden. Ja, und der Jochen Zipps hat uns bekannt gegeben, dass er die Branche verlassen wird. Und zwar ab Oktober bereits wird er der IT-Branche in den Rücken kehren und sich neuen Aufgaben und Herausforderungen stellen. Der Jochen Zips, mal für all diejenigen, die es nicht wissen, der war
Geschäftsführer bei
MemQ am Schluss, beziehungsweise Vorstand, weil es eine AG gewesen ist davor, COS Memory. Und also Speicherbranche im Prinzip so seine Historie. Und genau. Der wird jetzt in die UV-Technologie gehen. Lieber Jochen, ich hoffe nicht, dass das was Unanständiges ist. UV-Technologie.
Ultraviolet.
Also
Ultraviolett, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß es gar nicht. Kannst du uns vielleicht mal bei Gelegenheit erklären, was UV-Technologie ist? USV wird es ja nicht sein, weil dann wäre es noch in der Branche, aber ja. UV, keine Ahnung. Solar? Nee, auch nicht. Ne?
Hat damit. Na, Solar ist nicht UV.
Ja, also jedenfalls viel Erfolg und hast du schon geschrieben, dass du dir trotzdem Channelcast auch weiterhin anhören wirst und so noch ein bisschen Kontakt auch zur Branche hältst oder auch noch mitbekommst, was in der Branche los ist, weil eine Rückkehr ist ja auch nie ausgeschlossen. Ne? Also, alles Gute. Und
alles Gute.
Alles Gute,
ja. Vielen Dank für deine nette E-Mail. Dann haben wir es mit den Personalien und den aktuellen Sachen soweit durch. Auch in dem Bereich Distribution haben wir fast schon alles abgehakt, aber wir wollten noch mal ein kurzes Follow-up machen, kurzen Nachtrag zur Spekulation, von der hochbrisanten Spekulation, die Damian in der letzten Folge vom Stapel gelassen hat, als es darum ging, was wohl hinter dem großen Deal, Service-Deal von Also und der Synaxon steckt. Das hat sich jetzt geklärt.
Ja.
Damian, hat sich bestimmt ganz positiv entwickelt alles?
Absolut. Ja. Absolut. Also, es war dann nicht ganz so, wie ich das vermutet hatte. Ich hatte ja gesagt, die haben da halt den Part von Avato übernommen für die Synaxon-Gruppe. Das ist wohl nicht der Fall. Das hätte man auch vorher schon klären können, wenn mir jemand mal was gesagt hätte von den Beteiligten, aber das kann dann ja erst hinterher. Also es
jetzt sei halt nicht so.
Doch, da bin ich empfindlich.
Mann. Nicht in trockenen Tüchern.
Aber
jetzt kommt gleich wieder so ein Spruch
von
Christian.
Nein, ich sehe es positiv.
Kurve gekriegt.
Ich sehe es positiv.
Kurve gekriegt.
So können wir nochmal wieder über das Thema
sensationell
reden.
Ja.
Na, es ist tatsächlich so, es betrifft ausschließlich die Marke PC-Spezialist. Mhm. Und ich muss euch gestehen, ich habe immer noch nicht hundertprozentig verstanden, um was es da geht. Wahrscheinlich, weil es mich dann doch nicht so sehr interessiert hat. Es ist irgendwie halt so ein logistischer Deal, den die gemacht haben.
Ich kann sagen, ich weiß es.
Dann mach du es bitte.
Nein, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Nein, ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das sehr gut, wenn du mir jetzt diese Aufgabe abnimmst.
Also ich sehe das total idealistisch, was die da machen.
Finde ich gut. Ich finde diese Sichtweise, solltest du dir unbedingt
erhalten. Ja. Wirklich, ja, Dito.
Also
ich habe mit dem
Du bist Andreas, ja auch ganz nah dran.
Ich bin ganz nah dran. Ich habe mit Andreas Wendinger gesprochen.
Ah ja.
Na dann.
Ich habe mit Andreas Wendinger gesprochen und ich habe tatsächlich... Moment, jetzt muss ich husten. Moment. Und ich habe dann auch mit dem Uwe Zeithammer mal drüber gesprochen. Hm. Es geht tatsächlich um einen Deal mit PC-Spezialist und es geht um das erheblich gestiegene Warenvolumen, was die PC-Spezialist handelt, auch durch den Online-Shop, also vor allem durch den Online-Shop.
Aha.
Das hat es ja bei Synaxon so in der Vergangenheit gar nicht gegeben. Sie hatten die Logistik, die dahinter steht, bislang von einem Logistiker aus der Nachbarschaft bezogen, aus Herford, von einer Logistikfirma, die halt reiner Logistiker ist, also reiner Warenverschicker. Und die haben gesagt, mit zunehmendem Volumen wird das schwieriger, weil die halt das Spezial-Know-how nicht haben, was du für IT brauchst.
Mhm.
Und weil die auch zwei Ware lagern, aber keine eigenen Sortimente haben und sowas.
Mhm.
Und der Deal beruht auf einer Vernetzung der Systeme von PC-Spezialisten mit der Also.
Mhm.
Und das Herzstück des Deals ist ein virtuelles Konsignationslager. Das heißt, ein Teil des Lagers von der Also, ist ein PC-Spezialistlager, mhm, also ein Lager im Namen Dritter sozusagen. Ja. Und bei höheren Warenmengen, also wenn die jetzt eine Aktion fahren und sagen, okay, für die Aktion disponieren wir, was weiß ich, 100 Drucker und die schieben wir raus und mhm, es kommen dann aber Nachfragen, es kommt Nachfrage rein für 200 oder 300 Drucker, mhm, haben den Mechanismus entwickelt, wie sie dann automatisch auf das Also-Lager zugreifen können, ohne vorher händisch verhandeln zu müssen. Das heißt, man kann dann die Ware einfach von hier nach da rüber buchen und rausschicken und sowohl die Integration als auch die Prozesse wurden dann aufeinander abgeglichen und in der IT abgebildet und die Warenversendung wird dann durch die Also über, mhm, erledigt. Und was ich recht interessant fand, das hatten wir beide gesagt, es war ein erheblich komplexes Projekt. Das sagte der Wenninger sagte schon, ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Geschichte sich so komplex gestaltet, wenn man diese Prozesse abbilden, aha, möchte. Vor allem mit der virtuellen Konsignation. Das hatte mir der Zeithammer auch bestätigt. Er hat gesagt, also es war wirklich sehr anspruchsvoll und die haben das innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit über die Bühne gebracht. Und was ich auch ganz schön fand, ich glaube, das hatte der Andreas Wendinger auch in der Mail geschrieben, das Ding ist von Stunde null an sofort problemfrei gelaufen, keine Fehlsendungen Fehler im Prozess. Das fand ich schon erstaunlich. Recht
begeistert zu sein. Ne?
Also das muss sehr gut funktionieren.
Andreas, ja. Heißt das denn jetzt, dass also sozusagen der exklusive Distributor für PC-Spezialist
nein,
ist?
Nein,
nicht.
Nee, PC-Spezialist also ist der Logistiker und das heißt, wenn PC-Spezialist Ware irgendwo anders kauft, bei einer Ingram oder bei einer was beim
hier heißt direkt
oder so.
TechData.
Ach, die.
Echt? dann läuft das hinten dran über die Also-Logistik, weil Also das Lager für die ist. Jetzt ist natürlich.
Moment. Das heißt, Ware von Ingram beziehungsweise TechData oder von einem anderen wird in das Lager
genau,
von
wird nicht
also
mehr, genau, wird nicht mehr in
gestellt?
Die, so habe ich es verstanden, läuft nicht mehr in die Logistik von, ich glaube, Löwe hieß der in Herford.
Ja.
Läuft nicht mehr in die Logistik von Löwe in Herford, sondern läuft so also.
Also, das ist ein Ding.
Ja, das ist halt Warenlager im Namen. Also ja. das ist gut, diese Modelle gibt's ja bei, macht bilden ja andere Distributoren ja auch von
Elektronik,
Hersteller für Hersteller ab und so. Mhm. Also man hat da wenig Berührungsängste.
Ja.
Die Distributoren machen auch viel, also was man ja auch an der Stelle mal sagen kann, das ist ja auch interessant, was kaum jemand weiß, die Distributoren machen ja auch immer munter Geschäft untereinander.
Mhm.
Also wenn einer da Ware knapp hat, der andere hat die über, dann wird die auch mal quer geliefert.
Mhm.
Also das ist definitiv so, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich.
Ah, ja. Aha.
Also die Berührungsängste bei den Distributoren untereinander sind längst nicht so groß, wie die es immer vermuten lassen, wenn man sie einzeln trifft, wenn man sie dann auf einer Herstellerveranstaltung beim Bier trifft, dann gewinnt man den Eindruck, dass es doch gar nicht so schlimm mit der Feindschaft ist.
Mm.
Also nee, und ich denke, das ist schon die Idee. Und natürlich geht man davon aus bei der Also, und ich glaube, die PC-Spezialist auch, deswegen gibt es ja diese Möglichkeit, praktisch auf einem kurzen Dienstweg Ware von Also ins eigene Lager zu buchen, dass tatsächlich das Volumengeschäft von der Also davon auch profitieren wird.
Hm.
Also war auch meine Frage, aber ich glaube, wie seht ihr das? Naja, das ist schon durchaus naheliegend.
Ja.
Sagt auch Wendinger, klar. Hm. Sonst bräuchte man den ganzen Akt ja nicht machen. Und wenn es nur ist, um kurzfristig Engpässe zu überbrücken.
Ja, ja. Die anderen Distis hatten ja auch die Möglichkeit.
Das war eine Ausschreibung. Hm. Die anderen Distis haben auch mitgepitcht und Also hat's gewonnen.
Mhm.
Und was der Wendinger dann auch so gelobt, ich finde das sowieso erstaunlich, der war wirklich sehr begeistert.
Ja.
Und der neigt ja normal nicht so unbedingt zur Euphorie.
Nee.
Der war aber sehr euphorisch. Und hat auch gesagt, also die Beteiligten sowohl bei der PC-Spezialist, also bei der Synaxon, als auch bei der Also hätten sich so ins Zeug gelegt, der war schon wirklich beeindruckt.
Mhm.
Zauber.
Sauber.
Sehr positiv.
Das ist schon, und das ist ja für die Also jetzt der erste größere Service-Deal, den die da gemacht haben.
Mhm.
bin gespannt, wie das weitergeht, und ich bin gespannt, wie die anderen nachziehen, weil die anderen müssten ja jetzt irgendwie auch mal da nachlegen. Weil die Ausrichtung bei der Ingram ist ja eine ganz ähnliche, die bieten die Dienstleistungen ja auch an.
Mhm.
Das ist ja nicht so, dass die also da was Exklusives hätte. Mhm. Bei TechData weiß ich nicht, wie weit die da sind.
Mhm.
Da kann ich es nicht beurteilen. Aber bei der Ingram, die bieten es genauso an.
Ah, ja.
Und die haben auch einige Fulfillment-Deals und solche Dinge auch mit Herstellern am Start.
Ah, ja.
Schon seit einigen Jahren.
Wer, die Ingram?
Die Ingram.
Ach so.
Die Ingram hat zum Beispiel dieses Fulfillment für Smart, das ist so ein Whiteboard-Hersteller.
Mhm.
Und für den haben die auch eine Logistiklösung damals entwickelt, wie man diese komischen Whiteboards vernünftig auf eine Palette packt, dass sie nicht kaputt gehen und sowas.
Ja, das ist nicht ganz einfach.
Nee, und ich glaube, für die Distribution ist da ein großes Betätigungsfeld. Und was ich sehr spannend dran fand, ist auch, dass wo der Wendy dann gesagt hat, ein reiner Logistiker tut's für uns eben nicht. Also wir haben gemerkt, ein reiner Logistiker tut den Trick nicht. Wir brauchen jemanden, der auch dieses IT-Produkt-Know-how hat und der in der IT zu Hause ist.
Mhm.
Das als Seitenbemerkung auf diese Diskussion, die ja schon ewig läuft, werden die Distributoren irgendwann von Logistikern abgelöst. Wenninger? Nein, Ausrufezeichen.
Mhm. Okay.
Auch interessant, interessiert es dich noch? Damian, dann zeige ich nämlich auch noch, was die mit der Avato machen. Habe ich nämlich auch
gefragt. Ja.
Die Avato, über die Avato bieten die an, Dienstleistungen und Logistik im Namen Dritter für die
ganze Gruppe.
Kooperationsmitglieder.
Okay.
Das heißt, das ist was die Mitglieder der Kooperation nutzen können. Du kannst ja als Händler einkaufen bei der Distribution und die schicken dann im Namen Dritter an deine Kunden die Ware.
Mhm.
Und du kannst diese Dienstleistung anscheinend auch über Avato, über die Synaxon beziehen.
Mhm.
Wenn die das geschiftet hätten, das wäre allerdings auch ein größeres Ding gewesen.
Ja.
Aber da hat er gesagt, da sind sie bei Avato und das passt alles und das
bleibt das so. Okay.
Und das läuft so.
Ah ja.
Okay.
Aber da geht die Distribution hin, meine Einschätzung.
Es gab ja einst in München sitzend einen Distributor aus dem Value-Add-Bereich, Familienunternehmen. Zumindest einer der Gründer hat einen Teil des Namens oder seines Familiennamens mit in den Firmennamen eingebracht und
ja.
Dieses Unternehmen ist jetzt verkauft worden. Wir sprechen von Computer Links.
Ja.
Das ist einer der Gründer, der Stefan Link.
Ja.
Und ja, die sind jetzt an Arrow verkauft worden.
Kam wobei, für
mich überraschend irgendwie.
Der Stefan Link, der hatte doch vor Jahren die Firma schon mal verkauft.
An so einen Investor, ja. So eine Investorenfirma, ja, hat die, ja, die verkauft. Ja. Habe ich auch im Hinterkopf. Ja.
Er war wohl noch CEO.
Hat er sie ganz verkauft oder nur teilweise?
Da bin ich jetzt überfragt. Also ich glaube, die Mehrheit auf jeden Fall an der Firma. Also ich würde jetzt da Hand nicht für ins Feuer legen. Also aber er war ja eben nach wie vor immer noch an der Firmenspitze. Ich weiß nicht, ob es jetzt bleibt noch.
Das ist eine sehr spannende Frage.
Also der Stefan Link ist ja nach wie vor noch CEO gewesen. Oder ist es ja, glaube ich, auch immer noch. Und Eigentümer waren zuletzt eben diverse Fonds, wie es so schön heißt. Also
wie groß ist die Firma eigentlich?
Was meinst du mit groß?
Flächenfläche?
Lagerfläche.
Ja, wie viel Teppich haben sie? Nee, wie viel Umsatz machen die? Wie viele Mitarbeiter? Weiß das jemand? Also ich habe die, meine Computer Links, seitdem die dann von diesen Fonds gekauft worden sind, sind die mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden.
Ja, also sie gehören auf alle Fälle zu den Top 5 im VAD-Bereich. Aber jetzt müssen wir die harten Kennzahlen, die müsste ich jetzt auch tatsächlich erstmal raussuchen.
Faktencheck.
Ein Umsatz von 1,1 Milliarden Euro.
Was?
2013.
Macht Computer Links?
Ja.
Hammer.
Ja, das ist ja, aber europaweit.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Nee, hätte ich auch nicht gedacht.
Sind sie so groß geworden?
Die sind ziemlich groß geworden.
Ja, Wahnsinn.
Gut, die sind ja europaweit unterwegs und die sind im Security-Bereich eine richtige Nummer.
Ja, ja.
Ja,
also das Thema Security bei der Arrow hat ja nie wirklich vernünftig abgehoben.
Ja. Boah. Also 230 Millionen, für 230 Millionen gehen sie über den Tisch, die Computer Links. Und
Habt ihr das Muster bemerkt?
Die
Avnet übernimmt ein paar, dann übernimmt wieder die Arrow ein paar.
Mhm. Da ist auch eine große Konsolidierung da in dem Bereich.
Ja, ja, ja.
Zweifelsohne. So, dann haben wir die Distribution abgefrühstückt.
Ja, das war ja zügig.
Deine, erst nudeln wir die Hersteller durch, dann werden die Distributoren abgefrühstückt. Das ist hier wirklich.
Es kann nur noch heiter werden.
Sprachlich ist es also wirklich eine Freude hier.
Ja. Damian, schau mal, da unten ist so ein Lichtschalter. Da kann man dran schieben.
Es werde Licht.
Sonst sitzen wir hier gleich
in der Finsternis. Ich denke jetzt mit dir, glaube ich.
Christian, das ist eine total gute Idee.
Oder?
Kaum ist dunkel.
Genau. Kaum ist dunkel, kriege ich ein Bier durch.
Hier ist ein Öffner.
Mist, jetzt ist Viertel vor sieben, wir müssen schon wieder Licht anmachen.
Wolltest du auch ein Bier?
Um Gottes Willen.
Damian, Heineken ist total schwach.
Ich bleib hier bei
meinem. Das ist quasi Wasser.
Ich habe hier noch Club Mate.
Heineken, -2% Alkohol.
-2%, ja genau.
Ich mag ja dieses Moretti total gern, aber kennt ihr das, wenn man etwas in einem bestimmten Land trinkt und total gerne mag, dass sobald du das über die Grenze bringst, nicht mehr schmeckt?
Ja, nee. Kannst total vergessen, trink lieber ein Heineken. Das schmeckt nirgends.
Unertel. Was ist das denn?
Unertel ist ein
Bayerisches. Unertel, das ist aus Haag in Oberbayern. Das ist ein Weißbier.
Nee, von Rosenheim, ganz bekannte Weißbiermalerei.
Ah, ja.
Schmeckt sehr gut. Also dann probiere ich mal das Polnische, da kann ich, wenn es mir jetzt nicht schmeckt, immer noch sagen, naja, also ist ja ein Polnisches.
Alles nur geklaut.
Genau. Ups.
Na, es geht. Ich glaube, ich trinke jetzt das Astra.
Das ist ja Hamburger, ne?
Ja. Hamburg war ich neulich.
Astra erst. Rotlicht.
Oh, das hat aber 6%.
Sechs Umdrehungen.
Da haut es mich gleich.
Vom Stange.
Da haut es mich gleich ins Kreuz.
Ja, da muss nebenher Brotzeit
machen. Wow.
Ordentlich fette Wurst essen.
Schlimme Geschichte. Fette Wurst habe ich immer zu Hause.
Ja, das stößt jetzt keiner mit mir an.
Ist ja verständlich. Also. Schau mal hier. Schaumkrone.
Ja, wunderbar.
Sensationelles Bier.
Also, trink mal auf den Jörg Salmann.
Yes, yes.
Zum Wohl.
Cheers. Salute.
Salut.
Nicht schlecht.
Oh, das Astra kann sich aber auch blicken lassen.
Hat den Preis 2005 in München gewonnen. Grand Prix der Brewing.
Im Moment läuft doch am Messegelände die Drinktag.
Ja. Und daneben Öl und Fette.
Und daneben Öl und Fette als gute Grundlage für das andere.
Skitchen-Messen.
Und ich sage euch eins. Die Messe muss gut besucht sein, weil in der U-Bahn geht's zu. Das liegt auf meinem Arbeitsweg.
Ja.
Es ist unfassbar.
Aha.
Unfassbar.
Deswegen ist das so ein blöder Verkehr da schon in der Früh, wenn ich da immer unterwegs bin auf der A99.
Ja, das liegt an der Messe, hundertprozentig.
Oh.
Absolut. Und
das ist ein Messen, ne?
Die Leute verkosten aber anscheinend nicht so viel Alkohol, weil es geht relativ gesittet wieder zurück.
Okay.
Was man von einer ehemals führenden IT-Messe in München nicht immer behaupten
konnte. Das stimmt
konnte.
Wohl, ja.
Meine Herren, da
haben sie
die
Taxifahrer
über die Besucher beschwert.
Ja, das stimmt.
Kein Witz.
Ja. Lass uns noch ein bisschen über Elektronikpartner sprechen.
Was geht denn da? Ich hab's nur gesehen, aber nicht wirklich näher reingeschaut, erzählt.
Ja, ist interessant. Da ist ja einiges, was ich
das
da gesehen habe.
Das klingt ja hammerhart.
Da war ja relativ kurz nach der CeBIT, glaube ich, die erste Personalie, ne, mit dem, wie hießen
der
nochmal?
Der, Emer.
Emer?
Ja.
Emer raus,
den weil die erst hatten.
Genau. Dann kam ja der Sobol an Bord.
Ja, richtig.
Und der krempelt jetzt hier offensichtlich Elektronikpartner mal ein bisschen um, ne?
Der hat sich das jetzt wohl ein paar Monate oder Wochen angesehen und hat festgestellt, so können wir nicht weitermachen. Und jetzt restrukturiert er die Firma. Elektronikpartner steht vor grundlegenden Umstrukturierung, wobei sie nennen das irgendwie anders. Wie nennt er das noch? Wachstumsinitiative. Beschleunigungsgesetz hätte ich jetzt fast gesagt. Irgendwie sowas, so in dieser offiziellen Pressemitteilung. Also,
die Wohlfühlphase ist vorbei. Wir müssen künftig deutlich beweglicher werden.
Ja. Und ich glaube auch, der hat da eine Riesenaufgabe, der Sobol jetzt mit seinen unterschiedlichen, auch mit den unterschiedlichen Marken. Das ist ja einmal EP als Fachhandelsmarke,
ja.
Dann Medimax als
Retailmarke
und dann noch Comteam, die Systemhausmarke.
Ja.
Und ich glaube zumindest mit zwei dieser Marken hat er derzeit eine echte Herausforderung, nämlich mit EP und mit Medimax. Über Medimax hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon mal kurz gesprochen, über diesen Wahnsinn, der so habe ich es jedenfalls gesehen, in meinen Augen, permanent neue Märkte zu eröffnen. Jetzt noch.
War das bei Medimax?
Beide, Proma, beide. Proma Medi- ja, ach, du, die ja, haben Promarkt und wollen sie auch noch eigene Märkte neu aufmachen. Und zwar nicht nur in Ballungszentren, sondern auch mitten auf dem Wald. Mettmann hatte ich mal so als Beispiel gebracht, diese Wahnsinn, immer noch weitere Flächen aufzumachen. Ich habe jetzt mal geguckt, die haben allein in Hamburg haben die 4 Medimax-Märkte.
Weil Hamburg ist groß.
Ja, München ist auch groß, da haben sie keinen einzigen.
Der Fehler.
Kein einzigen. Köln.
Wie viele Mediamärkte gibt es in München?
Nicht vertreten.
1, 2, 3.
Meine, das ist, was ist das für eine komische Strategie? Ich glaube 3.
Und Saturn 2.
Saturn 2.
2, stimmt das?
Also einen gibt es da in Riem. Da haben wir ihn schon. Haben ihn jetzt echt.
Das ach, jetzt im, in Ordnung. Im OEZ gibt es einen.
Entschuldigung, dass wir dich jetzt so abgeführt
haben. Nein, ich sehe das positiv. Ihr interessiert euch für das Thema. Könnt eure Begeisterung da nicht bremsen. Ich finde das sehr, sehr, nicht, sehr, sehr
überhaupt
gut.
Überhaupt nicht können wir das bremsen. Überhaupt nicht.
Ich finde das ganz klasse.
Außer Rand, Channelcast, außer Rand und Band. War das nicht neulich bei den Politikern so? Im Fernsehen, wo dann einer den anderen
wir kommen heute aber auch
nicht unterbrochen hat.
Vom Hundertsten ins Tausendste.
Aber über Politik wollten wir nicht sprechen.
Auf jeden Fall, der baut jetzt dramatisch um und was sagt er, Christian, du hast es da vorhin, die Wohlfühlphase ist vorbei, wir müssen künftig deutlich beweglicher werden.
Wir müssen unser Apotheker-Image ablegen.
Ja, das zu dem Apotheker-Image.
Das Leo-Apotheker-Image.
Oh, ist der schlecht.
Okay, ich zieh ihn
ist
zurück.
Der schlecht.
Ich ziehe ihn zurück und bin beleidigt.
Ist der schlecht. Und vor allem, wir müssen das Apotheken-Image ablegen und vor allem durch Leistung überzeugen. Tja, genau so ist es. Also zumindest dieser Part mit den Leistungen. Zu dem Apotheken-Image habe ich noch meine eigene Meinung.
Sag sie.
Soll ich dir echt sagen? Weil bitte. Ich wollte dir eigentlich für meine nächste Heise-Kolumne, wollte ich das. Ich wollte
mach nichts.
Du, Channelcast wird sowieso niemand. Kannst du hier ruhig mal zum
Du kannst ein Sneak Preview egal. Auf deine nächste heiße Kolumne.
Ich meine, Apotheken-Image ist eigentlich was Positives, finde ich.
Ja.
Ich finde nicht, dass Apotheken-Image was Schlechtes ist. Ja?
Seriös?
Wenn Elektronikpartner und das gilt.
Hohe Preise.
Und sie bieten eine Leistung, die du sonst nirgends bekommst.
Ja, aber nur weil es ein Monopol ist.
Ist ja völlig wurscht. Nämlich verschreibungspflichtige Medikamente bekommst du nur da. Davon musst du jetzt mal abstrahieren. Und genau das, und dafür zahlen wir dann auch, dafür gehen wir in die Apotheken. Es gibt 22.000 Apotheken in Deutschland, ungefähr. Ja, es gibt vielleicht noch die Hälfte von Fachhändlern in Deutschland, tendenziell immer weniger werdend. So, und ich sage, der Händler, der muss eher so werden wie eine Apotheke, nämlich dass du dort eine Leistung anbietet, die du sonst nirgends bekommst. Ja?
Die gibt es in der IT nicht.
Hä?
Die gibt's nicht.
Die ja, gibt es nicht. Dann soll man den Laden dicht machen.
Ja. Bums. Ist ja das, was im Moment gerade passiert, das große Sterben der ganzen Läden, weil es nicht funktioniert. Du kannst dich nirgendwo so differenzieren, dass das funktioniert.
Das stimmt aber nicht, was du
entweder
sagst.
Gehst du dann in den Systemhausbereich her, wo du Mehrwerte erbringst, da brauchst du aber kein Ladengeschäft machen. Da musst du nicht zur Apotheke in irgendeiner Form werden. Also ich glaube, das hinkt.
Wie ist nochmal dieser Outdoor-Laden, von dem du so super begeistert bist? Hier in München.
Ja, da der Pelzi Ricker da jetzt drin ist hier. Da.
Ne, sag doch mal.
Der Globetrotter.
Globetrotter.
Ja. Ja. Ja, okay, die haben auch Klamotten und was weiß ich.
Die bieten eine Leistung an, die du sonst nie bekommst. Und das soll in der IT-Branche nicht so möglich sein?
Ja.
Natürlich ist das
möglich. Ja, das ist auch möglich.
100%.
Nee, glaube ich nicht.
Ja. Dann brauchst du auch nicht auf Messen.
Habe ich noch nie gesehen.
Christian geht ja auch nicht mehr auf Messen.
Da wird, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon drüber gesprochen. Hast du irgendwo schon mal Erlebnis-Shopping in einem IT-Dingsbums?
Nee, keine Ahnung. Weil es keiner macht.
Und ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich meine, schau dir doch diese schwachmatischen Ansätze
an. Die Alternative
da gehst du in einen Mediamarkt rein, dann machen sie...
Apple Shop am Marienplatz. Schrecklich.
Das ist ein Erlebnis... Das willst du auch nicht unbedingt. Das brauchst du nicht jeden Tag.
Nein, brauche ich nicht.
Sondern jeden Tag. Geschiebe und
Gedränge. Ich brauche das eigentlich keinen Tag.
Da ich bin da schon, dann gehst du in den Mediamarkt rein, da haben sie.
Ah, der Mediamarkt.
stark.
Dann nimmst du irgendeinen anderen, die dann immer sagen, ja, dann machen wir jetzt mal so Shop in Shop und was weiß ich und machen mal Sofas hin und dann zeigen wir den Leuten mal, wie man das alles vernetzt und pipapo und so weiter und so fort. Ja, nichts hat funktioniert.
Gehst du
nichts
mal zum Konrad?
Guck mal, bei Globetrotter funktioniert's, bei Ikea funktioniert's und hier bei in der IT-Branche wird's nicht funktionieren. Nein, das glaube ich nicht. Es hat nur bisher noch keiner gewagt, es zu tun.
Glaube ich nicht. Es musste ja bis jetzt auch.
Glaube ich
war bis jetzt auch wurscht.
Ja, die Alternative dazu ist,
vergiss die Kolumne. Funktioniert nicht. Da kommst du. Gut, dass wir vorher drüber gesprochen haben.
Ja, also vielen Dank, Christian. Ich weiß das sehr zu schätzen. Deine Meinung, ich sehe das absolut positiv. Und
können wir mal Leserbriefe überlegen. Ne? Aber wenn ich da was schreibe, das wird dabei heiße rausgefüllt.
Christian Meyer beantwortet die.
Um Gottes
Willen. Das unter Synonym.
Das wird gefettet.
Geölt und getrunken.
Ja, geölt und gefettet.
Nee, aber ich meine.
Nein, ich sage dir, es ist für Elektronikpartner und für die anderen gilt Ähnliches. Euronics und Expert. Wobei die halt sind ein bisschen anders aufgestellt noch. Elektronikpartner hat hier also der Sobol, der hat einen super schwierigen Job. Mhm. Mhm. Weil der ganze Online-Bereich ist bei denen immer noch, ich sag mal, positiv. In statu nascendi. Ja, also. Ja. Trägt noch Windeln. Ne? Und das heißt, EP ist im Wesentlichen stationärer Handel. Comteam, glaube ich, ist ein Bereich, der läuft ganz gut, aber die beiden anderen Bereiche, da tut er sich schwer. Und dann hat er ja noch den Fall, dass er bei EP mit den ganzen selbstständigen Fachhändlern sich rumschlagen muss.
Ja, da gab es ja dieses großartige Projekt hier, Wasser Plus, wie hieß das? Anschluss Plus?
Ja, das war so jetzt.
Oder
Plusanschluss.de.
Plusanschluss.de?
Oder Sofortanschluss.de? Oder so.
Was? Sofortgeld.de.
Was ja. Ja, das machen sie ja zu.
Plusanschluss.de.
Plusanschluss.de. Dabei hörten sie, das haben sie erst Anfang des Jahres gestartet.
Hat jeder gedacht, das ist eine super Idee eigentlich.
Und sie haben ja auch erst gesagt, oh super, die Resonanz ist toll, 1000 Fachhändler haben sich hier schon akkreditiert nach einem Monat, ja. Sensationell. Und jetzt machen sie es zu. Warum? Keine Nachfrage. Keine Nachfrage.
Moment, wer fragt mich nach?
Der Kunde.
Der Endkunde.
Der Endkunde. Keine Nachfrage. Sagt der hier, der Sobol. Oder der Geschäftsführer von, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es doch hier gelesen.
Tja, woran liegt das?
Keine Nachfrage.
Ich glaube, also meine erste Vermutung ist, die Zielgruppe, die sie dort ansprechen wollten mit plusanschluss.de, ja, die also es nicht hinbekommt, irgendwie mal ihren Drucker zu verstöpseln oder kleines WLAN einzurichten etc. pp. Oder die Waschmaschine mal irgendwie. Die Zielgruppe, die das nicht schafft, ist auch die Zielgruppe, die nicht im Internet unterwegs ist.
Steile These. Die kommen gar nicht rein, weil sie es nicht anschließen können.
Genau. Da hättest du.
Da bin ich bei dir.
Da hättest du wahrscheinlich solche Dinger im Halloblatt Anzeigen machen müssen im Halloblatt.
Kleinanzeige in der Hallo, das ist super. Ja. Mhm.
Da hättest du es machen müssen wahrscheinlich.
Ja.
Also falsches Vermarktungskonzept war der Fehler. Meine These. Schönes Thema mal für eine Kolumne.
Hervorragend. Schreibst du mir. Ja.
Tja, so sieht's aus.
Ich lasse mir doch von deinen billigen Einwänden meine Kolumne ja nicht zerreden.
Gottes Willen, allein war ja nur eine Anregung.
Ja, positiv.
Genau, positiv. Graveshändler, Apple-Händler Gravis, wird jetzt tatsächlich, wie auch schon mehr oder minder angekündigt, Samsung-Hardware verkaufen.
Mhm.
Und ich glaube, es war ja auch noch im Gespräch Sony, ne? Da weiß ich jetzt aber nicht, ob die Sony-Hardware auch schon drin steht.
Ich meine schon.
Weiß es jetzt nicht ganz genau.
Aber ich glaube, die haben schon losgelegt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber habe ich auch gehört.
Ja. Haben auf alle Fälle das umgesetzt, was sie angekündigt hatten, ne? Dass sie dort noch mehr der sozusagen hochwertigen Premium-Hersteller außer Apple aufnehmen wollten. Der Mediamarkt, der wird am 2. Oktober seine Läden komplett zumachen, um sie dann wieder neu zu öffnen.
Wer macht das?
Mediamarkt.
Ach so, ja, stimmt, habe ich gehört.
Machen für einen Tag zu, am 2. Oktober, 3. ist dann noch Feiertag. Und am Freitag öffnen sie dann wieder. Die machen gerade Riesenräumungsaktionen. Alles muss raus. Und ja, da soll irgendwie etwas Neues passieren. Was genau, weiß man wohl noch nicht. Man weiß nur, dass es die Hersteller alle finanzieren dürfen. Und die sind alle ziemlich angepisst.
Hm. Ja? Das ist die bekannte, bewährte
Strategie des Mediamarktes. Genau. Ne? Hersteller müssen alles bezahlen. Naja, also dann gehen wir mal am 4. Oktober, gehen wir mal in den Mediamarkt und schauen mal, was dort passiert ist. Da, bestimmt sitzen die das Apothekerkonzept um, glaube ich.
Meinst du?
Ja, bestimmt. Einzigartig und was schon.
Ja,
erlebt.
Notebooks nur noch auf Rezept.
Schreibungspflichtig. Ja, und eins habe ich noch rausgesucht. Den kennt vielleicht auch der ein oder andere Fotowalser. Das ist so der Shootingstar gewesen früher im Bereich Onlinehandel. War einer der Fotohändler, der damals ganz groß eingestiegen ist und bei eBay einer der allerersten, wie nannten die sich denn?
Power Seller
war. Mit einem unglaublichen Erfolg. Und der ist ja überall rumgereicht worden, der Fotowalser.
Aha.
Und war das Vorzeigeunternehmen bei eBay und dann später auch in allen anderen Bereichen. Und die steigen jetzt aus. Und
die steigen woraus aus?
Bei eBay. Aha. Und überhaupt aus dem ganzen Online-Bereich steigen sie komplett aus.
Die steigen aus dem Online-Handel aus?
Haben sie keinen Bock mehr drauf.
Und was machen sie stattdessen?
Laden auf, Einkaufserlebnis schaffen.
Stationär, Apotheke. Nein, genau, also im Ernst, das ist ja interessant.
Im Ernst. Um unsere Beratungskompetenz weiter zu stärken, richten wir unseren Fokus ab sofort verstärkt auf den Fachhandel und stellen die Direktvermarktung an Endkunden ein.
Ach so, die machen jetzt so Distributionsgeschäfte oder was?
Sozusagen, machen aber auch, wenn Fachhandel beraten etc. pp. Distribution, aber auf das Online-Geschäft haben sie auf alle Fälle keinen Bock mehr. Steht nicht allzu viel mit drin. Ich habe die Pressemitteilung
auch gelesen. Ich habe das auch nicht wirklich verstanden. Ich habe es gelesen, ich habe es auch nicht verstanden, was der wirklich machen will. War mir nicht klar. Es war nicht erklärt.
Mhm.
Es war auch im Artikel nicht erklärt.
Ja, nicht so 100%.
Das war ein Artikel, aus dem ging echt das Interessante nicht hervor.
Ja, das stimmt wohl. Aber ich fand interessant an der Meldung jedenfalls, dass die
aber sagen, das, aber sie die, haben die Meldung als
kein,
solches
kein, interessant. Kein Bock mehr auf dieses Online-Geschäft. Und das wird ja wohl seine Gründe haben. Die Gründe, die genauen, die stehen dort allerdings nicht drin.
Ah ja.
Das ist
genau, und auch, so. Und, genau und auch die Zukunft nicht.
Ja. Forderungsausfälle und all so ein Scheiß wahrscheinlich. Ja. Und permanent kriegst das Zeug wieder zurückgeliefert. In beklagenswertem Zustand kannst du es nicht wiederverkaufen. Und solche Sachen.
Wahrscheinlich. Kann gut sein. Also es ist jedenfalls ein ganz interessanter Beitrag zu dem Thema bei einem meiner Lieblingsblogs, den ich mir wieder gerne zitiere. Gruß auch mal dorthin an Exciting Commerce. Und wir werden das ja alles verlinken und da vielleicht mal ein kurzer Einschub von mir, weil man auch immer wieder gefragt wird, ja, von den ganzen Themen, die ihr besprecht, gibt es denn da eigentlich auch mal Links dazu, dass man sich das alles näher anschauen kann? Ja, die gibt es. Einfach mal auf channelcast.de schauen und ich packe die immer alle ins Flipboard rein. Das ist eine ganz praktische Lösung, weil man dort wie in einem Buch dann einfach durchblättern kann, hat dann die Beiträge so ein bisschen angerissen und ein Bild mit dazu, schaut optisch einfach ein bisschen schöner auf und dann kann man das alles zu Ende lesen. Läuft auf Smartphones, läuft auf Tablets und auch auf dem PC kann man sich das dort anschauen und dann in die einzelnen Themenbereiche da auch noch reinklicken.
Interessant.
Jo. Soderle. Sony, da, ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal schon drüber gesprochen hatten. Wir hatten ja gerade im vergangenen Jahr häufiger Meldungen aus Japan oder von Unternehmen, Konzernen aus Japan, wo wir gesagt haben, das sieht aber ziemlich duster aus, ziemlich dramatisch und sieht es ja nach wie vor auch immer noch. Ist ja alles nicht so einfach. Aber es gibt tatsächlich ein Unternehmen, das mir zurzeit sehr, sehr gut gefällt und von denen ich finde, dass sie auf dem richtigen Weg wieder sind und zu alter Stärke hoffentlich auch zurückfinden, ist Sony.
Ja, Sony.
Ja, also Sony hat jetzt, was neue Produkte und innovative Produkte anbelangt, einiges vorgelegt. Auch zu IFA einiges gezeigt, von dem man sagen muss, holla, da versucht mal einen ganz neuen Ansatz und versucht mal neue Wege zu gehen. Ich spreche hier vorwiegend von dem neuen Cybershot-Konzept von Sony. Sony hat ja ein, wie sagt man dazu, das Innere einer Kamera ins Objektiv eingebaut. Mhm. Ja, also du hast kein Fotoapparat mehr, sondern du hast ein Objektiv, das mhm. über die ganze Elektronik verfügt, die normalerweise in der Kamera drin ist. Und du kannst dieses Objekt an dein Smartphone sozusagen hinhalten. Das wird dann automatisch gekoppelt. Muss auch nicht irgendwie Apple-Gerät sein, kann man auch Android nehmen. Da ist sogar im Übrigen noch wesentlich einfacher. Da geht es dann über NFC, ansonsten geht es über Bluetooth, ohne über WLAN. Und kannst dann dort Fotos machen, hast dann im Prinzip sensationelle Bilder, die du machen kannst. Kannst das Objektiv auch abnehmen und kannst es irgendwo hinhalten, ne, und über deine Smartphone auslösen. Und sauber. Das ist mal, finde ich, ein ganz interessanter ja. Ansatz. Und das scheint auch den Konsumenten zu gefallen, der Ansatz. Also das Ding, ich habe da nachgeschaut, ist in Amazon sofort hochgeschossen, mhm. war überall in allen Kategorien, wo es um diese Produkte geht, sofort auf Platz 1. Mhm. Und Riesenvorbestellungen. Also das scheint tatsächlich zu funktionieren. Und ja, freut mich für Sony, dass sie da offensichtlich ja. mal wieder...
Hat sich schon angedeutet. Könnt ihr euch erinnern, Anfang des Jahres hatten wir schon mal über Sony gesprochen. Mhm. Und zwar im Anschluss an die Messe in Las Vegas. Wie heißt sie?
CES,
genau. Und da hatten nämlich Besucher der CES schon berichtet, dass Sony da sehr, sehr interessante Produkte vorgestellt hat. Mhm. Und ich meine, hier, ich glaube, Chico war es auch.
Kann sein.
Ja, der gesagt hat, die haben wieder klasse Pfeile im Köcher. Mhm. Und die werden wieder kommen. Und die sie haben ja im Laufe des Jahres haben die immer wieder interessante Dinge vorgestellt. Und ich verfolge ja auch so den Börsenkurs von Sony immer so ein bisschen. Die steht auf meiner Watchliste. Ich ja. hatte auch mal ein paar Aktien, habe sie dann wieder verkauft. Natürlich wieder viel zu früh, weil der Kurs ist übers Jahr wunderschön gestiegen. Der lag bei unter 10 Euro Anfang des Jahres. Jetzt liegt er bei 16 Euro ungefähr. War auch schon ein Stückchen drüber. Und gut, die Firma kostet immer noch nur 16 Milliarden Euro.
Das ist nicht
ganz viel, Sony. Ne? Nicht viel.
Das ist nicht die, ne? nicht die Masse.
Ich meine, die haben echt noch Baustellen, den ganzen TV-Bereich, ja. wie andere auch, ne? Aber das ist ein riesen Laden. Ich meine, das ganze hier Hollywood, die Hollywood Sony Studios gehören auch mit dazu.
Ja.
Ne? Ja. Und das für 16 Milliarden.
Das ist nichts.
Kommt auch mal zusammen.
Das ganze Equipment, was die da stehen haben, mehr wert.
Ja,
alles
ja,
kaufen,
das,
einzeln
verschicken. Ah, das ist richtig. Der Buchwert,
Fire Sale.
Der Buchwert der Aktie, kann ich euch sagen, liegt bei 2231, oder ist das?
Yen.
Yen wahrscheinlich.
Yen, ja. Wahrscheinlich Millionen. Nee,
das sind
Yen.
Euro. Das sind Euro.
Was?
Buchwert der Aktie, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein KBV, also Kurs-Buch-Verhältnis von 0,96 und alles, was unter 1 ist,
ach Gott, das
gilt
ist ja
als günstig. Also der Kurs liegt unter dem Buchwert derzeit noch.
Wahnsinn.
Eigentlich, manche sagen, das sollte man einsteigen. Weil
Schnäppchen.
Ja.
Mhm. Mhm. Ne, Christoph? Naja, jetzt mit den Produkten, die sie da am Start haben.
Wenn die nicht die Baustellen noch hätten.
Wenn sie nicht die Baustellen noch hätten.
Dann sofort ran an den Buletten.
Aber schlimmer wäre es noch, wenn sie keine guten neuen Produkte hätten.
Ja. Noch die Baustellen. Dann wäre es Sharp. dann wäre es nicht ja. Sony, sondern Sharp.
Oder es wäre 2012.
ja, und vor allen Dingen könnten wir dann heute nicht so positiv über Sony sprechen.
Stimmt. Ja, absolut. Ja,
das wollen wir natürlich nicht.
Ja, das stimmt.
Also, freut uns, oder mich freut es wirklich, dass da mal wieder ein bisschen was aus dem Bereich herauskommt. Etwas traurig, aber ich denke auch da werden wir jetzt irgendwie was Positives finden, ist BlackBerry.
BlackBerry, außer BlackBerry. Rand und Band. Außer Rand und Band. Also die Band. Jungs sind ja völlig BlackBerry von der Rolle. Wahnsinn. Die entwickeln ja eine Dynamik, das ist ja sensationell.
Das stimmt. Also sie wollen bis November bekannt geben und ich sag's jetzt richtig, bis zu 40% der Stellen streichen.
Hm. Ja.
Das ist quasi Kahlschnitt, also ja. Kahlschlag.
Das ist ja fast die Hälfte.
Durchgeführt wird. Jetzt könnte man, so meine erste Vermutung war, jetzt wird die Braut noch ein bisschen aufgehübscht, also Personal nochmal ordentlich abgebaut. Investoren, vor allen Dingen die Patentjäger, haben, denke ich, relativ wenig Interesse an dem Personal.
Hm.
Patente statt Personal. Und ist das sicherlich gezwungen, da nochmal ordentlich abzubauen. Aber es deutet schon alles darauf hin, dass das nahe Ende von BlackBerry droht. Entweder in Form eines Verkaufs oder in einer Insolvenz endet. wenn sich keiner findet. Was man ja so hört, ich habe da allerdings keine verlässlichen Quellen dazu, aber ich habe es verschiedentlich jetzt schon gelesen, ist, dass die Patente, die BlackBerry hat, wohl gar nicht so interessant und auch gar nicht so wertvoll sein.
Ach ja?
Dass die von Nokia und auch Motorola deutlich mehr wert gewesen sein.
Genau, diese Meldung, wird gestreut von Microsoft und Google. Und Nokia. Von Microsoft und Google.
Was man ja so liest, sind ja da im Moment, gehen ja da die Investoren ein und aus und prüfen die Bücher und schauen sich alles an. Und ich meine...
Ja, wahrscheinlich machen die das nicht, weil sie es kaufen wollen, sondern weil die es interessiert, wie man sowas hinbekommt.
Wenn man sowas hinbekommt, ja.
Ja. Ja, aber wir sind ja heute so positiv gestimmt. Kann man denn zu BlackBerry jetzt noch irgendwas Positives
sagen? Ja, sie haben eine ganz tolle App jetzt vorgestellt, kam heute die Pressemitteilung.
Aha.
Da habe ich echt gedacht, ich fall vom Stuhl. Kam eine Pressemitteilung, BlackBerry stellt App für Bundestagswahl zur Verfügung.
Na, immerhin.
Ja, also doch super.
Und Sie haben gestern ein neues
Produkt. Du musst nicht ins Wahllokal gehen, sondern kannst zu Hause auf deinem BlackBerry abstimmen.
Ja, das nee, kannst ja in Echtzeit sehen, wie hier und so.
Wie hochgerechnet wird.
Also Sie haben gestern noch ein neues Produkt vorgestellt.
Ja, und Sie haben gerade ein neues Produkt, den Z30 oder sowas. Heißt der so?
Weiß ich jetzt nicht.
Ja, sensationelles neues Produkt mit einem neuen Betriebssystem.
Tja dann.
Ja,
das ist die Kehrtwende. Das ist die Kehrtwende.
Weihnachtsgeschäft
wird alles
retten. Weg mit dem Ballast, her mit den neuen Produkten. So geht das. So einfach ist das IT-Geschäft.
So einfach ist das, ja. Neue Produkte, zack, bumm.
Innovationen.
Läuft
sensationelles Betriebssystem, Zock und Pock.
Vodafone, um nochmal ein bisschen im Mobilfunkmarkt zu bleiben, hat seine US-Anteile an Verizon verkauft.
Ja, aber für so richtig viel Geld.
Aber ich wollte gerade sagen, so wirklich richtig viel Geld, ne?
100 Milliarden Dollar, glaube ich, ne? So was.
Ja, das brauchen die aber auch, weil sie kaufen noch jetzt Kabel Deutschland zu und lauter so eine Sachen.
Ja.
Und immerhin haben sie damals doch für D2 hier in Deutschland, wie viel haben sie gezahlt?
Weiß ich nicht.
Mannesmann?
120 Millionen.
Millionen?
Milliarden. Entschuldigung. 125 Milliarden.
Da war doch damals.
Wirklich? So viel?
Ich meine, ja.
Boah, damals diese Manager, richtig. Der da die Taschen voller Geld gemacht hat.
Ne? Die dann,
diese Mannesmann-Manager.
Der Esser.
Esser.
Ja, der Esser. Und der,
wo dann anschließend
und der
hier
Ackermann,
in den Victory.
Irgendwie weit über 100 Millionen da irgendwie noch eingesteckt hat, ne?
Genau.
Das war ja absurd. Absurd.
Also ja, das war sensationell. Das war mal ein Deal.
Die neue Ökonomie du mal das Bier weg.
Stahlkonzert.
Gib mal
das war rotlich. 6%.
Da ist irgendwie, ich weiß nicht,
sensationell.
Keine Ahnung, was da drin ist.
Ich wollte gerade Grüße an Jörg schicken. Jörg, super Sache.
Also mir graut schon, wenn Vodafone hier Kabel Deutschland übernimmt.
Bist du Kabel Deutschland Kunde?
Ich bin Kabel Deutschland Kunde und ehrlich gesagt ziemlich zufrieden.
Also ich bin Vodafone Kunde, so unzufrieden bin ich nicht.
Ja. Naja, sagen wir mal, die Qualität ist so lala bei Vodafone. Ist okay, gibt's jetzt nicht allzu viel zu meckern, solange alles läuft. Aber wie es läuft, dann hast du echt ein Problem und da muss ich Kabel Deutschland ehrlich gesagt ziemlich loben. Die haben einen super Kundenservice, echt? Ja, es ist wirklich ganz toll. Auch sehr verlässlich. Ich habe jetzt so mir mal die 100 Megabit Leitung gegönnt, weil die kostet fast dasselbe wie die 36 oder 32 Megabit Leitung, die ich da hatte. Fernsehen ist mir wurscht, schaue ich eh nicht mehr.
100 Megabit ist schnell.
Und das liefern die auch. Also das kommt
auch.
Das
ist echt schnell.
Das kommt auch raus. Ja, ich habe es auch genommen, weil die auch wesentlich höheren Upload dann haben. Ich habe es eigentlich genommen wegen Upload.
Ja.
Habe ich jetzt 6 Megabit, weil
ja, macht bei dir ja
diese Podcasts immer hochzuschieben, ne, das ist ja schon irgendwie anstrengend.
Da musst du ja jedes Bit und Byte selber tragen, wenn die Leitung so langsam ist.
So to say.
Ja, so ist das. Mann. Mhm. Und du wohnst in wie vielen Stock?
Im Dachgeschoss.
Das ist nicht einfach.
Nee.
Die ganzen Daten gehen doch nicht in den Fahrstuhl rein. Nee,
wir haben nicht mal Fahrstuhl.
Haben wir hier auch nicht. Das ist schon schlimm.
Ist nicht so einfach.
Damen, ihr habt auch keinen Fahrstuhl. Jetzt gleiten wir aber ab.
Wir brauchen auch keinen.
Sag mal, den letzten Punkt, sollen wir den da noch erwähnen?
Welchen letzten Punkt?
Microsoft startet Aufkauf, Promo für iPads. Na, jetzt haben sie es eh schon gesagt. Dabei kann man es ja auch belassen, oder?
Damit ist ja wohl alles gesagt.
Ja, damit ist wohl echt alles gesagt. Also mehr braucht man nicht dazu sagen. Damian, du warst in Hamburg unlängst.
Ach so.
Ja, bei Friedrich Karl Schröder.
Genau.
Ganz netter Mensch, wie ich finde. Ich habe den auch mal kennengelernt.
Absolut.
Das ist ein guter Typ, ja.
Also zunächst mal so, und ich habe seinen Vater auch noch getroffen.
Ja.
Der ist mittlerweile schon, er geht auf die 80 zu. Also es war so, die machen einmal im Jahr, machen die eine Kundenveranstaltung und dieses Jahr war ich dabei, durfte durch die Veranstaltung so moderieren. Und ich war sehr beeindruckt. Jetzt weniger von meiner Leistung, die war natürlich auch sehr gut. Nein, von der Professionalität.
Ja, aber das kennt man ja schon.
Von dieser Professionalität der Veranstaltung. Ich meine, wir reden hier von einem Systemhaus. Es ist nicht das Größte, es ist auch nicht das Kleinste. Ich glaube, die machen irgendwie 45 Millionen Euro Umsatz, haben 250 Mitarbeiter oder so in der Gruppe. Einmal im Jahr laden die ihre Kunden und die es werden sollen, ein. Einen Tag dort im Unternehmen zu verbringen. Es gibt ein Programm, es gibt Aussteller, klassisch alles, wie es ist. Das Wetter war wunderschön. Und die Veranstaltung, ich habe schon viele Veranstaltungen erlebt, sowohl von Herstellern, von Distributoren als auch von Händlern und Systemhäusern. Aber die braucht sich hier vor keiner anderen zu verstecken. Und die hatten auch ein interessantes Programm, schönes Wetter. Marc Semmler war zum Beispiel dabei. Sagt euch was.
Marc wer?
Semmler. Der frühere Hacker, der heute der Gute ist. Der hat eine eigene Firma und kennt ihr den Namen?
Nein,
überhaupt nicht. Das wundert mich jetzt.
Bin ich in den Kreisen unterwegs?
Nein. Auf jeden Fall berät er Unternehmen, wie sie ihre IT sicher machen.
Mhm. Ja.
Und er ist dann ein Koryphäe auf dem Gebiet. Und er hat das Talent, auch in seinen Vorträgen total lustig und entertaining so rüberzukommen. Und er ist auch dort in diesem vor diesem Publikum, er hat eine klasse Show geliefert, mit Substanz aber. Er ist also natürlich auf die aktuellen Themen eingegangen, hier Prism,
ja,
ne, NSA und so weiter und so fort. Und kam dann auch zum Cloud Computing und hat gesagt, lasst die Finger da weg von diesem ganzen Cloud Computing, ne? Macht da nichts, weil seid doch nicht so naiv zu glauben, dass da eure Daten sicher sind.
Ja.
Ne? Und wir hatten dann anschließend noch so eine Podiumsdiskussionsrunde und ich hatte gefragt, was soll man denn machen, Herr Semmler? Ne? Also, ja, Server in den Keller stellen, ne? Also zumindest für die sensiblen Daten rein und wenn Sie unbedingt Cloud machen wollen, dann nehmen Sie sich einen deutschen Anbieter, der halt seine Daten in einem deutschen Rechenzentrum hat und dann sind sie halt relativ auf der sicheren Seite, aber alles, was amerikanisch ist und so weiter und so fort, ne? Also dann können sie auch sofort ihre ganzen Daten irgendwie draußen auf der Straße hinlegen.
Finde ich ja super, dass so einer mal dort auftritt und das den Kunden auch mal tatsächlich...
Ja, der hat ganz eindeutig.
Also
und daneben saß dann eine Kollegin von Microsoft, die hat dann ein bisschen sparsam geguckt.
Weil ich könnte mir, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ja durchaus da auch Kräfte im Markt gibt, die sowas lieber gerne unterm Deckel halten wollen.
Ja, natürlich.
Ne? Und da eigentlich überhaupt kein Interesse dran haben.
Ah ja, absolut.
Aber man muss da schon wirklich der Wahrheit ins Auge schauen. Ne?
Also das war sehr interessant. Also echt eine gute Veranstaltung.
Ich habe den letztes Jahr kennengelernt, auf dem Systemhaus-Kongress da. Ja, und da hatte ich auch, die sind im Ranking ziemlich weit oben. Ich glaube, der war im letzten Jahr sogar Platz 3 oder sowas. Also ein extrem professionelles Haus.
Mhm. Absolut.
Also muss man wirklich sagen, ganz toll. Nicht schlecht.
Und was ich noch sagen wollte, also interessant fand ich auch, was er mir dann erzählte. Die haben vor 2 oder 3 Jahren, haben die einen ihrer besten Männer, sagte er, aus dem operativen Tagesgeschäft herausgenommen und er hatte nur noch einen Job, nämlich sich weltweit zu informieren, was bringt die Zukunft? Wo geht's hin? Wohin müssen wir investieren? Was haben die Hersteller vor? Der ist also überall
Chief
unterwegs.
Chief Information Officer, Chief Innovation Officer.
Ja,
Chief
irgendwie sowas. Innovation der Officer. Ist halt bei einer Veranstaltung der Hersteller in USA, in Fernost und so weiter und so fort. Und das hat betriebsintern nicht nur für Begeisterung gesorgt, weil du hast einen Mann, der Umsatz- und Deckungsbeiträge generierte, rausgenommen und zu einer Kostenstelle gemacht, die halt eben sozusagen zu einer Cost Center. Du hast von einem Profit Center zu einem Cost Center gemacht. Und das war nicht einfach auch intern zu vermitteln, wie wichtig das ist für das Unternehmen. Aber er hat das halt rübergebracht. Also der Schröder hat gesagt, das müssen wir unbedingt machen, sonst verlieren wir den Anschluss. Ja, und super. Mittlerweile haben das auch alle kapiert, ja. Und der Typ ist mittlerweile also auch sein Geld wert. Also Schröder war, das war eine gute Entscheidung, dass wir es gemacht haben. Ja. Vielleicht mal ein Vorbild auch für andere Unternehmen.
Finde ich sehr gut. Ja, dieses Thema Business Development. Und das ist ja das, was wir vorhin auch schon im Fall Cancom und Weinmann diskutiert haben, ist wirklich extrem wichtig. Und es gibt nicht so viele Unternehmen, also so viele Systemhäuser, die das professionell nach vorne treiben.
Ja, richtig.
Diese strategischen Themen bleiben im Tagesgeschäft meistens auf der Strecke. Und das ist ja wirklich bitter.
Muss man wieder ein bisschen.
Ich hab den schon wieder.
Ja, ja.
Jetzt. Besser?
Ja. Absolut.
Na, das ist ja klasse.
Das war vorher schon auch nicht schlecht.
Aber jetzt ist es richtig gut.
Du nährst dich gerade an den Optimismus von Damian an Christian. Das finde ich schön. Du siehst die Dinge positiv.
Ja, also ich finde es ja immer toll, wenn Geschäftsführer und Verantwortliche dann nochmal sagen, so eine Debatte abzuwenden und zu sagen, ja, klar wird der zu einer Kostenstelle plötzlich, aber das ist einfach immer diese blöde betriebswirtschaftliche Brille, die man dann aufhat und mit der so viel auch verhindert wird.
Mhm. Ja.
Ja, aber ich glaube, da so viel Positives, wie ein Mann dann in ein Unternehmen auch reintragen kann, was der alles erlebt hat, wie der andere Kollegen dann, wenn er wieder zurück ist, ansteckt. Ja, und die Begeisterung, die er dann reinträgt, die ist eigentlich unbezahlbar. Die ist unbezahlbar.
Ja.
Das kannst du nicht irgendwie in Geld festmachen, ne?
Das ist so.
Und das ist so schwierig geworden teilweise.
Ja, wobei es geht halt nicht nur um Begeisterung, Christian.
Es geht schon darum, neues Geschäft, wo kann man einsteigen, ja, der richtig. Wird das schon sehr konkret gemacht haben.
Genau.
Aber das ist eigentlich genau das Richtige, dass man das nicht so halbherzig nebenher macht, sondern sich da auch wirklich mal die Zeit nimmt, das ganz in Ruhe anzuschauen. Ne?
Ja, also, absolut.
Ja. Das ist wirklich sehr interessante Nachricht. Ja.
Mhm.
Friedrich Karl Ströder und Systemhauskongress, ich habe es gerade erwähnt, auch der Systemhauskongress hat auch in diesem Jahr wieder stattgefunden, in Düsseldorf Ende August, und dort ist wieder bekannt gegeben worden, das Ranking der besten Systemhäuser 2013 oder sagen wir der kundenfreundlichsten Systemhäuser in Deutschland. Wird bereits jetzt im siebten oder im achten Jahr gemacht. Das ist geclustert in drei Umsatzklassen, damit man so nicht jetzt ein Systemhaus, das 12 Millionen Umsatz macht, mit einer Bechtle vergleicht. Das funktioniert dann im Prinzip auch nicht. Das heißt, ein Cluster sind Systemhäuser mit einem Umsatz ab 250 Millionen Euro. Dann sind Systemhäuser zwischen 50 und 250 und dann Systemhäuser unter 50 Millionen. Und da gab es in diesem Jahr doch einige Überraschungen. Lange, lange Jahre war die Cancom quasi gesetzt auf Platz 1, immer ganz vorne.
Mhm.
Dieses Jahr hat sich ein Unternehmen vorgeschoben, von dem man die letzten zwei, drei Jahre schon gemerkt hat, dass die so allmählich an Fahrt gewinnen und nach oben kommen, und zwar die Allgeier.
Echt?
Ja, die sind auf Platz 1 gelandet, waren im Vorjahr schon auf Platz 2, haben jetzt den Platz 1 ergattert. Und was mich ganz besonders freut, ein Unternehmen aus Ulm, ein Systemhaus aus Ulm, und damit weiß man eigentlich auch schon, wer es ist in der Umsatzklasse, die Fritz und Matziol, die im vergangenen Jahr noch unter dem Umsatz von 250 Millionen lag, hat den Sprung jetzt geschafft und ist da gleich auf den zweiten Platz gelandet.
Die hattest du im letzten Jahr schon als den Aufsteiger für dieses Jahr angekündigt.
Ja, genau. Dass sie das werden, und das haben sie auch tatsächlich hinbekommen. Und Platz 3 unverändert, die Bechtle, und Cancom auf Platz 4 abgerutscht. Die waren im vergangenen Jahr noch auf Platz 1. Dann kommt die Comparex noch. Auch ein Systemhaus, das über 250 Millionen macht. Die waren letztes Jahr im Platz 4, also eins runtergerutscht. Die T-Systems, auf Platz 6 gewesen im letzten Jahr, bleibt auch auf Platz 6, und Computer Center abgeschlagen auf Platz 7. War auch im vergangenen Jahr auf Platz 5. Und Computer Center können wir vielleicht nachher auch noch kurz ein bisschen drüber reden. Das ist so ein Systemhaus, die mir so, ich will nicht sagen Sorgen machen, aber ich sehe da völligen Stillstand irgendwie bei diesem Unternehmen.
Ja, das wirkt so, als wäre die Luft
ein bisschen raus. Die scheinen irgendwie, mein Tuschik ist ja dann auch gegangen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil der Umsatz sich nicht so weiterentwickelt hat, aber wenn man das im Vergleich setzt zu den Branchengrößen, zu den anderen, also Cancom, Bechtle, Comparex, T-Systems etc., pp., macht einem die Computer Center, fällt einem da nicht wirklich auf, ne? Im positiven Sinne.
Ja, wir hatten damals schon darüber gesprochen, als bekannt wurde, dass TUSIC geht. Branchenkenner hatten gesagt, er ist damit, er hat ja selber gekündigt, er ist damit seinem Rauschmiss zuvor gekommen. Mhm. Und wir hatten ja damals, oder ich hatte damals mal so einen Vergleich gemacht mit den Hauptwettbewerbern, und da hatten über die Jahre seit dem Amtsantritt von TUSIC, und da sah es für ihn die Balance echt nicht gut aus.
Ja.
Die anderen sind gewachsen. Computer Center Deutschland ist nicht gewachsen, oder zumindest nicht so gewachsen bei den wichtigen Kennzahlen. Dafür ist er als CEO verantwortlich gewesen, und jetzt ist er halt nicht mehr da. So, und jetzt ist aber auch ein guter Mann an der Spitze, der war früher schon mal bei Compunet, glaube ich, damals hießen sie noch. Oder kann auch
bei
sein.
Bechtle, oder?
Dann war er mal eine Weile bei Bechtle. Die trauern ihnen heute noch nach.
Aha.
Blöd nur, dass mir gerade der Name nicht einfällt.
Irgendwas mit R, glaube ich.
Und er ist jetzt wieder dort, hat die Fäden aufgegriffen, und gut, er kann jetzt nur gewinnen. Ne? Also ich teile diesen Eindruck, Christian, den du gerade geschildert hast. Compunet scheint ein bisschen den Anschluss verloren zu haben, aber einfach nicht so so dynamisch sich entwickelt zu haben wie die anderen Unternehmen im direkten Wettbewerbsumfeld.
Mhm.
Und das muss natürlich jetzt besser werden. Ne?
Mhm. Kann das, hältst du es für denkbar, dass Computer Center sich deswegen auch, oder die CEOs, oder Deutschlandchefs ein bisschen schwer tun, weil es eigentlich ein englisches Unternehmen ist und die offensichtlich den Verantwortlichen in Deutschland oder möglicherweise nicht die lange Leine lassen, die sie auch brauchen? Also jetzt im Vergleich zu einer Cancom oder Bechtle, was ja, also insbesondere eine Cancom, der Weinmann, der kann ja alles gestalten, wie er will. Ich denke, Olemotz hat auch relativ freie Hand in dem, was er tut. Kann man nicht vorstellen, dass er da so ganz, ganz eng angenommen wird.
Es gibt da halt ja bei Bechtle so ein Spruch bei Bechtle, ich war ja mal eine Weile da, konnte da ein bisschen näher reingucken, Erfolg macht frei. Erfolg macht frei. Und das gilt bei Bechtle eben, da sind ja auch die Geschäftsführer in den verschiedenen Standorten, und das gilt halt, soweit ich weiß, aber eben auch für Computer Center. Die Briten als Muttergesellschaft von Computer Center Deutschland haben den Oliver TUSIC relativ lange gewähren lassen. Nur im letzten Jahr, als ich dann abzeichnete, die Zahlen sind nicht so, wie sich die Briten das vorstellen, da kam natürlich gehäuft dann
die Kontrolle.
Und so, ihr kennt ja hier einen von diesen fünf Lügen. Ne? Ich rufe vom Headquarter an und will Ihnen helfen.
Genau.
Da kamen immer wieder Leute dann rein nach Kerpen und sagten, ich will Ihnen helfen, Herr TUSIC. Ne? Und da war die Kontrolle natürlich dann viel größer. Und das hat natürlich auch den TUSIC, soweit mir erzählt wurde, tierisch genervt, was ich auch verstehen kann und so. Und ja, und dann ist die Leine halt dann relativ kurz dann. Und ich denke, die ist heute immer noch kurz, ne? Bis dann dessen Name wir gerade
Rainer Louis.
Bravo, so ist. Bis dann der Rainer Louis gezeigt hat, dass er es drauf hat, wird die Leine auch relativ kurz sein. Also, klar. Verstehe ich auch.
Ja.
Muss ja so sein.
Schauen wir noch kurz in den zweiten, ins zweite Umsatzcluster rein. Systemhäuser ab 250 Millionen bis 250 Millionen Euro Umsatz. Dort ist auf dem ersten Platz gelandet. Zum wiederholten Male. Allerdings nicht im vergangenen Jahr. Die IT-Haus. Sitzen da in der Nähe in Föhren. Das ist, glaube ich, in der Nähe von Trier irgendwo.
Die sind ja auch relativ groß.
Die kennt man so
auch
gar nicht.
Die hat man
relativ
gar nicht
groß,
so auf dem Zettel stehen.
Auch relativ innovativ. Wir waren eine der ersten Dell-Distis auch.
Richtig, ja.
Die haben das Druckergeschäft gemacht und so. Auf Platz 2 die Sysbac. Oder Sysbac, ist klar, Berlin. Und die waren im vergangenen Jahr auf Platz 1, und auf Platz 3 geschafft hat es die SVA Systemvertrieb Alexander GmbH.
Die sind auch relativ groß, und man hat die immer auch nicht auf dem Zettel stehen.
Ja, und
hat mich letztes Jahr schon erstaunt.
Da haben wir auch treue Zuhörer übrigens. Weiß ich, dass die uns auch immer wieder verfolgen. Waren im vergangenen Jahr Platz 4. Und erstaunlich, und das finde ich extrem überraschend, und ich kann es mir aber nicht wirklich so erklären, auf Platz 4 gelandet ist die ACP, die
Echt?
Im vergangenen Jahr noch auf Platz 15 war.
Das kann ich aber auch nicht verstehen. Das ist aber
auf Platz 4 gelandet.
Das ist ein erstaunlicher Sprung.
Das finde ich schon irgendwie echt erstaunlich, ja. Also anders kann man es nicht sagen. Platz 5 dann die Emma Datentechnik. Platz 6 Kontrollware. Platz 7 Profi-Engineering. 8 Hunigsberg und Dübel. 9 die Data Group.
Die waren doch mal ganz vorne, oder?
Die waren mal relativ weit vorne, ja. Ja. Nicht im letzten Jahr, aber die Jahre davor war die Data Group ziemlich weit vorne.
Sind das Leser der Computerwoche?
Das sind Leser der Computerwoche. Es sind insgesamt, glaube ich, 3000, weit über 3000 Abstimmungen, die dort gegeben wurden. Also komplette Projekte, die dort bewertet wurden. Insofern schon einigermaßen verlässlich. So, und jetzt schauen wir noch ins letzte Umsatzcluster rein. Jetzt muss ich ein bisschen vorklicken. Das sind also Systemhäuser mit einem Umsatz bis 50 Millionen. Dort auf dem ersten Platz auch ein Kandidat, der schon öfter von sich aufmerksam gemacht hat, ist die Dualutions GmbH. Mhm. Auf Platz 2 die Advanced Unibyte, waren auch schon mehrmals dabei, war im letzten Jahr auf Platz 4. Sind aus Ulm oder in der Nähe von Ulm, irgendwo ein schwäbisches Unternehmen, sind spezialisiert auf, ist ein Storage-Systemhaus, machen relativ viel mit Fujitsu, so viel ich weiß. Und dann haben wir noch auf Platz 3 die Dextra Data. Die waren im vergangenen Jahr nicht mit dabei. Die haben es auf Platz 3 geschafft. Und Newcomer des Jahres ist die MR Systeme.
Ach ja. So.
Also nicht MR Datensysteme, ne? Nee. Die sind größer. Aber es gibt noch die MR Systeme, die kenne ich aber
Höxter. Gar nicht. Aha. Aus Höxter. Höxter und Hannover. Von Henning Meyer ist das die Firma.
Ach, okay.
Also der hat ja einerseits diesen Distributor und dann hat er eigentlich, also seine erste Firma war dieses MR-Systemhaus.
Okay. Platz 11 übrigens, Friedrich Karl Schröder.
Ah ja.
War im vergangenen Jahr allerdings Platz 6.
Mhm.
Gut, dann haben wir die auch mal bekannt gegeben und so ein bisschen Name-Dropping gemacht, aber wir sind ja ein Podcast für
Systemhäuser, ne?
Genau. So, dann schauen wir mal rein. Computer Center hat man gerade schon drüber gesprochen. Ja, heute kam noch eine Pressemitteilung von Microsoft zum Thema PC-Fritz.
Das ist kein System.
Was eine abstruse Geschichte.
Hat da aber irgendjemand eingetragen.
Nee, er ist ein Händler.
Er ist ein Händler.
Und wir haben ja keine Kategorie Händler, sondern wir haben ja im Redaktionsplan nur eine Kategorie Systemhäuser. Ach
so. Ja. Das ist aber nicht so kleinlich.
Ja, gut.
Genau, das muss man positiv sehen, Damian. Dass man dir
wichtig
das
ist, dass es dieser Stelle wichtig sagen ist, dass er muss. Gesagt hat, das muss drauf.
Ja. Wichtig ist, dass es drin ist.
Ja.
Genau. Mhm.
Gut.
Gut, nachdem wir auch darüber gesprochen haben.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, da sollte man echt nicht allzu viel drüber verlieren. Das ist ein Händler, der durch extreme preisaggressive Angebote, durch extrem auffällige Aktionen, Verkaufsaktionen mit leicht bekleideten Mädels und so weiter und so fort. Also alles einem bestimmten Milieu zugehörig, würde ich mal sagen.
Der Softwareindustrie.
Relativ billig und nuttig alles, ja, auf sich aufmerksam gemacht. Und da wurde jetzt heute, waren glaube ich um die 100 Zollbeamte und Polizisten in mehreren
Standorten
unterwegs und haben den Laden jetzt sozusagen hochgenommen, weil dort der Vorwurf erhoben wird, dass Raubkopien in sehr großem Umfang verkauft wurden.
Ja.
Der Chef des Unternehmens, der Mike Malik, ist irgendwie so ein bisschen eine schillernde Person. Er sagt, er ist krebskrank und hat auch nicht mehr allzu lange zu leben. Und scheint dann nochmal die Zeit ganz ordentlich genießen zu wollen. Ob es da allerdings zwischen den beiden Sachen irgendeinen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Genau.
Genau.
Also, sowas poppt ja immer wieder mal auf.
Das fand ich eine bizarre Geschichte.
Wir hatten ja auch schon mal so eine Riesengeschichte, Damian, du erinnerst dich, als wir damals noch zusammengearbeitet haben bei Computerpartner. wie hieß der?
Ja.
Der dann in den Bau musste noch.
Ich sag dazu nichts. Er kam doch sofort mit seinem Anwalt.
Ja. Es war.
Ja, also.
Ja.
Wenn man ins Gefängnis muss, dann braucht man in der Regel einen Anwalt.
Ja, der ist mit dem Anwalt aber auf uns losgegangen.
Vielleicht hätte man ihn schon vorher konsultieren sollen.
Das war eine heiße Kiste. Ja. Oder ging es auch um viel Geld?
Ja, da ging es um viel Geld.
Was war denn das? Ein Großhändler?
Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
hatte auch irgendwas zu tun mit, hatte auch zu tun mit Microsoft und Lizenzen und so weiter und so fort.
Da gab es über die Jahre immer wieder interessante, lustige und
weniger lustige,
aber meistens sehr unterhaltsame Geschichten.
Absolut.
Für diejenigen, die nicht direkt damit betroffen waren. Ja. Waren das 100.000 oder 1 Million Raubkopien hier bei PC?
Auf 100.000.
Weil hier steht 1 Million, oder?
Nee, 100.000.
Ah, 100.000, gut.
Ja, aber PC Fritz ist ja mit diesen Microsoft-Aktionen schon sehr lang aktiv. Und
ja.
Haben
es halt geschickt gemacht, offensichtlich, ne?
Die ganze Zeit. Sagen wir mal so, der PC Fritz ist in der Szene durchaus bekannt und hat da einen sehr eindeutigen Ruf, wenn man nachfragt.
Ja, also die Boulevardmedien lieben ihn ja auch. Bild-Zeitung
berichtet. RTL,
Boulevard, ja. TAF, keine Ahnung, alle wie die Dinger.
Wobei der immer auf seine Krankheit da rekurriert wird. Offensichtlich
nutzt er das
so zum Marketingzwecken.
Lebensgefährten, der da irgendwie aus dem Dschungelcamp stammt und so. Also es ist alles so.
Passt irgendwie
alles zusammen. Ne?
Lass uns nicht darüber weiter
sprechen. Wie meine Russen im Urlaub.
Wie meine Russen im Urlaub.
Wir lassen uns
mal jedes Wort hier auf der Zunge zergehen.
Schneid das raus.
Nee, sonst wird dir was anderes rausgeschnitten.
Wo bist du denn bitte im Urlaub gewesen? Halbinsel Krim am Schwarzen Meer.
Ja, genau.
Der Herr Meier. Lass uns schnell weitermachen.
Acer haben wir schon gesprochen. Lenovo, die haben nochmal auf sich aufmerksam gemacht und gesagt, bis 2015, wenn wir HP auch in Europa überholt haben, sind ja in anderen Regionen, sind sie ja schon weit vorne und haben HP dort schon hinter sich gelassen und jetzt haben sie auch gesagt, und 2015 wird es in Europa auch soweit sein. Da bin ich mal sehr gespannt.
Ich bin da auch gespannt.
Wie sie das hinkriegen.
Ja. Vor allen Dingen, wie gesund.
Wie
nachhaltig.
Wie gesund das langfristig ist.
Genau. Aber das willst du bei den chinesischen Unternehmen ja nie wissen, wenn du an Hynix beispielsweise denkst, im Speichermarkt.
Die sind doch Chinesen.
Ja, klar.
Ist Hynix nicht das ehemals Hyundai?
Hynix
ist ja umbenannt, dachte ich
so. Oder? Warte mal.
Ich dachte, es wäre koreanisch.
Ja? Ich bin jetzt wirklich auch unsicher.
Ja, ich glaube, das ist.
Die ja vom Staat sehr stark gefördert werden. Ne?
Ja, gut, aber in Korea ist die staatliche Förderung ja auch immer schnell dabei, bevor hier alles den Bach runtergeht.
Also direkt auch mit Geld.
Ja.
Mit Kapital.
Ja. Das kann man schon machen.
SK Hynix.
Ich sag nur Commerzbank.
Du hast recht, Andreas.
Ja.
Das Unternehmen wurde im Februar 83 als Hyundai Electronics
schon Geld, Industries. Das ist die ehemals Hyundai Speicher.
Dann stecken halt die Südkoreaner dahinter. Aber die haben doch ständig da diesen mit Samsung und Infineon und so weiter, war doch ständig der Stress, weil die so stark subventioniert wurden, die Hynix, ne?
Ja.
Okay.
Ja, Samsung braucht ja nicht subventioniert werden. Samsung braucht ja nicht subventioniert werden.
Die machen das mit anderen.
Und Infineon wurde ja auch lange subventioniert.
Ist da eigentlich der Samsung-Chef? Haben die hatten den doch irgendwann mal hochgenommen wegen Korruption oder was war
das? Ja. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Das war einer aus der Gründerfamilie. Mhm.
Ja. Ein schönes Kapitel, das uns mal einen kleinen Blick zurückwerfen lässt. Vorher machen wir nur kurz Adobe. Das fand ich auch noch ganz interessant. Da haben wir uns nämlich, ich glaube, das letzte oder das vorletzte Mal die Quartals dann angeschaut.
Ja.
Und gesagt,
böse Geschichte.
Da sieht's aber echt schlimm aus, obwohl sie es ja ein Stück weit angekündigt hatten, aber das so dramatisch.
Das sah schlimmer aus als angekündigt, erheblich.
Es sah deutlich schlimmer aus. Jetzt kam aber die Meldung gestern, habe ich zumindest gelesen, dass sie mittlerweile weit über 1 Million Abonnenten haben.
So, und an dieser Meldung fand ich eins total interessant. Das war doch eine Adobe-Pressemitteilung.
Ja.
Was ich total interessant finde, ist, mehr als 1 Million Abonnenten, das klingt ja toll, aber was ist denn die Referenzgröße?
Ja, die ist...
Ich meine, was ist denn die installierte Basis? Ich meine, worum reden wir hier überhaupt? Was bedeutet diese Zahl?
Und im Verhältnis.
Was ist das für ein Durchbruch und was soll das überhaupt?
Ich glaube, es sollte nur dazu dienen, um zu sagen, wir haben einen Anstieg und
das ist ja das, was wir rauskennen. Es gibt Leute, die das Neue auch kaufen.
Plus 47% an Zuwachs an Abonnenten. um einfach nach außen immer zu signalisieren, es geht nicht noch weiter runter oder stagniert nicht, sondern es geht nach vorne.
Ja, aber nachdem keine Referenzzahl drin ist, sieht man es überhaupt nicht. Du weißt nicht, was das bedeuten soll. Und das halte ich, also das ist eine Meldung, die ist so, ich war entsetzt.
Echt?
Ja, wenn einer von meinen das damals geschrieben hätte, hätte ich aber am Ohr gezogen.
Ja, allerdings.
Muss man also wirklich sagen.
Das stimmt, ja. Das gehört natürlich irgendwo mal einsortiert und in den Kontext gestellt. Gut, warten wir mal die nächsten Quartalszahlen
ab. Aber ich bin gespannt, wie es geht, weil die Meldungen, die man gehört hat, waren katastrophal. Alle wollen boxen und
es schielen, glaube ich, auch viele aus der Branche drauf, ob es funktioniert oder nicht, weil es natürlich ein Stück weit auch ein Referenzmodell jetzt mal ist. Ne?
Und meines Erachtens ist das ein Kommunikationsdesaster, was da passiert ist.
Ja, absolut.
Weil die Vorteile liegen auf der Hand. Einmal ein Kommunikationsdesaster und dann auch ein Desaster in den Lizenzierungen, weil man es nicht versteht.
Du verstehst einfach nicht.
Mhm. Also ich habe mit mehreren gesprochen, darunter meine Tochter, die Gestalterin ist. Die Grafikerin ist, die sich das kaufen wollte. Ich habe gesagt, schau es dir mal an. Das ist ein tolles Modell.
Ja.
Dann kam zurück und gesagt, es kann schon sein, dass das toll ist, aber ich weiß nicht, was ich da kaufen soll, weil ich verstehe es nicht.
Kann ich bestätigen. Ich wollte mir vor einigen Tagen Lightroom besorgen.
Tolles Programm.
Verwaltung im Prinzip.
Tolles Programm, ja.
Ich habe es aufgegeben. Ich habe es nicht geschafft.
Echt?
Nee. Ich habe kein Angebot gefunden, jetzt nur Lightroom irgendwie dort mal zu buchen.
Ich habe das auf DVD, ich könnte es gebraucht verkaufen. Das dürfen aber nicht Hardy erzählen.
Genau. Also war irgendwie alles nicht so einfach. Was haben wir denn noch drin? Nemetschek muss man noch sprechen. Wollte es gerade sagen.
Sollen wir sofort machen?
Mal einen Blick zurückwerfen auf eine Person, die in der Branche vor... Wie lange ist es her?
20 Jahren?
Nee,
noch länger.
Nein.
Ja, vor 20 Jahren war der in Amt und Würde.
15.
Ja, was wollte er denn sagen?
Herr Dobitsch.
Ja.
Kurt Dobitsch.
Ja. Ja.
Kurt Dobitsch.
Wann der rausgegangen ist?
Nein,
ist denn der rausgegangen?
Wo der so seine Phase hat, wo der bekannt war.
Vor 15 Jahren war das.
Das war Mitte der 90er Jahre.
Ja.
Mitte der 90er.
Mitte bis Ende der 90er.
Also wie bist du auf den Herrn Dobitsch gekommen?
Der Herr Dobitsch, früherer Compaq-Geschäftsführer, ist in verschiedenen Aufsichtsräten tätig, auch als Business Angel. Mhm. Unter anderem ist er bei Bechtle im Aufsichtsrat und er hat auch Aufsichtsratsvorsitzmandate bei United Internet zum Beispiel und auch bei der Firma Nemetschek hier in München. Bekannt Nemetschek als Softwareanbieter im Bereich alles, was mit Immobilien und Bauen und so zu tun hat. Mhm. Unternehmen hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt, ist jetzt sogar auch in den TechDAX aufgestiegen oder steigt jetzt auf in den TechDAX. Ganz prima. Und ich habe mir gedacht, eine tolle Firma und so weiter und so fort. Und plötzlich tauchen jetzt also ganz negative Schlagzeilen auf. Führungsproblem bei Nemetschek, schon wieder ein Vorstand gegangen. Und dann habe ich mich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt. Und es ist tatsächlich so, dass das Unternehmen in den letzten 3 Jahren 3 Vorstände verloren hat. Mhm. Und alle begründen ihren Ausstieg damit mit Schwierigkeiten mit dem Aufsichtsrat. Mhm. Vor allen Dingen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden.
Herrn Dobitsch.
Kurt Dobitsch. Der würde halt permanent sich einmischen, im Übermaß Informationen abfordern, habe Vorstellungen von den Zielen und so weiter, die nicht machbar seien und so weiter und so fort. Was auch immer im Detail dort passierte, wissen wir nicht. Mhm. Aber da scheint wirklich einiges nicht zu stimmen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. So, und jetzt vor kurzem ist auch wieder die Vorstandsvorsitzende, hat den Brocken hingeschmissen und die haben sich jetzt öffentlich gezofft. Mhm. Weil sie hat gesagt, also ich höre jetzt auf wegen dem Aufsichtsrat und dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Und dann hat der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dobitsch, gesagt, ja, also die Frau, die hat nichts gebracht, ne, die war überfordert, die hat die Sachen nur liegen gelassen und die müssen wir jetzt alle aufarbeiten und so weiter und so fort. Also mussten wir uns von trennen. Mhm. Da wurden E-Mails aus dem letzten Jahr öffentlich zitiert von Herrn Dobitsch an den Vorstand, wo er halt sich in äußerst negativer Weise über Mitarbeiter dort geäußert hat. Alles in der Presse, gerade im Handelsblatt nachzulesen. So, und ich habe das aufgegriffen, weil ich den Herrn Dobitsch kenne. Mhm. Damals noch, also ich habe bei Heise dann was drüber geschrieben und da habe ich auch eine meiner ältesten Visitenkarten abgedruckt. Mhm, da war Kurt Dobitsch noch Vertriebsdirektor bei Compaq mit Telex-Nummer.
Mhm. Telex-Nummer, cool.
Und ich habe ihn dann also in meine Kolumne, die ist ja so angelegt, habe ich ihn dann gefragt, Herr Dobitsch, was ist da eigentlich los bei Herr Dobitsch, was ist so los bei Nemetschek? Die Vorstände laufen weg, sie machen sie dafür verantwortlich, dass es halt eben nicht funktioniert. Ein bisschen kommt mir das vor wie Kinder da im Sandkasten, keiner will mit Kurt spielen. Und Kurt sagt, alle anderen sind doof, vielleicht liegt es aber an Kurt, wenn keiner mit ihm spielen will. Also Frage an Herrn Dobitsch, sind die Teil der Lösung oder sind die Teil des Problems? Und heute hat er mir geantwortet.
Ach schon.
Ja, er hat mir geantwortet und was soll ich euch sagen? Also es ist tatsächlich so, alle anderen sind blöd und nicht Herr Dobitsch. Herr Dobitsch hat nur einen Fehler gemacht, sagt er selber, er hat die falschen Leute eingestellt. Und sonst hat er alles richtig gemacht. Ja, und man kann es nachlesen jetzt mittlerweile im Internet, auch seine Antwort. Ich will das jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, aber es ist tatsächlich so, seine Antwort entspricht genau dem, was wir vorher auch schon festgestellt hatten. Die anderen sind eben die Karre in den Dreck fahren. Und die Karre ist ja nicht im Dreck. Nemetschek ist ja ein gutes Unternehmen, ist ja ein gutes Unternehmen und so weiter. Sonst wäre es ja jetzt auch nicht befördert worden. Aber die anderen, das sind diejenigen, das sind sozusagen, ich sag mal in Anführungszeichen, die Loser, ja, und ich bin der, weiß, wie es geht. Und auch die Journalisten sind jetzt die Versager, weil sie sich eben von den ehemaligen Vorständen und den ehemaligen Managern vor den ihren Karren fahren lassen und eine Kampagne gegen den Aufsichtsrat fahren. Also alle anderen sind die Deppen und ich, Kurt Dobitsch, bin der Hero. Naja.
Was sind denn seine Erwartungen?
Komische Geschichte.
Was sind denn seine Erwartungen? Was sind denn seine Erwartungen?
Er hat sich zu seinen Erwartungen nicht geäußert.
Das heißt, er müsste doch eigentlich sagen, das Unternehmen läuft sensationell schlecht. Wir müssten längst das doppelte Ergebnis erzielen oder den dreifachen Umsatz oder.
Er hat in der Tat hatte gesagt, es läuft sehr schlecht. Jetzt in der Antwort an mir hat er gesagt, das ist so, hat er das relativiert. Er hat gesagt, es gibt 12 weitgehend selbstständige Markengesellschaften, davon sind 11 machen einen tollen Job, eine nicht. Die Allplan.
Allplan
hat keinen tollen Job gemacht. Das haben wir aber jetzt geändert. Wir haben da jetzt einen neuen Vorstand installiert und jetzt wird alles gut.
Okay. So. Was sagen denn die anderen Mitarbeiter dazu?
Also ich habe jetzt seitdem von Nemetschek eine Menge Freunde jetzt bekommen, die irgendwie, ich habe auf wenig Kolumnen so viel Feedback bekommen wie auf die und also durch die Bank.
Das deutet aber schon darauf hin, dass es auch ein hochemotionales Thema ist. Ne?
Ja. Also das würde ich auch sagen. Ja. Ich meine, wenn das da wurde einem E-Mail zitiert, wo er im letzten Jahr geschrieben hat, am 1. Mai, also am Tag nach dem tanzenden Mai, wo man immer viel feiert und so weiter und so fort. Was hat er denn da geschrieben? Also ich habe gedacht, das gibt's doch wohl gar nicht. Da hat er an einen Vorstand eine Mail geschrieben, die wird da zitiert. Da schreibt er, dass es bei Allplan 420 Leute gibt, die einen unakzeptablen, schlechten Job machen und sich ohne Ethik und Moral aus den Firmenkassen bedienen, ohne wirklich etwas zu leisten. 420 Leute. Allplan hat ungefähr 400 Mitarbeiter. Das heißt, er hat hier die ganze Belegschaft. Die ganze Belegschaft hat er einmal ratz durch den Dreck geschleift und beleidigt. Aber das finde ich schon.
Welches Segment ist denn Allplan? Allplan ist das Segment Planen, oder? Bei Nemetschek.
Genau.
Ist das Segment Planen.
Was? Bist du auf der Allplan-Seite drauf?
Im Bericht bin ich gerade.
Ach so.
Im Bericht. Dann müsste man nämlich sagen, das Segment Planen mit einem Umsatz von 70 Millionen, liegt mit einem Ergebnis von 9 Millionen deutlich unter dem Schnitt der anderen. Das Ergebnis,
Segment das
Bauen mit 7,5 Millionen liegt bei einem Ergebnis von 2,2 Millionen.
Ja, die sind ja auch viel kleiner mit 7,5 Millionen.
Ja, aber das Ergebnis im Verhältnis.
Ja, kannst du ja so nicht.
Und das, sicher kannst du das.
Du kannst ja nicht so ein kleines mit einem.
Das sind ja, also.
Aber wir wollen mal feststellen, Allplan, wenn ich das richtig sehe, sind das Netto? Da ist eine Nettorendite von 12%.
Ja, bei den anderen
sieht es aber schlecht.
Bei den anderen sieht es aber
ist nicht so schlecht.
Ist ja nicht schlecht, oder? Ja,
bei den anderen sind es aber fast 30.
Die Frage ist, wie ist es? Was macht der Wettbewerber? Mhm. Das, ja, das sind da die.
Die haben keinen Wettbewerber.
Die Benchmarks. Mhm.
Die sind Marktführer.
Ja, was ich erstaunlich an der Geschichte noch finde, um nochmal einen weiteren Aspekt reinzubringen.
Aber der Tonfall ist ja.
Ah, der Tonfall, aber nee, noch einen weiteren Zucht, Aspekt ja. da mal noch kurz mit reinzubringen ist, der Herr Dobitsch ist ja, wie du auch schon gesagt hast, auch im Aufsichtsrat vieler anderer Unternehmen.
Ja.
Dort führt er ja offensichtlich nicht diesen Tanz auf. Zumindest
ist uns nach, jedenfalls nicht bekannt. Nach
außen und ist ja jetzt auch kein Unternehmen dabei, du sagst ja erst mal bei Bechtle.
Naja, du musst jetzt sehen, also United. Bei Bechtle ist er normaler Aufsichtsrat, da ist er nicht Aufsichtsratsvorsitzender. Mhm. Bei United Internet ist er Aufsichtsratsvorsitzender, aber ist auch ein Sonderfall, weil der Chef von United Internet ist ja der Dommermuth. Und der ist gleichzeitig der größte Aktionär. Also eine ähnliche Konstellation, wie wir sie bei Bechtle immer hatten. Das ist natürlich für den Aufsichtsratsvorsitzenden eine schwierige, Situation. Wenn der dein Vorstandsvorsitzender der größte Aktionär ist.
Ja.
Also
stimmt,
keine Ahnung. Es fällt in der Tat auf hier bei Nemetschek. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch den Eindruck, dass, also diese Geschichte ist ja jetzt nicht von Herrn Dobitsch nach draußen getragen worden. Kann man sich ja denken, von wem und so, und deshalb habe ich auch versucht, dort ein bisschen vorsichtig zu formulieren, weil du bist dann wirklich nicht, steckst ja nicht drin und weißt nicht, ja, der eine wäscht sich da jetzt rein, der andere versucht das Gleiche dann zu machen und wahrscheinlich haben sie einfach beide einfach irgendwie total Mist gebaut.
Ja.
Und naja.
Jetzt also deine Kolumne, muss ich auch mal sagen, war vorsichtig formuliert und ziemlich positiv.
Interessant. Interessant, dass du das sagst.
Entschuldigung, das, ja? konnte ich mir an dieser Stelle nicht
mitteilen. Ja, danke schön, dass du. Ich war auch sehr, sehr zufrieden mit
dir. Ich weiß gar nicht, warum das so ein Aufreger ist in der Branche.
Nee, ich auch nicht. Und vor allen Dingen.
Na, wie gesagt, ich glaube, das ist ein hochemotionales Thema.
Das ist
also wenn du so eine Mail reinschickst und hier sagst, 400, über 400 Mitarbeiter bedienen sich aus der Kasse sozusagen und machen ihren Job schlecht.
Ja.
Ich meine, das spricht sich doch rum in Unternehmen und jeder sagt, hat denn der einen Knall? Was geht denn hier eigentlich vor sich, ja? Da bringst du natürlich eine ganze Belegschaft aber so richtig in Wallung. Und das ist ja auch etwas, was sich nicht von heute auf morgen wieder sofort legt. Und die Unruhe, die dann drin ist, ja, ein Vorstand nach dem anderen kommt an Bord und geht dann nach einem Jahr wieder. Keiner überlebt, ständig der Stress.
Ja. Sicher. Ich meine, ich habe den Herrn Dobitsch dann nochmal bei Bechtle getroffen. Da war eine Aufsichtsratssitzung und ich war da habe ihn da getroffen unten in der Halle und wir haben uns da auch ganz nett unterhalten. Ich mag den eigentlich ganz, ganz gerne. Herr Dobitsch
ist schon netter
Mensch. Ne? Und ich hatte auch geschrieben, Herr Dobitsch, Sie waren ja, in den 90er, waren Sie mein Held, einer meiner Helden, weil er kämpfte für den indirekten Vertrieb und so weiter und so fort.
Ne? Der Handel handeln, glaube ich.
Sein, also, genau.
Dein Spruch, ne?
Ne? Und
ist er nicht Österreicher?
Ja, ja. Ja, ne? Er hatte vor Jahren mal einen ganz schweren Unfall.
Stimmt, ja.
Schwebte zwischen Leben und Tod. So hat sich da aber wieder von berappelt, fährt, glaube ich, nach wie vor auch Porsche schnell. Aber ich meine, er will sicherlich das Beste für das Unternehmen. Und diese aktive Aufsichtsratsrolle, die er da spielt, aktiv, ne, sagt er selber auch. Mhm. Das hat er sich, glaube ich, auch zum großen Teil vom Gerhard Schick abgeguckt, weil der spielte auch immer diesen aktiven Aufsichtsrat, mischte sich da rein. Nur bei Bechtle, da war es sozusagen gelernt, ja. Ne? In der DNA. Da wussten alle, ja, das ist nun mal eben so. Ne? Und bei Nemetschek, da kommen dann eben Vorstände von außen, die kennen das nicht. Mhm. Und ja, was ist denn hier los? Muss ich mir das antun? Und, und dann rumpelt es halt, ne?
Ja.
Naja.
Sag mal, wie verhält sich in der ganzen Situation eigentlich die Familie Nemetschek?
Gar nicht.
Weil die haben ja die Aktienmehrheit, habe ich gerade nachgeschaut. Familie Nemetschek hält 53,6 knapp.
Und der Gründer Georg Nemetschek, Professor, der ist ja nach wie vor auch im Aufsichtsrat.
Der hat ein Viertel der Anteile.
Ja, der ist ja nach wie vor auch im Aufsichtsrat. Das heißt, also man kann davon ausgehen, dass nichts, was Herr Dobitsch tut, ohne Rückendeckung von Herrn Nemetschek. Geschieht. Ne?
Also ich kann mir das alles überhaupt nicht vorstellen. Das ist ja Also ich finde das unglaublich.
Ich finde das auch.
Und das Nemetschek ist ein Unternehmen, von dem hörst du niemals Skandalgeschichten. Das läuft alles sehr geordnet ab.
Genauso ist es.
Das ist was ganz, ganz bodenständig. Das war immer mein Eindruck.
Aber offensichtlich unterm Deckel, du da brodelt es ja offensichtlich ganz schön.
Die Post an.
Ja? Da brodelt es ja ganz schön.
Naja, gibt schon mal manchmal so Softwarebuden, wo es dann, ich glaube, wer war denn das mal da, auch in Münchner Unternehmen, so Software, wie hießen die denn, Hightech?
Die saßen in Übersee.
Die zuerst, die sind dann später umgezogen, glaube ich.
Großer IBM-Partner.
Hightech.
Ja, ich meine noch, glaube ich, vielleicht noch irgendeine andere. Münchner. Ah, komme ich jetzt nicht drauf. Egal.
Tja. Also diese nimmische Geschichte, finde ich.
Also müsst ihr euch mal auch die Antwort vom Dobitsch müsst ihr euch mal durchlesen, finde ich auch sehr interessant, muss ich sagen.
Will ich mir mal anschauen.
Betreibt der noch sein Hotel?
Zwei Seiten hat er geschrieben.
Der Kurt Dobitsch, betreibt der noch sein Hotel?
Das weiß ich nicht.
Das würde mich mal interessieren.
Warum?
Weil der damals sehr spektakulär oder nachdem er die Branche verlassen hat, ins Hotelgewerbe eingestiegen ist, mit einem eigenen Hotel, ich glaube irgendwo in Bergen in Österreich. Und dann eine Zeit lang sich sehr, sehr bedeckt gehalten hat. Und ich habe dann neulich mal aus einem ganz anderen Anlass recherchiert, wer übrigens auch eine Hotelbeteiligung oder im Hotelgewerbe steckt. Ehemaliger IT-Manager ist Klaus Mus.
Ach nee.
Das muss ich dazu sagen, die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Ja.
Ehemaliger Acer-Chef.
Ja. Deutschland-Geschäft.
Hat ein Hotel irgendwo, ich glaube, an der Ostsee.
Ach ja. Der Michael Karg.
Der ist ausgestiegen. Schon vor längerem. Der hat das Hotel und meinte mit, wenn man ein Hotel am Hacken hat, dann hat man kein Leben mehr, dann ist man nur noch am Zimmer putzen. Und
okay. Gerade er.
Ich wollte gerade sagen, gerade er.
Mai. Ja. Was haben wir denn noch auf der Liste stehen, was man so zwischendrin reinschieben kann? Ja, ganz interessant fand ich die Nachricht, dass Google seinen ersten Shop-in-Shop gestartet hat.
Mhm.
Und zwar direkt neben einer Apple-Abteilung.
Echt?
Jo. Siehst du, links Google, rechts quasi Apple.
Ja, was zusammengehört, zieht zusammen.
Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wo habe ich denn...
Da sollte man erwähnen, Christian, dass auch Microsoft ja jetzt in Berlin diesen
Shop aufgemacht hat. Wir hatten noch letztes Mal drüber gesprochen. Ich glaube.
Das ist ja irgendwie, wie heißt es?
Ja.
Eat it oder nee, wie heißt es? Irgendwas, du kannst dabei essen und dann gleichzeitig aber auch wie die Microsoft-Welt...
Ein Windows,
ich muss mir das mal
Erlebnis-Shopping.
Ja, Apotheke. Ja.
Zusammen mit Gastronomie und so.
Das ist ein Windows, so
einmal die Tastaturen voll berühren.
Das isst man mit den Fingern.
Sehr gut. Fingerfood essen und dann schön rumtatschen.
Geht von mir dann mal das Menükart.
Genau. Und die Tastatur ordentlich voll berüseln. Sehr gut. Nee, ich habe die Meldung da gelesen auf heise.de. Und da ist auch ein Bild, sieht man richtig so eine Trennwand.
Von wo?
Auf heise.de. Da siehst du dann auch die Trennwand und links ist so das Google-Zeichen und rechts ist das Apple-Logo. Also
ja.
Das ist richtig, richtig cool. Richtig nett. Ja, die halten da alles feil und haben eine riesengroße Leinwand aufgebaut, wo sie Google Earth drauf laufen lassen. Sieht alles sehr beeindruckend und stylisch und eben so ganz in Google-Manier aus. Der erste Shop hat jetzt sozusagen eröffnet und wie es Andreas zu Beginn der Sendung schon gesagt hat, hier nochmal so ein weiterer Beweis dafür oder nochmal ein weiterer Indikator dafür, dass es mittlerweile Internet-Companies sind,
die
Shop-in-Shop anbieten. Ja. Wer hätte das vor etlichen Jahren noch gedacht, dass Google mal so einen Laden aufmacht?
Ja.
Das ist ja irre.
Ja, ja. Stimmt.
Ja. So, dann haben wir noch.
Gebt ihr Löwe noch eine Chance?
Nee.
Nee. Andreas? Positiv?
Löwe ist doch Sharp.
Zum Teil.
Sharp ist mit Beteiligung.
Und dann ja noch jemand anderer, da ist noch so ein Festplatten.
Gut, aber wenn da Sharp beteiligt ist, macht das
vielleicht
die
Sache wechselt. Nein, pass auf. Mein Punkt ist, vielleicht wechselt.
Warum geht denn das? Nein, dein Problem ist, du hast das Mikro nur so nach oben gestellt. Du musst
das hält aber
in
nicht
das
so.
Mikro reinstellen.
Dann mach die Lippen
mal so ein bisschen drehen. Knack! Jetzt ist ab.
Oh, Scheiße.
Jetzt gibt's
nach Zug kommt
ein neues
Beispiel. Nein, mein Punkt wäre gewesen, in Anknüpfung an eine Personalie weiter oben. Ich bin halt komisch drauf, aber dieses Astra ist super. vielleicht wechselt Löwe jetzt auch von Sharp zu Philips MMD. Ja, so wie der Lutz Hartke.
Was?
Vielleicht wechselt Löwe jetzt auch von Sharp zu Philips MMD.
Das versteht nur derjenige, der dasselbe Zeug säuft wie er.
So, jetzt sagt mal ihr Hörer da draußen, wer den Witz verstanden hat.
Ich habe den schon verstanden.
Möge ihn bitte Damian und Christian erklären.
Ich habe verstanden, was du gesagt hast, aber ich fand nicht, dass das witzig war.
Ich fand das schon witzig.
Ja, gut.
Aber vielleicht passiert's ja.
Aber jetzt mal unter uns.
Löwe. Ja.
Haben wir keine Chance mehr.
Nein,
glaube nicht. Ich wüsste nicht mit was.
Ich meine, weil also
das Problem bei Löwe ist, mit der Restrukturierung, die sie da jetzt im Moment gerade durchleiden und der Ankündigung, dass sie aus diesem hochpreisigen Segment Stück weit sich verabschieden müssen und normale Fernseher und Unterhaltungselektronik bauen müssen, ist ihr sicherer Tod.
Frage: Was hat Löwe außer Fernseher? Haben die was?
Also, ja, haben tun sie da eigentlich nur noch so Kombinationen, also so ein bisschen, wo halt noch ein bisschen was mit dabei ist, aber Hauptprodukt zweifelsohne ist Fernseher.
Und ja, und wie geht's dem Fernseher?
Fernseher kann jeder.
Ja, also, ne?
Es ist auch nicht weiterentwickelt.
Keine Chance.
Also,
ich meine, der Markt liegt irgendwie am Boden, das Unternehmen liegt am Boden, wo soll denn da irgendwie noch eine Fantasie herkommen? Ja. So ein Wachstum.
Ja. Noch nicht mal Apple hat Lust, in den Fernsehmarkt ernsthaft einzusteigen.
Kann sie auch nicht tun.
Also in den reinen Fernsehmarkt.
Ach, Wahnsinn.
Never.
Witzlos.
Kaputt.
Die werden weder dort einsteigen, noch werden sie in diesen Smartwatch, das ist der nächste Irrsinn, der da stattfindet gerade. Also Samsung mit diesem Gear, also das ist so ein Schuss in den Ofen wie nur irgendwas. Also wie kann man eine Uhr entwickeln in der Hoffnung, dass die Leute über so ein Ding telefonieren und sich das irgendwie von Mund halten, ja? Du kannst es irgendwie abnehmen und dann so ans Ohr halten, also ein kleiner Lautsprecher drin.
Ja, ja.
Also alles an Technik, was irgendwie möglich ist, haben sie versucht in dieses wahnsinnig hässliche Teil rein. Hast du die mal gesehen, wie die ausschaut?
Ja, ja. Nur auf Bildern.
Es ist sowas von hässlich, dieses Ding. Aber sie wollten halt, und das ist das Interessante. Heute kann in der Tech-Industrie irgendeiner etwas ankündigen und sagen, ja, ich glaube mal, dass jetzt so das Thema Smartwatches kommt. Irgendeiner baut's dann.
Ja, ist doch super.
Ja, irgendeiner macht's und will dann
aber auch immer der Erste Christian, sein. Christian, ne? Dass es hässlich ist, finde ich, ist überhaupt gar kein Argument, denn viele Prototypen, viele Produkte, die zuerst auf den Markt gekommen sind, sind im Nachhinein, sagt man dann ja, oder nicht im Nachhinein, man sagt, der ist aber hässlich.
Manche sind noch hässlicher geworden.
Ne? Ja, und oftmals entwickelt sich oder immer wieder entwickelt sich dann daraus ja etwas. Das ist mein Startschuss. Wobei ich teile deine Einschätzung in Bezug auf Samsung, das finde ich extrem komisch, das Teil, was da jetzt vorgestellt wurde, weil es ja auch immer nur im Zusammenhang mit dem Smartphone funktioniert.
Mit einem bestimmten Modell auch noch.
Ja, ne? Genau. Aber wie gesagt, es ist ein Anfang. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie in die Breite durchsetzen wird, keine Ahnung. Ja.
Ich glaube, da kommt noch einiges. Und ich glaube, die Lösung, also das ist jetzt mal meine Einschätzung, die Lösung liegt darin, etwas den Leuten ans Handgelenk zu geben, wo sie Funktionen drauf haben, die sie oft und ständig den Tag über sozusagen brauchen. Also für mich müsste eine Uhr, kann ich mir gut vorstellen, wie so eine Art Dashboard sein, wo ich beispielsweise auf einen Blick sofort sehe, wie das Wetter morgen wird. Das ist zum Beispiel so was Typisches. Du hast Kinder, oder ich habe Kinder, du ja auch. Du stehst in der Früh auf, musst deine Kinder, du hast auch Kinder, aber deine sind schon alt, können sich selber anziehen und auch selber zur Schule gehen oder zum Studium gehen. Meine noch nicht, die gehen noch in die Schule. Aber da muss ich in der Früh mal kurz auf die Wetterkarte schauen und sehen, A, wie kalt ist es heute draußen, B, regnet es. Ja? Wäre es mir ganz recht, wenn ich sowas mal kurz am Handgelenk hätte. Das ist doch
ein Telefon.
Ja, da muss ich aber mein Telefon wieder rausholen, etc. pp. So wäre zum Beispiel einfacher. Oder denk mal an den ganzen Sportbereich. Ja, also da finde ich, kann ich es mir auch gut vorstellen, dass du dort siehst, wie viele Kalorien du jetzt so verbraucht hast, wie dein Puls gerade ist, etc. pp. Ja, es sind im Moment aber nur noch reine Sportuhren.
Braucht ja auch
keine. Oder dass ich kurz eine Notification habe, wer mich versucht hat zu erreichen. Oder sehe, ich definiere zwei Personen, da ist es mir ganz besonders wichtig, wenn ich von denen eine E-Mail bekomme, dass ich da irgendwie was drauf sehe. So ein kleines Dashboard, das kann ich mir vorstellen, aber ohne große Interaktivität. Einfach nur zum Ablesen. Eine Uhr ist auch nichts Interaktives. Da schaue ich drauf, aha, so viel Uhr und die Information ist gegessen. So stelle ich mir im Prinzip eine Smartwatch vor. Ja, die kann dann schon irgendwo in Verbindung mit dem Smartphone Daten abrufen, aber mehr auch nicht. und alles andere, was da an James Bond Technologie da im Moment rein, ist totaler Quatsch, ehrlich gesagt. Das ist so ein Zukunftsszenario, das will doch niemand. Ich glaube da einfach nicht drin. Du brauchst gar nicht so lachen.
Ja doch, ich lache aus zwei Gründen. Erstens, weil ich so gut wie nie Uhren trage und eigentlich das Telefon schon seit Jahren als Uhr hernehme, wie übrigens die meisten anderen Telefonbesitzer auch.
Ja.
Und zweitens, weil du das eben so schön vorgemacht hast, wie jemand mit der Uhr telefoniert und da reinspricht. Und weil ich diese Szene aus irgendeinem Clouseau-Film, glaube ich, kenne, wo er dann in die Uhr spricht und von da aus.
Naja gut, ich meine, das wäre
ja nicht mal das ist ja
triftige Argument. Das mag einem jetzt erst komisch vorkommen, wenn jemand so die Uhr vor den Mund hält und dann spricht.
Ja, das wird nicht
wir denken passieren. Aber daran, als die ersten Mobiltelefone auf den Markt gekommen sind, wo die Leute draußen mit dem Telefon rumgelaufen sind, hat auch jeder gesagt, die haben einen totalen Schatten. Ja. Schaut ja echt total albern aus. Mhm. Hat sich dann auch irgendwann gelegt.
Ja, das ist schon richtig. Und das wird und mit der Uhr, das kannst du über ein Headset irgendwie steuern. Was ich mir ein bisschen komisch vorstelle, ist, wenn du in der Uhr den MP3-Player hast, und die Kinder in der U-Bahn haben so einen fetten Kopfhörer an ihre Armbanduhr angeschlossen. Ja. Das stelle ich mir in der Tat merkwürdig
vor. Also insofern gehe ich fest davon aus, dass Apple da so etwas nur auf den Markt bringt, wenn sie glauben, ein Produkt erfunden zu haben, das die Welt braucht.
Ja. Vorher naja, das glaube ich auch.
Wo sie sagen, da können wir uns absolut sicher sein. Also die haben da relativ wenig Fehlschüsse in der Richtung.
Nach der alten Jobs-Philosophie gebe der Welt Produkte, die das Leben besser machen.
Ja.
Die ihr Leben besser machen. Der Menschen besser machen. Und wenn du da keine Idee hast, dann lass es sein.
Dann lass es sein. Aber meiner Meinung nach ist im Moment Peak Apple. Also ich sehe auch Apple jetzt so an einer Stelle, wo ich glaube, da wird es auch langsam schwierig für die Burschen.
Mhm.
Der Innovationszyklus lässt extrem nach. Also wenn man sich jetzt das neue iPhone anschaut.
Die waren aber doch nie schnell, Christian, mit Innovationen. Die waren nie schnell.
Naja, aber wenn
zwischen den einzelnen Innovationen lagen viele Jahre.
Ja, aber
und das ging nur graduell danach immer vorwärts.
Naja, ich meine, also wenn du dir jetzt das iPhone anschaust, das erste Generation, jetzt bis zur fünften Generation, da war zumindest bis Generation 5 schon deutliche Schritte immer wieder drin. Also da kamen viele Sachen hinzu. Ich denke jetzt mal an Siri, Sprachsteuerung, okay, das hat jetzt auch nicht so super funktioniert, aber sie haben immer wieder noch neue Dinge mit eingebaut, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt mal schon sehr überraschend, was sie da alles macht. Retina-Display, hochauflösend, etc. pp. Und jetzt im Moment stockt's. Also das Einzige, was sie jetzt haben, von dem sie glauben, dass sehr innovativ ist, ist dieser Fingerabdruck Dingsbumsöffner da. Kommt irgendwie im Moment gerade zu einer relativ falschen Zeit, meiner Meinung nach.
Doch, damit kannst du so die Migration-Diskussion in der Migration sparen.
Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn einer deinen Fingerabdruck haben will, ja, dann kann er dein iPhone zwar nehmen, aber so hochglanz wie das ist, da kriegst du den Fingerabdruck viel einfacher. Das brauchst du nicht mal aufmachen, das Gerät. Das brauchst du nicht mal abschnorcheln. Völlig egal. Aber gut, wie auch immer. Also ich glaube, die haben da schon einen Moment. Ich bin da ein bisschen vorsichtig.
Du kann ich durchaus verstehen. Es gibt ja auch die Stimmen, die sagen, in 5 Jahren ist Apple eine Firma wie jede andere.
Und das ist das erste Mal, die haben gestern das neue iOS 7 rausgebracht. Das ist das erste Mal, zumindest seit ich Apple-Produkte hier verwende, dass ich mich nicht auf ein neues Betriebssystem freue.
Mhm. Das iOS 7, ich habe es heute...
Weil die Erwartungen so niedrig sind.
Ja, nicht, weil die Erwartung so niedrig ist, weil die da im Moment einen Weg gehen. Das ist so ein völlig radikaler Wechsel in eine Richtung, wo ich sage, da kann ich...
Mhm.
Also
freue ich mich überhaupt nicht drauf.
Echt? Also Design,
das war noch nie da bei mir.
Echt? Also designseitig, ich hab's mir heute kurz angeschaut, designseitig finde ich es in einigen Bereichen sensationell super. Ich finde es allerdings nicht wirklich durchdesignt, also nicht wirklich toll.
Ist auch noch nicht fertig. Ja.
Durchdesignt. Das ist irgendwie auf halber Strecke.
Schaut halt sehr nach Android aus, finde ich, oder?
Nee, finde ich gar nicht. Nein, das ist schon deutlich weitergegangen. Und es wird vor allem entschnickschnackt, was ich gut finde. Und diese
sehr bunt.
Und diese Glanzleder, diese Lederimitatgeschichten und sowas fallen weg. Und das ist ich finde das ein Segen. Und was ich da werdet ihr jetzt wieder lachen. Und Damian wird das wahrscheinlich positiv sehen.
Ja.
Was ich vom Design her,
Aufgabe.
Was ist selbstverständlich, was ich vom Design her,
Chief Positive Officer,
CPO. Yes, CPO. Was ich vom Design her wirklich sehr gelungen finde, ist die Richtung, in die Microsoft beim Oberflächendesign geht. Finde ich sehr viel stimmiger.
Microsoft
im Microsoft. Und ich glaube auch, dass Microsoft noch nicht da ist, wo das eigentlich hingehört. Und ich glaube auch, dass das bei denen im Moment in Stocken geraten ist, der Prozess. Aber ich denke, Microsoft geht designseitig oder ging designseitig zumindest eine ganze Zeit in die richtige Richtung. Und ich glaube, Apple versucht da hinterherzukommen und gleichzeitig was Eigenes zu bauen. Hm. Und ich finde das gut und ich finde es spannend.
Okay.
Und ich finde es spannend. Von der Farbigkeit finde ich es nicht wirklich gelungen. Das finde ich von der Farbigkeit der neuen Oberfläche finde ich es einen blassen Scheiß. Hm. So.
Das ist sehr, das war jetzt nicht sehr deutlich, sehr deutlich formuliert. Ich danke dir dafür.
Aber Damian, um mit dir zu sprechen, es hätte schlimmer kommen können.
Ja, aber, ganz genau.
Ja, genau so sieht's aus.
Ja,
spitze. Es hat halt alles zwei Seiten. So eine und so eine.
Der Name Terratech kommt wahrscheinlich wieder, ne?
Das finde ich gut.
Echt? Hm. Wer bringt denn den?
Ultron.
Ah, Ultron, na klar.
Die haben.
Das ist naheliegend.
Die Lizenz genommen. Warum ist es naheliegend?
Weil doch Ultron. Moment, ich sag's dir gleich, ich muss gerade was überprüfen, ob ich jetzt nicht auf dem falschen Dampfer bin, aber ich glaube, ich bin nicht auf dem falschen Dampfer. Red mal weiter.
Nö, ich habe nicht mehr dazu. Ich kann da nichts mehr
sagen. Ach, weil, ja, genau. Weil bei Ultron unter anderem der Ralf Geppert wieder aufgeschlagen ist, der Vertriebsleiter bei Terratech gewesen ist. Mhm. Und weil das alles schon sehr eng zusammen ist da in der Ecke Deutschlands.
Ja, ist nicht schlecht, wenn einer dabei ist, der eine Ahnung davon hat.
Und was machen die unter dem Label? Was bringen die da?
Ich kenne Ultron überhaupt nicht.
Ultron, die machen doch so diverses Geraffel.
Zubehör, Anbieter Ultron hat sich die Lizenz am Markennamen Terratech gesichert. Die Internetradios der Marke Noxon gehören allerdings nicht dazu.
Ne?
Aha. Ja, naja, haben wir gefunden. Zubehör Ultron wird nun Produkte unter Terratech-Label vertreiben, bla bla bla.
Produkte, Audiogehäuse, Zubehör, Adapter, USB-Dongles, Netzteile, Powerbanks.
Oh Gott.
Ah ja, so Sachen.
Gehört Ultron nicht? Das muss ich jetzt mal wirklich überprüfen.
Ist das auch eine deutsche Firma?
Ja, Ultron gehört genau. Es ist richtig. Ich habe es gerade überprüft. Ultron gehört auch dem Achim Heine.
Achim Heine?
Yes.
Ach, schon.
Achim Heine.
Von API.
Genau, und gehört damit zur API-Gruppe.
Ach, das ist ja ein Ding.
Ja, wird auch über API distribuiert und also und Ingramite.
Obwohl, die sitzen, die müssen da irgendwo in der Gegend.
Mhm. Ja, wahrscheinlich.
Gut, also, ja.
Ja.
Also von daher finde ich das jetzt gar nicht überraschend.
Dann drücken wir mal die Daumen.
Ja.
Oder?
Ganz genau.
Du hattest noch eine zweite Kolumne geschrieben, Daniel.
Ich?
Mhm. Die habe ich nochmal hervorgezogen, weil die fand ich nämlich auch.
Muss ich nochmal was sagen?
Ja, da musst du nochmal was sagen. Aber vielleicht ist es auch der letzte Punkt heute im Podcast, keine Ahnung. Finde ich nochmal interessant. Weil es ja auch eine Debatte ist, über die wir hier im Podcast schon oft gesprochen hatten.
Ja.
Und es gibt einen, wie nennen wir ihn, auch Kolumnisten?
Meinst du den Hermann Siemann? Hm? Worauf du hier verwiesen hast?
Naturschutzbund, Kinderschutzbund, Fachhändlerschutzbund.
Hä?
Bruder, zum Teufel redet ihr?
Ja, das ist der Artikel.
Das ist doch die Kolumne von dir, oder?
Ja, aber der Link geht auf einen Artikel in der Zeitschrift Der Handel.
Nee.
Der Fallpraktiker, der Preis als Sargnagel.
Nein, du bist eins drüber.
Was?
Du bist eins drüber.
Ach so. Jetzt.
Du hast den falschen Link genommen.
Weil ich auch über Praktiker geschrieben hatte. Deshalb. Ach da.
Praktiker hatten wir doch schon das letzte Mal, oder nicht?
Nee, hatten wir noch nicht drüber.
Haben wir Praktiker noch nicht gesprochen?
Können wir auch noch kurz drüber sprechen. Aber es geht jedenfalls um deine Kolumne nochmal, Damian.
Ah ja. Wo ich das schöne Gedicht gemacht hatte, ja.
Genau.
Hast du ein
Gedicht geschrieben? Wer nichts wird.
Wem auch dies noch nicht gelungen, der macht in Versicherungen. Und jetzt gibt's da eine dritte Zeile. Wer auch dies nicht schafft auf Erden, kann immer noch Computerhändler werden.
Genau. Also, ist im Prinzip deine Antwort auf eine Kolumne eines anderen Kolumnisten,
genau.
Schreibers.
Ja, den wir gut kennen.
Den wir alle gut kennen, nämlich der Fachhändler aus Rheinland-Pfalz. Auch Querschläger genannt. Mhm. der doch tatsächlich einen Beitrag geschrieben hat, in dem er sagt, ja, also wenn der Fachhandel hier so überhaupt überleben soll, dann muss der quasi unter...
Da muss die Politik
ihn schützen. Die Politik ran und muss Gesetze erlassen, Verordnungen schaffen, damit der ein Stück weit vor dem Zusammenbruch geschützt sind.
Das haben die Verlage bei Google auch schon
hingekriegt. Ja, ja, Leistungsschutzrecht, ne?
Also sensationell.
Gibt es dann IT-Fachhandelsleistungsschutzrecht?
Das ist keine Ahnung. Echter Erfolg für die gesamte Gesellschaft.
Und da hast du ja, wie ich finde, sehr, sehr deutlich darauf geantwortet, dass du das für einen totalen Quatsch hältst.
Ja, stimmt. Ja, also da braucht man auch nicht viel mehr zu sagen. Ich habe dann ja gesagt, also schützenswert durch den Staat sind halt eben Dinge, Lebewesen oder auch was soll ich sagen, Dinge halt, die sich selber nicht schützen können. Ja, die Natur kann sich selbst nicht schützen. Kinder können sich selbst nicht schützen.
Computerhändler
nicht, weil sie
auch nicht
zu doof sind dazu. Sondern weil sie es einfach nicht können.
Ja.
Und
liegt in der Natur der Sache.
Ne, liegt in der, da gibt's, deshalb gibt es einen Naturschutzbund, da gibt es einen Kinderschutzbund und offensichtlich will dieser Kollege, der den Text geschrieben hatte, offensichtlich will der auch einen Fachhändlerschutzbund gründen. Er will, dass die Politik den Händlerschutz. Ja. Wer so etwas fordert, der stellt sich ja ein Armutszeugnis selber aus, wie es Größe eigentlich gar nicht gibt. Nämlich er sagt, ich bin nicht fähig, mir alleine zu helfen.
Mhm. Genau das sagt er.
Ja, ich bin nicht fähig. Da muss man doch sagen, also hallo? Ja, dann da kann ja auch keiner helfen. Ja? Auf jeden Fall
nicht die Politik. Kann doch
der Staat.
Ja, und das halte ich eben für absolut
da kann ich nur
Bullshit.
Da können wir zumindest auf die letzte Episode verweisen. Auf Channelcast 030 mit der Überschrift Den Schuss nicht gehört.
Ja, ganz genau.
Die Überschrift kam auch nicht ganz
ungefähr.
Da haben wir nämlich relativ ausführlich auch noch über das Thema gesprochen gehabt.
Mhm.
Ja. Praktiker, wolltest du da noch was dazu sagen?
Nö.
Ich glaube, da hätte ich ganz gerne, dass du zum Ende kommst.
Mein Parkticket läuft jetzt in der Viertelstunde ab.
Ach du Scheiße.
Daher weht der Wind.
So.
Du bist doch gar kein Schwabe. Außerdem wird jetzt nicht mehr aufgeschrieben.
Meinst du?
Oh.
Doch.
Täuscht euch nicht.
Dann lass uns mal
hier, zum Ende kommen. Wie ist das Wetter heute? Hat es heute geregnet?
Nee.
Ja.
Na, dann ist es okay.
Nee, es hat nicht geregnet.
Ja, wenn das Wetter so schlecht ist, dann sind die nicht so gut aufgestellt. Dann
sind nicht so websig.
Nee, da fordern sie dann die Politik auf. Einzugreifen und sie zu schützen.
Sehr gut. Wir kommen zu den Picks und damit auch zum Abschluss der heutigen Sendung. Damian, mit dir brauchen wir gar nicht angefangen, du hast nämlich gar nichts eingetragen.
Nee, ich habe echt hin und her überlegt und mir ist ums Verrecken nichts eingefallen und da habe ich gedacht, ja, dann sagst du halt nächste Woche, nächsten Sonntag sind Wahlen, geht wählen und da habe ich gedacht, das ist mir zu platt, das sage ich nicht und dann sage ich lieber nichts. Ja. Zumal ja jetzt mein Parkticket gleich abläuft.
Du könntest die Zweitstimmenkampagnen anprangern.
Ja, ich bin absolut
für
die Zweitstimmen. Ich bin super für die Zweitstimmen. Also ich mache mich dafür stark.
Jeder sollte nur noch
Zweitstimmen haben. Nein, jeder sollte die Erststimme abgeben, aber auch die Zweitstimme nicht vergessen. Und ich
bin dafür, dass es eine Partei der Nichtwähler gibt, endlich mal gegründet wird.
Ja, die Partei der Nichtwähler?
Ja.
Die gibt's doch.
Nämlich?
Die Partei.
Achso, die Partei.
Die ist super.
Die, ist
die Partei ist die beste.
Die ist wirklich toll.
Ne?
Die Videos, wenn du anschaust,
der Sonnenball, der hat schon echt drauf.
Ja, der hat's drauf.
Der hat's richtig drauf.
Der ist echt gut.
Vor allen Dingen, der macht es so trocken irgendwie und so souverän.
Ja.
Und so in dieser ganz typischen Politiker-Manier auch. Ne?
Genau.
Das ist ein ganz großes Talent.
Also wir überlegen uns jetzt, also meine Kommune und ich sozusagen, ob wir da nicht Mitglied werden. Weil das kostet ja irgendwie nur... ich weiß nicht, ein paar Euro im Jahr oder so. Und das ist wirklich total lustig. Das ist Entertainment
wirklich
vom Feinsten.
Ja.
Wunderschön.
Absolut.
Ja, damit das war schön mein Pick. Genau.
Die Partei.
Geht mal auf die Homepage. Ja, mal Homepage und so. Und da habt ihr echt
Lebensqualität. Mal ein.
Die Partei. Martin Sonneborn,
genau.
Ja, der hat's drauf.
Was ich ja total erschütternd fand, oder finde, ist, dass auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl die Partei der Vernunft ganz unten steht.
Ach, das was
sagt uns das über den Zustand unserer Demokratie?
Nicht positiv.
Nee, absolut nicht positiv.
Die Partei der Vernunft, echt?
Ja.
Partei der Vernunft.
Ganz unten stehen sie.
Tja. Ist schlimm. Und das
Andreas,
in Jahr, wo
die
Kant
Vernunft regiert in Deutschland so schnell nicht.
So schnell nicht.
Ja. Auch nicht mit den Zweitstimmen.
Ja, das polnische Bier ist übrigens echt.
Das polnische Bier ist doch echt okay. Ja. Ich habe auch einen Pick.
Was hast du denn?
Und zwar gibt es einen Blog, der heißt Strategery. Das ist so eine Mischung aus Strategie und Techerei.
Komischer Name.
Ist von einem komischer Name. Super Blog ist von einem Ben Thompson, der keine Ahnung wovon lebt, wohl in Taiwan. Mhm. Und der wirklich sensationell gute Analysen schreibt, die auch noch sehr locker zu lesen sind und manchmal recht lustig noch dazu. Mhm. Der hat eine sehr schöne Analyse geschrieben nach der Meldung, dass Ballmer Microsoft verlässt. Die heißt, was wäre bei Apple passiert oder wie stände Apple da, wenn Ballmer Apple-Chef gewesen wäre. Sehr, sehr, sehr lesenswert. Strategery mit y.com.
Wir haben den Link auf der Seite.
Nee,
im Themenplan haben wir den erstmal nur.
Der kommt dann auf die
Seite. Wir werden den Link auf der Seite haben, wenn ihr dieses hört, liebe Hörer an den Hörgeräten.
Ich das mitsagst aus Versehen, Mann.
Ich muss wirklich sagen, ich lese Blogs eigentlich sehr unregelmäßig. Es gibt so ein paar Quellen, die ich lese, wo ich dann Empfehlungen auf Blogs bekomme. Seit ich den Strategery gelesen habe, lese ich den absolut regelmäßig, bin totaler Fan. Aha. Sehr schöne Analysen zu Apple. Mhm. Der hat einen sehr, sehr interessanten Artikel über das neue iPhone im Vorfeld, über das Pricing und hat verschiedene Modelle diskutiert. Er hat dann analysiert das Launch-Event und man muss sagen, sehr, sehr lesenswert. Es steckt unheimlich viel drin, ist wirklich toll.
Also, ja, das
kennst du ihn. Auf IT, auf IT bezogen.
Es ist alles auf IT, und Mobility bezogen. Mhm. Der aktuelle Artikel ist über HTC.
Ja.
Bin schon gespannt, noch nicht gelesen, bin ganz gespannt. Und jetzt habe ich noch eine Empfehlung, und zwar so ein bisschen in eigener Branchensache. Was wir ja ab und zu verfolgen und was wir ab und zu besprechen. Und heute hatten wir zumindest einmal das kurz drin. Ist die Medienbranche, aus der wir alle stammen, zu das Publishing. Es gibt einen wirklich sensationell guten Artikel bei einer Organisation aus USA, die Nieman Lab heißt. Das sind verschiedenste Journalisten zusammengeschlossen. Da steckt anscheinend eine Uni dahinter, die so neue Formate diskutieren, wo es so um die Zukunft des Journalismus geht. Die haben einen langen Artikel gemacht, der heißt Riptide. Riptide ist eine Unterströmung. Das ist die Strömung, die entsteht, wenn eine Welle auf den Strand geworfen wird und dann zurück ins Meer geht. Das ist diese Rückzugsströmung, die dann die Beine wegzieht oder die dich dann ins Meer zieht vom Strand. Die haben aufgeschrieben die Geschichte der Digitalisierung der Medien über die letzten 30 Jahre oder sowas. Von den ersten Anfängen, wo Telex aufkam und Teletext und solche Dinge, halt bis jetzt, und analysieren, was passiert ist. Haben in den USA mit sämtlichen Verantwortlichen gesprochen, also mit den Verlagschefs über die letzten Jahre, mit den Gründern von AOL und mit diesen Persönlichkeiten, die Branche geprägt haben, diskutieren die verschiedenen Modelle, wie sie entstanden sind und wie die Verlage in diese absolut missliche Lage kommen konnten, in der sie heute stecken. Und ich muss sagen, es ist ein langer Artikel. Ich lese da schon seit Tagen dran hin, weil der über mehrere Kapitel läuft.
Gibt es den auch als Podcast?
Sehr, sehr interessant. Der Artikel ist tatsächlich um das völlig ausgelatschte und auch ein bisschen antiquierte Wort multimedial mal zu bemühen. Multimedial. Sie haben sehr viele Videointerviews drin. Es geht sehr viel über Interviews. Es ist wirklich absolut lesenswert.
Ähnliche Reihe machte der Spiegel gerade, ne?
Also jeder Verlagsmanager, ich habe das im Spiegel gesehen, ist dagegen völlig flach.
Okay.
Völlig flach.
Fand ich aber auch schon ganz gut gemacht.
Ist aber auch schon mal besser wie nix.
Ja.
Ich denke, jeder Verlagsmanager sollte sich dieses Ding zur Pflichtlektüre machen.
Ob die jetzt alle zuhören, weiß ich natürlich
nicht. Na, das glaube ich nicht. Das müssen die auch gar nicht.
Ich vermute ich auch.
Das müssen die auch gar nicht. Bis jetzt hat sie es ja auch nicht interessiert. Viele.
Ja.
Anwesende ausgenommen.
Okay.
Jawohl.
Sehr gut.
Also das ist wirklich eine der besten Analysen dieser Branche, die ich je gelesen habe.
Also was Tech-Blogs anbelangt, kann ich vielleicht noch zwei kurz nachschieben, ja, die auch interessant und lesenswert sind. Das eine ist Asymco.
Ach, der ist auch
das
gut.
Der ist auch gut. Horidace heißt er, glaube ich.
Ja.
Der sehr extrem gute Analysen für den Smartphone-Markt abliefert.
Der kommt auch aus der Venture-Szene.
Ja, hat extrem viel Ahnung in dem Bereich, extrem viel Know-how und der zerpflückt da alles bis aufs Letzte. Ist ja auch absolut lesenswert, so ein ganz, wirklich sehr analytisch. Und das andere ist Daring Fireball.
Oh, den kenne ich
nicht. Das ist John Gruber. Der ist auch so ein bisschen in der Apple-Szene drin, macht aber nicht nur Apple. Kuratiert auch sehr, sehr viel. Das heißt, nimmt Beiträge oder Ausschnitte aus anderen Beiträgen, die ihr im Netz findet, und kommentiert sie dann.
Wie heißt das Wort?
Kuratieren.
Habe ich noch nie gehört.
Doch, kuratieren ist, ja, ja.
Kuratieren ist Kurator, von einer Ausstellung. Also
du nimmst, ja, du nimmst etwas, zeigst es den anderen und kommentierst es.
Ah, okay.
Ja? Mhm. Und das ist ja durchaus ein Trend. Tumblr etc., solche Blogs, solche Internet-Services, ist ja eine ganz große Bewegung gerade, was das Kuratieren von Texten anbelangt.
Ah. Ja.
Also, dass du nicht direkt abschreibst, aber du nimmst einen Absatz oder zwei Absätze eines Textes raus und gibst da einfach mal deine Meinung auch dazu ab.
Ah,
und informierst da andere Leser. Das finde ich auch toll, ja, also weil das halt nochmal so eine eigene Einschätzung gibt, ja, und Meinungsbildung dient. Das nennt man Kuratieren.
Ah ja.
Also da gibt es demnächst übrigens neues Projekt von mir.
Donnerwetter.
Ach, das ist interessant.
Das finde ich super.
Ja, ist doch absolut naheliegend. Finde ich gut.
Wunderbar.
Aber wir sollten die nächste Sendung mal drüber sprechen, was bei Yahoo passiert ist. Das haben wir nämlich diesmal
gar nicht. Yahoo ist auch interessant. Mit Frau Meier.
Mit Frau Meier. Ja. Das sollten wir beim nächsten Mal besprechen. Ja. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich habe über Yahoo in der Zwischenzeit sehr viel gelacht, aber ich habe über Yahoo auch sehr viel ernsthaft nachgedacht und ich finde durchaus sehr spannend, was da geht.
Okay.
Müssen wir uns anschauen.
Ja, super. Christian, was ist mit dir? Was hast du auch einen Pick uns?
Ja, ich habe das letzte Mal 4 oder 5 gehabt. Ich habe mir diesmal zurückgehalten und nehme einen, der nicht ganz uneigennützig ist.
Genau, und 7 andere.
Die anderen in den Fuß.
Kann ihn aber auch verschieben, wenn es
euch nicht.
Nein.
Gottes Willen.
Aber nochmal anschließend, weil es auch ein Internetthema ist. Es geht ja immer um das Thema, wie kann man Geld ins Internet tragen? Oder wie können wir dafür sorgen, dass Inhalte, die wir gut finden, muss jetzt nicht ein Text sein, kann auch Musik etc. pp. Sein, von Leuten, die sich irgendwie engagieren im Netz, ein Stück weit belohnen. Es gibt gute Blogger, die hervorragende Texte abliefern, aber ich habe in der Regel keine Möglichkeit, dem irgendwie mal Danke zu sagen. Außer ich schreibe einen Kommentar und sage, super Artikel, hat mir toll gefallen.
Ja.
Das ist viel Arbeit unter Umständen. Und es gibt einen Dienst, der sich so peu à peu im Internet langsam breit macht, was mich sehr freut, und der nennt sich Flatter. Die Grundidee von Flatter ist, ein soziales Micropayment-System anzubieten, das im Prinzip so aussieht, dass unter einem Beitrag oder irgendeinem anderen digitalen Angebot dann ein Knopf drunter ist, ein sogenannter Flatter-Button. So, wie funktioniert das Ganze? Es funktioniert im Prinzip wie eine Art Abonnement, wenn man sozusagen möchte. Wenn ich heute sage, ich bin jeden Tag 1-2 Stunden im Internet unterwegs, schaue mir ein paar tolle YouTube-Videos an, lese den einen oder anderen interessanten Beitrag eines Bloggers oder sonst irgendwas, und all das konsumiere ich heute umsonst. Ich werde mit Werbung bombardiert. 60% der Leute haben Adblocker drauf, die sehen die Werbung noch nicht mal mehr. Das heißt, sie konsumieren ständig Content. Aber diejenigen, die das anbieten, bekommen eigentlich alle nichts dafür. Die Frage ist natürlich, was können wir da für Businessmodelle schaffen oder welche Möglichkeiten gibt es, damit diese Kultur, die ja eigentlich schön und toll ist, dieses Vernetzen und Teilen, erhalten werden kann. So wie auch unser Podcast, der auch umsonst ist, den man sich einfach 3,5 Stunden, 4 Stunden anhören kann. Und man muss auch nichts bezahlen dafür. So, Flatter fährt den Ansatz, dass du sagst, mir ist dieser Konsum der digitalen Dinge, die ich da auf die stoße im Internet, meinetwegen 10 Euro im Monat wert. Dann öffnest du ein Flatter-Konto, das machst du ein einziges Mal und zahlst dort 10 Euro ein. Und immer wenn du auf ein digitales Angebot stößt, wo es unten so einen Flatter-Button gibt, klickst du einfach einmal unten drauf. Mehr musst du im Prinzip gar nicht machen. Was Flatter für dich erledigt, es zählt am Ende des Monats zusammen, wie viele Leute oder wie viele Angebote hast du geflattert und teilt deinen Betrag von den 10 Euro durch die Anzahl der derjenigen, die du geflattert hast. Mhm. Also wenn du nur einen einzigen Mal Flatter-Button drückst, dann würde der 10 Euro bekommen. Wenn du 50 Angebote klickst, bekommt jeder eben entsprechend 20 Cent.
Mhm.
Ist ein Betrag, der, finde ich, einem nicht wehtut. 10 Euro kann man ruhig mal investieren. Es geht auch gar nicht darum, dass die Leute dann viel, viel Geld verdienen, sondern ich finde es einfach eine schöne Form der Anerkennung. Mhm. Einfach mal zu sagen, ich finde es toll, was du da geschrieben hast, findest du ein tolles Angebot und das möchte ich einfach mal kundtun. Und wenn das die ganze große Masse macht, kommt tatsächlich auch ein bisschen was zusammen. Die Leute sind in der Lage, mal ihre Serverkosten zu bezahlen, sich vielleicht das eine oder andere Equipment, einen besseren Fotoapparat anschaffen zu können, damit sie bessere Bilder auf ihr Blog drauf machen können, etc. pp. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Sollte ihr mir das nicht anschauen, gibt ein sehr schönes Erklärvideo auf Flatter.com. Verlinken wir nochmal. Mhm. Auch Channelcast hat übrigens einen Flatter-Button. Also probiert es einfach mal aus, meldet euch dort an. Ihr könnt per PayPal oder auf 1000 verschiedene andere Bezahlarten Geld einzahlen. Ihr könnt es einmalig ausprobieren und dann sagen, ich mache es nicht mehr, dann muss man einfach das Konto nicht mehr aufführen. Mhm. Oder man sagt, okay, ich richte einen Dauerauftrag ein und überweise da jeden Monat 10 Euro. Mhm. Ich mache es im Moment mit 10 Euro und die verteile ich dann über den Monat.
Das ist eine schöne Möglichkeit.
Absolut, ich muss keinen Kommentar schreiben oder dem eine E-Mail schreiben oder sonst was. Ich drücke auf den Flatter-Button und er bekommt einfach ein Stück Anerkennung. Und das ist es mir einfach wert.
Mhm. Das ist gut.
Okidok, das war's dann für den September. Wir sehen uns dann aller Voraussicht nach im Oktober wieder, oder?
Ja.
Jo, denke ich schon. Haben wir da schon einen Termin im Sinn? Nee, ne? Lass uns mal sehen. Dir ist ja prinzipiell jetzt immer Donnerstag lieber, ne?
Nicht zwingend. Lass mich mal schnell auf den Kalender schauen. Der hängt allerdings physikalisch
also wenn wir in der Küche. Also wenn wir den 25.10. ins Auge fassen würden.
Der geht schon mal nicht.
Ach, schade, doch. Dann wäre das nämlich der Tag nach dem Tech-Data-Kongress.
Ja, der geht nicht. Da bin ich in Berlin.
Da bist du in Berlin.
Auf einem Podcaster-Workshop.
Okay. Dann geht das dann nicht.
Nee, da geht's nicht.
Wo ist jetzt der Andreas hin?
Der holt den Kalender.
Ach, der holt.
Der lebt ja noch im Papier.
Holt er einen Papierkalender?
Ja, ja.
Gibt's da nicht.
25. geht nicht, da bin ich in Berlin. Podcaster-Workshop.
Du podcastest in Berlin?
Nein, ich habe einen Podcaster-Workshop, den ich dort
mache. Ach, okay.
Am Tag vorher ist Tech-Data-Konferenz, wie gesagt, und da die Woche davor bin ich von Dienstag bis Freitag in Dublin. Das IDG-Meeting.
Oh Gott, eine ganze Woche IDG. Ja,
Dienstag bis...
Viel Spaß.
Puh. So, da wird's also echt, entweder müssen wir 22., 23. Oktober irgendwo reinbringen, es wäre dann vor dem Tech-Data-Kongress. Aber da bist du relativ so, eingespannt. Ja,
wäre mir jetzt nicht so lieb, muss ich sagen.
Oder der Herr Dressen sagt, kommt doch auf den Tech-Data-Kongress.
Macht's wie letztes Jahr.
Ich mache euch einen hübschen Tisch, ich gebe euch ein bisschen Strom.
Jop.
Und dann podcastet er doch direkt von dort aus.
Das wäre natürlich toll. Ich bin da allerdings den ganzen Nachmittag beschäftigt.
Da musst du ein Funkmikrofon für uns mitnehmen.
Ja. Komm, das müssen wir nochmal. Müssen wir jetzt
mit den
Hörern zusammen.
Aber Donnerstag, der 31. würde vielleicht noch gehen.
Das geht bei mir nicht.
Der erste Freitag.
Der Freitag ist ein Feiertag.
Allerheiligen, ne?
Was ist ein Feiertag? Ist ein Feiertag.
Ah, und ich bin ab 31. weg bis zum 3.
Wow, cool.
Naja, mach mal ein Jahresurlaub.
Bietet sich irgendwie an, ja. Ja, also das wird
das
schwierig.
Wird die, der 29. die könnte noch gehen.
Wahrscheinlich, weil man es irgendwie mal am Wochenende machen müssen. Ich sehe schon kommen. Naja, wie auch.
Skandal.
Da werden wir uns noch einigen.
Genau, das
genau.
Wir dann nochmal sehen.
Okay.
Alles klar.
Dann verabschieden wir uns.
Liebe Hörer.
Das liebe machen Hörer.
Und Hörerinnen.
Vielen Dank fürs leckere Bier. Drücke ich das nächste Mal wieder eins.
Ja. Das war gut.
Vielen Dank, Kollegen.
Vielen Dank, Christian, für die sensationell gute Moderation wieder.
Yes, yes.
Und
das machen wir wieder.
Machen wir nochmal, oder?
Machen wir nochmal. Ja.
Also gut.
Hat sich bewährt.
Genau. Dann alles Gute und bis zum nächsten
Mal. Genau, einen schönen Abend.
Servus, ciao.
Ciao.
Oh nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ein anderes Stück von dem Einspiel noch von Balmer. Habe ich nicht. Soll ich das erste nochmal ein bisschen machen?
Ja, mach das
erste doch mit dem da.
Klingt mir auch so aus.
Ja. Have a dream.
verlegen. Ja!
Kannst du dir das richtig vorstellen, ne?
Ja, da geht doch echt die Post ab, meine Herren.
Auch dieses schöne Stück, wo er da diesen Monkey Dance gemacht hat. Developer, Developer, Developer.
So macht man das. So macht man die erste Betriebsversammlung vom Channelcast auch.
Mit sowas so. Das so mit
ja, wir machen das dann hier unter Einbeziehung der Öffentlichkeit.
So, volle Kanne.
Sensationell.
Ja, da gibt es ja Bilder von ihm im Internet so. Ne? Also wirklich glückliche Figur macht er meistens nicht, ne? Aber er ist ein super Verkäufer, denke ich. Kennst du ja das Video, wo er damals Windows 1.0 verkauft? Sollst du ja eben mal schicken.
Kennt ihr das Video mit dem Käfer, wo er mit Bill Gates im Käfer fährt und da sind? Das fand ich. Das war eine ganz tolle Show in Las Vegas.
Das stimmt. So, das war's dann also von uns.
Wir genau, jetzt aber tschüss.
Und jetzt kommt natürlich
Abendbrot ruft und jetzt kommt unsere sensationelle Musik.
Unsere Titelmelodie natürlich noch, genau.